Oh, das war jetzt aber...
Max, wir müssen reden.
Das war aber ein krankes Bier öffnen.
Ja, ich
gib das mal Grund. Besser weg, das Bier.
Ich gebe das mal besser weg. Ich darf auch heute kein Bier trinken.
Hat dir der Arzt verboten?
Ich darf heute kein Bier trinken, weil ich bin krank. Immer noch.
Wer trinkt dann ein Bier?
Aber ich darf heute wieder raus. Hm? Genau. Kann Cheers. Man mich denn überhaupt hören? Cheers. Ich höre mich irgendwie selber kaum.
Warte, ich mach dich.
Hallo, hallo, hallo?
Du hast das, dein Mikro mal wieder total falsch.
Wie denn? So, jetzt
Mann,
besser.
Ich hab's gerade erklärt.
Ja.
So auf dem Mund.
Ich kann das ja immer nicht sehen, wo mein Mund ist.
Oh.
Siehst du deinen Mund, Max? Was hast du denn für eine komische, verdrehte Optik, dass du deinen Mund siehst?
Eventuell hilft da, falls du nicht weißt, wo dein Mund ist, hilft da ertasten.
Ah, ich habe gefunden.
Ah, ja, ja.
Komm mal direkt unter der Nase.
Ja, ja.
Ich habe immer auf der anderen
und wenn Kopfhälfte mal da bist, gesucht. Du hast auch sehr viele Haare im Gesicht.
Ja, ja. Also das ist wahrscheinlich unter diesen Haaren verschmutzt.
Genau. Prost.
Prost.
Ja, Prost. Ich mache das hier mit meiner Thermoskanne. Da ist genau. Ingwer-Tee drin.
Du wolltest ja nicht die Facebook-Thermoskanne nehmen.
Ja. Warum hast du denn eine Facebook-Thermoskanne?
Weil ich ja, das heißt ja, du hörst offensichtlich unseren Podcast, nicht?
Länger nicht mehr, nein, weil ich tatsächlich Dinge zu tun habe.
Weil ich ja, da gibt es auch ein Update, leider kein so schönes. Ich habe letztes Mal ausführlich davon erzählt, dass ich ein Bewerbungsgespräch bei Facebook hatte. Und da haben die mich da halt hingeflogen und dann haben sie mir nochmal so ein nettes Paket nachgeschickt mit so, das gehört aber offensichtlich nicht zur Standardausstattung dazu, da muss ich irgendwie schon besonderen Eindruck hinterlassen haben, dass ich nochmal so eine Sammlung gekriegt habe. Ich glaube, sie hatten einfach Mitleid mit mir.
Das war wahrscheinlich so das Trostpflaster.
Wahrscheinlich, so mit Thermoskanne und das hatte ich noch, einen Regenschirm und so diverse kleine Sachen und so einer Postkarte, wo sie mich zur Facebook-Familie, zur Mitgliedschaft in der Facebook-Familie gratulieren und wie glücklich sie sind, mich zu haben, bla bla bla. Aber es sieht so aus, als ob ich jetzt in der Visa-Lotterie nicht gewonnen hätte und darum einfach kein Visum bekomme. Und
das war mir überhaupt nicht klar vorher. Also dass es halt überhaupt so eine Lotteriephase bei dieser Visa, bei diesem Visa-Prozede gäbe. Ich dachte, das wäre wirklich nur noch irgendwie, jetzt musst du Anwalt daran und klärt das jetzt, dass du da irgendwie das Visum kriegst.
Ich hätte auch gedacht, Moment, wie rum läuft das? Ich hätte jetzt gedacht, wenn du den Job kriegst, dann kriegst du einfach auch das Visum.
Nein, das ist natürlich genauso wie hier in Europa auch so. Die bösen Ausländer kommen ja nur, um unsere Arbeitsplätze wegzunehmen. Darum gibt es da eine hart limitierte Regelung, wie viele Leute da pro Jahr rein dürfen. Das sind bei Amerika sind das 85.000 Leute. Das hat vor ein paar Jahren hat das noch relativ lange gereicht. Also es sind so, also die Bedingungen, die daran geknüpft sind, sind relativ hart. Also da kann nicht jeder kommen, sondern du musst da der Arbeitgeber muss für. Oh, ich sollte vielleicht mal gerade auch mal die Musik hier hinten ausmachen. Scheiße, ich glaube, die kriege ich jetzt nicht mehr. Na, mal gucken. Und
ich habe mich die ganze Zeit gewundert, was hier so die ganze Zeit so gute Stimmung macht.
Ja. Wir haben noch nicht mal gesagt, wie du heißt eigentlich.
Achso, ja, genau. Nee, unsere Gästin ist übrigens Whitey Chan alias Katharine Day.
Ja, Katharine Tai tatsächlich.
Tai?
Tai ist die chinesische Version des Namens, also die eigentliche Version.
Ja.
Und als die Familie nach Deutschland gekommen ist, wurde der Name geändert.
Okay, also ja, du bist also du bist also mit Migrationshintergrund, wie man das so schön sagt.
Ja, das ist also nach Definition der Konrad-Adenauer-Stiftung, ja.
Wie,
ja.
Was ist denn die Definition? Alles, was 2000 Jahre rückwirkend irgendwie mal nicht auf deutschem Boden war?
Alles, was keine blauen Augen und blonde Haare hat. Nein, die Definition ist, dass, glaube ich, mindestens ein Großelternteil nicht in Deutschland geboren wurde. Was halt schon...
Das ist doch wirklich bei jedem der Fall.
So ziemlich, ja. Also die gängige Definition, die man sonst mitbekommt, ist immer Migrationshintergrund in Klammern, mindestens ein Elternteil im Ausland geboren.
Nee, Erika Steinbach, deren Großeltern waren schon des Deutschen Reiches Mitbürger.
Ja, es kommt halt darauf an, wie man Deutschland definiert.
Ja,
also,
oh, ja.
Wenn man Deutschland einfach als ganz Europa definiert, dann ist...
Ja, das sind die die Grenzen von was war das von 33.
Aber das Problem
ist, ob von meinen Großeltern irgendjemand in den Grenzen von 45 geboren ist. Ich weiß mindestens drei nicht. Also könnte sein, dass ich quasi sozusagen das macht mich ja quasi dazu jemand mit Migrationshintergrund. Das ist echt lustig.
Ich hatte das immer schon im Verdacht.
Wie du aussiehst. Aber das Problem
ist schon, du hast immer so was Fremdländisches, hast du schon immer hier so
die Hackennase,
reingesprüht.
Das Problem ist ja, wenn du Deutschland zu groß vorstellst, dann hast du irgendwann keine Migranten mehr übrig. Das ist halt auch für konservative Parteien so ein bisschen.
Das stimmt. Man muss ja immer noch irgendwas haben, wo man die anderen hinschicken kann.
Genau. Und wo die Bösen herkommen.
Und wo die gefälligst bleiben sollen.
Konservativ sein und recht sein ist schwierig, merken wir.
Ich weiß nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es eher so, dass es doch relativ leicht ist. Also das ist im Wesentlichen so ein bisschen den Hass, so ein bisschen gut schüren und dann. Jetzt erzähle ich nochmal kurz fertig und auf jeden Fall bla bla bla.
Master Volume ist zu leise, sagt hier irgendjemand.
Master Volume ist zu leise. Okay, dann machen wir hier nochmal den Master Volume ein bisschen lauter.
Da, da, da. Jetzt höre ich mich auch besser. Schön.
Ja. Okay. Mhm. Und dann. Nur um das kurz fertig zu erzählen, und dann haben die halt, gibt es halt diese Visa, die da speziell für Leute, also sozusagen die nur für Firmen, die Mitarbeiter nicht in Amerika finden, und davon gibt es 85.000 pro Jahr, und früher hat das so auch wohl relativ problemlos und fast so ein Jahr gereicht. Mittlerweile ist es so, dass am 1. April ist so die Deadline, wo alle eingereicht werden müssen, alle diese Anträge, weil es wären halt an diesem 1. April waren 170.000 Anträge da.
Oh Gott.
Und ja, und dann losen die halt aus. Und es besteht jetzt, also ich habe noch keine explizite Absage, die werde ich wahrscheinlich auch noch sehr lange nicht kriegen, also frühestens so Ende Juni oder sowas. Aber die Tatsache, dass ich bisher noch keinen Hinweis drauf habe, so hey, du hast übrigens die Nummer so und so, ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass ich Pech gehabt habe.
Und das ist jetzt so 3-1, hast du gesagt, ne? Irgendwie.
Naja, vielleicht nicht ganz. Also die Aufteilung ist die folgende, es sind insgesamt 85.000 Visa, davon sind 20.000 exklusiv nur für Leute mit Masterabschluss oder höher, also ich nicht, und 65.000 für den ganzen Rest. Jetzt ist das so, wenn du einen Master hast, dann wirst du einmal mit in die 20.000 Lostrommel gepackt, und wenn du da dann kein Glück hattest, dann wirst du nochmal mit in die 65.000. Also du hast mit einem Masterabschluss hast du einfach wesentlich höhere Chancen. Ich war halt von vornherein im zweiten Topf drin sozusagen ausschließlich, weil ich ja keinen Hochschulabschluss habe, und 1-2, 1-3 ist die Chance, keine Ahnung, also wird sich zeigen. Also ich hätte auch nicht gedacht, es hängt halt immer davon ab, wie viel Bewerbung da
ist. 50-50 ist immer noch, hast du halt 50% Chance, dass du nicht dabei bist.
Genau.
Ne? Also selbst wenn's, das war mir gar nicht klar im Vorhinein. Ich dachte tatsächlich, das wäre jetzt halt nur noch so ein formaler Akt so.
Das ist jetzt auch, also was da gewonnen wird sozusagen, das Los, was da gewonnen wird, ist nicht, dass du dann rein darfst, sondern es ist das, dass dein Antrag geprüft wird. Das heißt, es kann danach immer noch schief gehen, theoretisch.
Aber das ist doch irgendwie komisch, weil wenn sie 85.000 Leute ins Land lassen, und jetzt 85.000 zu Prüfungen überhaupt erst zulassen, dann musst du doch davon rechnen, dass vielleicht 10% davon gar nicht genommen werden.
Ich vermute, das ist der Grund, warum ich es erst Ende Juni erfahre, weil es ja immer noch passieren könnte,
dass
ich quasi auf der Nachrückerliste drauf bin.
Ah, das ist doch vielleicht auch nochmal eine Chance.
Aber also das sind irgendwelche.
Du hast doch da diesen Anwalt, Ansprechpartner, der dir das für dich macht. Warum hast du dir bei dem mal nachgefragt, was das jetzt bedeutet konkret?
Bei dem, die haben halt so FAQs und sowas. Und Diana hatte, also ich habe mich da natürlich immer ein bisschen, Diana hat sich da mal reingelesen jetzt ein bisschen und hat auch auf diversen Webseiten und so ein bisschen was hat er uns auch im Vorfeld gesagt. Aber so irre viel. Also jetzt könnte man vielleicht mal nachfragen. Als ich damals mit dem zu tun hatte, stand der immer unter Superstress, weil halt das war kurz vor Abgabe von diesem ganzen Zeug.
Ja, das ist halt für den die Deadline, ja.
Und keine Ahnung, also ich frage jetzt mal nach, also das ist da natürlich dann irgendwann auch die Frage, was passiert dann als nächstes, nehmen die mich dann irgendwo anders hin, also irgendwie, was ja wohl gerne gemacht wird, dass die Hightech, also die Tech-Firmen dann irgendwie in Kanada die Leute in Vancouver oder sowas absetzen. Vancouver soll ja auch eine sehr schöne Stadt sein, insofern können wir. Egal. Auf jeden Fall sieht's erstmal, also Kalifornien für Oktober wäre sehr, sehr unwahrscheinlich
geworden. Ist düster geworden, die Aussichten. Mhm. Schade, ich hätte mich so gefreut, irgendwie einen Freund im Valley zu haben.
Du kennst doch Beng Pau.
Ja, aber mit der bin ich ja nicht befreundet.
Ach so. Ist die auch im Valley jetzt?
Oder? Die zieht gerade rüber.
Oha, das ist
deren Freund hat bei einer amerikanischen Tech-Firma angeheuert. Offensichtlich hat sie mehr Glück gehabt. Ich kenne jetzt sie und noch zwei Leute, die rübergehen. Also zwei ehemalige Kollegen von mir, die gehen auch zu Facebook und die haben beide schon quasi bekommen sozusagen ihre Nummer. Daher weiß ich auch schon, wann die ungefähr bekommen haben. Und die haben die halt innerhalb von 24 Stunden bekommen und bei mir ist dann drei Wochen später immer noch nichts da. Insofern Und jo, wird sich alles sein.
Also ich habe es gerade in Neunetzcast gehört von Marcel Weiß und da gab es diesen schönen Spruch mit, wie ist eigentlich der Stand der Startups in Berlin? Alle warten auf gepackten Koffern und auf ihr, auf ihr Visum nach ins Valley. So. Mhm.
Ja, naja, so.
Ja, alle wollen aus Berlin weg und ich komme hierher.
Also genau. Du könntest ja hier mal ein Unternehmen gründen, wie das sich hier gehört, ja. Du mal diesen Leerstand hier wieder.
Bevor du nicht ein Startup gegründet hast, kriegst du keine Wohnung in Berlin.
Wobei, neulich bei Nerds FM hatten wir als Gast Lindsay, die gerade aus San Francisco für eine Zeit lang in Berlin ist.
Aber nur auf Zeit.
Erstmal nur auf Zeit, vielleicht aber auch auf länger.
Ja.
Mal gucken. Also es gibt auch Leute wollen einfach manchmal gerne weg. Und es gibt auch viele.
Ich finde, wir waren noch gar nicht fertig,
ja, auf jeden
fertig
Fall.
Mit der Vorstellung.
Wir haben noch nicht mal angefangen.
Weil die wollen wir nämlich gar nicht machen. Die Vorstellung hat unser Vorstell-Podcast, wir haben ja so eine Auskopplung, ein
Spin-off.
so ein Vorstell-Podcast, weil wir haben uns gedacht, dieses ständige, wir laden uns Gäste ein, dann reden wir die ganze Zeit nur über die Gäste. Das ist halt irgendwie nicht unter unserer Würde so, ja. Wir wollen halt mit Gästen einfach reden, einfach direkt in die Themen einsteigen und deswegen habe ich jetzt Leitmedium gebeten, halt auch einen Podcast aufzumachen,
okay,
bei dem er unsere Gäste vorher interviewt,
okay,
nach ihrem Werdegang,
okay,
damit die Leute das so einordnen. Also dieser Podcast, der nennt sich Leitmotiv.cc, genau. .cc ist die URL und da könnt ihr dann nochmal nachhören, was Katharinen so alles Tolles, Spannendes in ihrem Leben schon gemacht hat und
so bin.
Und wer so, und wie sie so ist und so. Und Leitmedium macht das auch ganz gut in unserem Sinne, finde ich.
Schade, dass ich den Podcast jetzt nicht gehört habe. Ansonsten wüsste ich jetzt, wer du bist.
Ja,
so werde ich es auch in diesem Podcast nicht erfahren. Schade. Aber
du
egal.
Du kannst jetzt
okay, ja so ein paar Eckdaten können wir nochmal sozusagen, was bisher geschah, ja.
Also previously in my life.
Previously on WMR ist / Leitmotiv CC. Katharine Day kommt aus kommt aus Frankreich, also beziehungsweise du wohnst
gerade
in Frankreich. Genau,
ja.
Du studierst in Frankreich.
Exakt.
An so einer Elite-Uni oder sowas?
Ja, das ist die Sciences Po Paris, das ist so eine der französischen Elite-Unis, die haben ein ganz interessantes akademisches System, wo es sowas tatsächlich gibt. Und ich studiere quasi in einem Spin-off dieser Uni, der in der Normandie, in der regnerischen Normandie liegt. Und wo wir interdisziplinär Geisteswissenschaften, Politikwissenschaften studieren, mit Schwerpunkt auf Asien. Und in meinem Fall dann noch Völkerrecht als
genau.
Schwerpunkt, als inhaltlicher Schwerpunkt. Und regional ist halt alles Asien und ich habe mich so ein bisschen spezialisiert auf China und Japan oder den chinesischsprachigen Raum so. Also China, Taiwan, Hongkong.
Und ich habe dich kennengelernt, da warst du irgendwie gerade in Berlin und hast ein Praktikum bei der Taz gemacht.
Genau.
Genau. Das heißt, du bist in diesem journalistischen Feld tätig. Man hat auch gemerkt, dass du halt über dieses Praktikum schnell hinausgewachsen bist, hast während des Praktikums dann angefangen für Zeit Online zu schreiben und für andere Medien und so. Wir haben uns da ja auch viel ausgetauscht und irgendwie hast du so eine journalistische Rocket-Karriere gemacht, so mit deinen 19, bist du 19 oder bist du?
Nee, schon? Mittlerweile bin ich tatsächlich 20.
Habe ich dir zum Geburtstag gratuliert?
Ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht. Ne.
Wann war denn das?
Vor einem halben Jahr.
Ach du Scheiße. Herzlichen Glückwunsch zum nachträglichen.
Boah, bist du? Nein.
20. Oh Gott. Das Gute ist, wenn du 20 bist, du kannst dich über alle lustig machen und ihnen sagen, dass sie so alt wären.
Außer über die 18-Jährigen.
Also bei mir macht das halt
aber tatsächlich hier in Berlin gibt es tatsächlich anscheinend kaum Menschen, die jünger sind als ich.
Also das mag ich zu bezweifeln.
Eben gerade standen ein Haufen davon auf dem Hof, die so. Ja, aber
aber diese Art von Beleidigung wird jetzt bei mir nur noch ein Schulterzucken hervorrufen. Also das
mit der einen so. Schulter, mit der du noch zucken kannst.
Mit der einen Schulter, mit der ich gerade noch. So. Jetzt lass mich in Ruhe.
Mein
Ingwertee schlürfen, ja.
Oder sind das Zuckungen deiner Schulter, die das auslöst?
Wir Mensch, können dir auch beim Mensch, Tasse Mensch. Halten helfen.
Genau, die Schnabeltasse. Die WMR-Schnabeltasse. Das ist nicht mehr weit hin.
Ich hab ja schon so eine Ente geschenkt bekommen von einem unserer Hörer.
Eine Ente?
Diese so eine Pissente, die man im Krankenhaus hat. Kennst du das?
Oh Gott, sowas hast du.
Ja, ja. Das hat mir ein Hörer geschickt. Kein Witz.
Da merkst du mal, wie du rüberkommst
auf
Audio.
Gab es da irgendeinen Bezug oder einfach
so? Ja, weil ich halt ständig aufs Klo muss.
Ach so. Okay. Gut. Könnte ich mir danke, dass wir dieses, dass du dieses Thema bisher noch nicht erwähnt hattest.
Ich wollte sie auch mitbringen.
Aber ja. Danke, dass du das nicht getan hast.
Du wärst, glaube ich, sehr schnell ein Podcast gewesen, mit dem MS Pro mit sich selber redet.
Mich könnte man im Hintergrund übergeben, so den Soundteppich, in dem ich mich die ganze Zeit übergebe.
Ich hätte es auch so gemacht, dass man das Plattern nicht hört.
Ach so.
Ja, so, also das heißt, Schnabeltasse ist auch gerne willkommen. es geht alles den Bach runter, das ist auch keine Frage. Da brauchen wir auch gar nicht drüber weiterreden. Aber zurück zu dir. Du bist jetzt gerade zufällig eher so urlaubsmäßig hier, ne?
Ja, eher so arbeitsmäßig tatsächlich.
Genau.
Also so ein bisschen beides. Ich habe jetzt gerade ein bisschen frei in der Uni und da dachte ich mir, kommst du mal nach Berlin. Und irgendwie hat sich das ergeben, dass ich jetzt in diesen 2,5 Wochen, die ich hier bin, irgendwie 3 längere Projekte sind, an denen ich dann mitarbeite und mit tour.
3 und dann, Projekte ja, und genau. 2 Podcasts.
Ja, das tatsächlich auch noch. Und 10 Burger Podcast? Joints. Aber Spin-off.
Ach, Leitmotiv. Ach so, das war schon.
Ja, ja,
das war gerade eben quasi erst. Ich dachte, das wäre schon länger.
Das war vor zwei, drei Tagen.
Nee, letzte Woche.
Genau, vor der letzte Woche war
das. Letzten Freitag hatten wir uns getroffen und ich glaube, am Montag oder so hat es hochgeladen.
Genau, ich habe das natürlich gehört. Ich habe mich natürlich vorbereitet auf diese Sendung.
Ihr müsst Hausaufgaben geben, euren Hörern. Also wenn ihr das jetzt machen wollt mit Leitmedium, dann müsst ihr einfach euren Hörern sagen, so, wer jetzt bis nächste Woche das nicht gehört hat, der kommt hier halt nicht rein.
War das jetzt nicht Hausaufgabe genug, dass wir das jetzt hier gesagt haben? Ich glaube, ich finde, wenn ich so etwas ins Mikrofon spreche, dann ist das wie ein Befehl. Das ist so meine natürliche Autorität.
Ja.
Nicht?
Nö. Warum lacht ihr denn jetzt alle?
Die Welt, in der du lebst, ist bestimmt interessant. Aber das Bier, das du hier mitgebracht hast, ist tatsächlich ganz gut.
Das ist gut, ne?
Ja, Störtebäcker.
Das ist echt, ich liebe dieses Bier. Also ich weiß nicht, wie die anderen sind, da musst du mal gucken. Aber
ich habe das auch tatsächlich noch nie bewusst
wahrgenommen. Was ist das Schwarzbier, wie ist das?
Das ist, mal kosten hier jemand?
Ja.
Das ist sehr lecker, finde ich das. Du wolltest ja eigentlich belgisches Bier holen, habe ich dir gesagt, geh zu Kaufhof, aber das hast du offensichtlich nicht gemacht.
Ich war hier, was ist das mal für ein Laden, der da an der Ecke auch Marienstraße ist?
Marienburger.
Also
du hattest eine Kaiserstüte, insofern vermute ich mal, dass du bei Kaisers warst.
Nee, das war dieser Laden direkt Ecke Windstraße, Ecke
Marienburger.
Marienburger. Ist das
Kaisers?
Ist Kaisers?
Ja.
Okay,
gut. Kaufhof ist am Alex. Die haben eine fantastische Spezialität.
Alex ist jetzt nicht so direkt in der Nähe.
Naja, es sind 10 Minuten im Rad.
Ja, ich bin zu Fuß. Egal.
Ach so.
Egal.
Sind 10 Minuten mit der Bahn.
Also, in der Bahn. Im Rad sind es auch 10, glaube ich.
Ja. Noch eine wesentliche Anekdote, auf die wir vielleicht so wir auch nochmal inhaltlich zu sprechen kommen, ist, dass du nicht nur so, sag ich mal, asiatische Ursprünge hast in deinem Opa, den du schon erwähnt hast, sondern dass du halt auch dort enge Kontakte pflegst, beziehungsweise dort auch gelebt hast für ein Jahr, glaube ich.
Tatsächlich nur ein Jahr,
In China, ne?
Genau.
China und du warst in Japan auch.
Genau, ich bin nach dem Abi für einen Monat auf einem Austausch in Japan gewesen. Es war Sportaustausch von einer deutschen Sportjugend. Das heißt, wir haben tatsächlich auch das Glück gehabt, in Gastfamilien zu leben. Und da ich auch da zu dem Zeitpunkt schon einigermaßen Japanisch sprach, hat das sehr gut geklappt. Das war auch sehr toll. Dann bin ich danach kurz zurück in Deutschland gewesen und dann für ein Jahr nach Shanghai gezogen. Und dann im Anschluss an dieses Jahr habe ich meine 2 Monate Sommerferien nochmal genutzt, um nochmal einmal Japan, Taiwan, Hongkong und dann nochmal Zentralchina abzureisen.
Geil.
Das ist schon.
Und du bist jetzt ja schon wieder auf dem Sprung dahin, ne?
Quasi, ja. Ich ziehe zum 1. September geht in Beijing mein Semester los.
Okay.
Das heißt, ich mache jetzt 2 Semester in Beijing und dann bin ich mit meinem Bachelor durch.
Okay.
Und vorher.
Also Peking ist Beijing, ne?
Ja,
die jetzt kein Mandarin sprechen wie wir.
Nein, ich sag tatsächlich, ich weiß nicht, im Englischen sagt man ja Beijing und die meisten verstehen es tatsächlich auch.
Ja, Beijing hätte ich jetzt auch verstanden.
Ja, okay. Ja.
Also ich ziehe das ganz gerne so durch, weil das Ding ist halt, Peking ist ja der Name, den die Ausländer der Stadt gegeben haben, weil sie so sagten, ach ja, Beijing, oh, sagen wir mal Peking. Es ist halt so diese Idee, wir können diese Namen nicht aussprechen. Wir drücken unsere Kategorien diesem Land auf. Und ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, so schwer ist der Name jetzt nicht auszusprechen. Und wir sagen auch Paris und London und müssen diese Namen nicht übersetzen. Warum sollen wir das bei China tun? Ich meine, klar, manche kann man nicht aussprechen, aber
Ist aber lustig, welche Namen.
Ist alles nicht so schlimm wie dieser Vulkan da auf Island.
Genau.
Von dem aber auch seitdem niemand mehr redet.
Mit Grund.
Aber das ist ja sowieso lustig. Also Beijing ist tatsächlich auch die chinesische Aussprache dafür. Ja?
Genau, die im Englischen ja auch benutzt wird.
Ja, ich hätte ja auch sein können, dass die englische genauso eine abgewandelte Variante ist wie Peking.
Interessanterweise ist es das gleiche. Also im Französischen sagt man auch Pekin, also wie im Deutschen. Aber sonst ja. Und zum Beispiel, es gibt ja auch noch die Stadt Guangzhou im Süden, die lange ein riesiger Handelspunkt war und die kennen ganz viele Deutsche noch als Kanton.
Ach, Kanton.
Also Kanton oder Kanton, genau.
Ich dachte, Kanton wäre ein Kanton, also eine Region.
Nee, das ist in der Schweiz.
Also ich kenne nur die Kanton. Ja, ich hatte jetzt, ich kenne die Kanton.
Die Kanton in der Schweiz, genau.
Die Kanton-Ente. Die gibt es immer beim Chinesen.
Ja, genau.
Das ist Peking-Ente. Ah, nee, Beijing-Ente.
Ja, also halt, wir sagen, ja, Beijing Duck, sagen wir. Ja.
Okay,
also,
Beijing Duck.
Ich habe in China halt, es gibt viele Deutsche dort, aber du bist halt irgendwie in so einem Umfeld, wo du viel Englisch redest einfach, weil das ist halt nicht Deutschland.
Ach, ja. Das ist so, ja. Das wird ja immer, ab.
Erkenntnis des Tages.
Abwegiger. Mal,
und wenn du da in China bist, ne? Und du redest da mit Deutsch mit denen. Verstehen die dich?
Wie sehen die Leute da so aus?
So. Aber wie ist denn das eigentlich in Shanghai? Ist das jetzt noch so eine, wann warst du da vor?
2012. Aber ich war jetzt auch, also in Shanghai, also in China, Mainland China, also Festland China, war ich tatsächlich seitdem nicht mehr. Mhm. Aber ich bin letzten Herbst nochmal für 2 Wochen in Hongkong gewesen.
Okay, wie ist das denn? Also ich, Bekannte von mir haben, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob in Beijing oder in Shanghai gewohnt für ein paar Jahre. Mhm. Und das war damals so, als Google Maps so gerade, Google Earth so gerade kam. Und dann habe ich mal mit einem von denen so irgendwie so da gestanden und so, ja, zeig mal hier, zeig mal. So, und dann hat er, so waren so, die Aufnahmen müssen schon ein bisschen älter sein. Da hatte damals hatte die Stadt nur 3 Autobahnringe.
Ja, ja.
Die müssen ja schon so 3 Jahre alt sein. wie viele Autobahnringe sind denn jetzt? 9. Und also es ist ein unfassbares Wachstum offensichtlich. War das damals noch so, als du da warst? Oder?
Ich 2011 war halt irgendwie so das Größte schon vorbei, würde ich sagen. Weil zum Beispiel, was sie halt in Shanghai auch gemacht haben, sie haben halt einen Fluss, der durch die ganze Stadt durchgeht. Und lange war nur westlich vom Fluss wirklich Stadt. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, diese Stadt wächst so schnell. Und dann haben sie halt gesagt, wir legen einfach diese ganzen Sümpfe und dieses ganze Marschland, was wir eben östlich vom Fluss noch haben, einfach trocken und bauen da. Das heißt, innerhalb von, ich glaube, das muss Anfang der 90er gewesen sein. Da haben sie wirklich innerhalb von 20 Jahren die zweite Stadthälfte einfach groß hochgezogen. Das war schon ziemlich krass.
Es gibt ja so irgendwie dieses Foto von ich glaube, es ist von Shanghai, wo du es 1990 so siehst und dann halt heute oder ich weiß nicht, vor 4, 5 Jahren, ja, genau, im Vergleich dazu, wo wirklich einfach so die damals höchsten Gebäude.
Die Skyline, meinst du? Ja, stimmt.
Die Skyline siehst und die damals höchsten Gebäude, die sind heute so irgendwo weit unten. Also es sind wirklich kleine Gebäude, die du kaum noch siehst und sowas.
Das ist wahrscheinlich der Stadtteil tatsächlich, weil das ist auch der Stadtteil, wo man jetzt die krassesten Wolkenkratzer hat, weil da auch der Financial District ist. Quasi das Liga, also Börse und die ganzen wichtigen Firmen und so.
Ach so, also diese ganze Insel, wo man heute vermuten würde, das ist Shanghai, das gab es einfach bis vor 20 Jahren noch.
Genau. Und da waren halt einfach nur Bauern und Felder und da war einfach nichts. Das ist halt das Krasse.
Krass.
Und mittlerweile, ich weiß nicht, also da, wo ich halt hingezogen bin, seitdem hat sich, glaube ich, haben sich sicher noch Dinge verändert. In China werden halt andauernd irgendwelche Dinge abgerissen und neue Dinge hingebaut. Aber so wirklich so, diese, ich glaube, die richtig krassen Entwicklungen sind im Wesentlichen durch. Aber zum Beispiel, was jetzt momentan in Shanghai noch ist, ist, dass sie die U-Bahn immer noch weiter erweitern. Da haben sie halt auch vor 10, 20 Jahren irgendwie 3 Linien gehabt oder so. Und jetzt sind sie bei, ich weiß nicht, 15, 16 und wollen das halt nochmal ausweiten bis auf die ganzen Distrikte, die dort ganz weit außen rum noch sind. Und auch jetzt ist es halt schon unheimlich weitläufig. Ich war total überrascht, als ich zuerst mal in Paris Metro gefahren bin und zwischen 2 Stationen nur ein paar Sekunden lagen teilweise.
Ja.
Weil in Shanghai musst du so von einer Station zur nächsten 2 Minuten rechnen.
Okay.
Das ist echt praktisch, weil du kannst immer, wenn du auf die Metro schaust, auf den Plan schaust, kannst du sehen, okay, so und so viele Stationen, mal zwei, so lange brauchst du ungefähr.
Mhm.
Und in Paris ist halt auf einmal war alles so nah. Das ist total krass. Das macht man sich eigentlich, habe ich mir gar nicht bewusst gemacht, als ich in Shanghai war.
Wie viele Leute wohnen in Shanghai?
Das müsste ich auch nachgucken.
So Wie ist das da so zu leben? Also man kann ja vielleicht Michi machen, aber wie
ist total okay da zu leben?
Nee, ja genau. Michi antwortet du.
Ich komme in Wikipedia. Ja,
genau. Wie ist das? Also erstmal so ganz banal.
23 Millionen.
Okay.
Genau. Und dieser Stadtteil im Osten, in dem ich halt auch gewohnt habe, hat alleine schon 5 Millionen Einwohner.
Okay, und also der ist überhaupt erst
ist
Anfang
viel
der
größer als noch als Berlin ist dieser scheiß Stadtteil.
Ja, genau. Okay. Der, genau, 1993 ist er tatsächlich
1993?
Offiziell ist da das die Stadtteilregierung eingesetzt
worden. Also das sind jetzt, der ist jetzt 21 Jahre alt, also das ist mit anderen Worten, man wohnt da, wenn man da wohnt man ausschließlich in Neubauten offensichtlich.
Ja, genau, aber Neubauten ist halt auch relativ dann, weil die nicht immer unbedingt super instand gehalten sind und
okay, aber so relativ, also modern, also relativ, also eben keine schönen Altbauten oder nicht irgendwie was Historisches, nee, sondern eben,
nicht.
Ich sag jetzt mal Plattenbauten oder sowas, was, genau, was so sehr danach aussieht.
Du hast halt riesige Distrikte, die einfach alle identisch sind.
Okay, und das ist, wie sind die Mieten so?
Ich habe damals in einer WG gewohnt. Mhm. Da war es echt okay. Ich glaube, ich habe irgendwie 150 Euro im Monat gezahlt. Das war wirklich sehr billig. Lage war aber auch nicht so geil. Und wenn du halt wirklich in Shanghai tatsächlich zentral wohnst, also direkt am People Square, das ist wirklich das Zentrum, da zahlst du auch dann so bis zu 500 Euro im Monat, würde ich sagen.
Für was? Für so eine...
Also ich weiß es halt immer, ich kenne es halt vor allem dann von Freunden, die dann immer, die hatten dann teilweise aber richtig, richtig schöne Wohnungen. Also sie sind dann schon recht groß, so WGs mit 3-4 Leuten, dann hatten sie selber so ein Zimmer mit 20 Quadratmetern und riesigen Wohnzimmer und Küche.
Also
kann man machen.
Schon so jetzt eher billiger als hier, sag ich.
Ja, aber das Ding ist halt, die Preise steigen halt auch.
Okay.
Also gerade in Beijing muss es unheimlich extrem sein. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie in Shanghai jetzt die Mietsituation gerade ist.
Also ich könnte, weil das ist jetzt genau die Frage, die ich mir so stelle, weil ich hätte mir auch problemlos vorstellen können, totaler Wahnsinn, unter 5.000 Euro im Monat kriegst du da gar nichts oder sowas, hätte mich jetzt auch nicht ehrlich gesagt nicht überrascht, zumindest im Stadtzentrum oder sowas.
Naja, nee, noch ist es nicht so schlimm, aber die Frage ist halt, wie es sich, oder noch, es war noch nicht so schlimm, ich weiß nicht, wie es sich entwickelt hat. In Beijing, da habe ich ja selber bisher noch nie Wohnung gesucht, aber als ich dort war für ein paar Wochen, waren halt ein paar Freunde von mir gerade auf Wohnungssuche und das war echt schwierig.
Okay.
In Shanghai hatte ich halt innerhalb von einer Woche was gefunden und der Wohnungsmarkt in Beijing ist wohl noch mal ein bisschen krasser. Und die waren echt lange unterwegs und waren da immer hin und her überlegen und so. Und das ist auch von den Preisen her noch mal teurer, glaube ich sogar.
Aber Japan ist sauteuer, oder?
Ja, Japan kann, ganz vergessen. Ich glaube, da zahlst du teilweise, wenn du Glück hast, kriegst du eine kleine Wohnung mit 18 Quadratmeter oder so für 1.000 Euro im Monat in Tokio, aber trotzdem.
Okay, das ist jetzt aber durchaus vergleichbar mit Manhattan und mit London auch.
Ja, Paris ist auch ziemlich übel, tatsächlich.
Wir haben es echt ziemlich gut, also was so Großstädte angeht, ist in Berlin immer noch echt recht entspannt, trotz allem.
Ich habe gestern gerade gehört, also Diana hat irgendwas gelesen, dass der Wohnungspreisanstieg in Berlin wohl im letzten Jahr 30% war bei Neuvermietung. Also es ist,
das
explodiert
ist schon krass
hier gerade auch. Das ist echt irre. Also das ist.
Es kann sein, dass wir tatsächlich in wenigen Jahren dann auch irgendwie so weit sind. Ne? Also ich kriege das auch so mit von Leuten,
wenn das weitergeht, ja.
Und ich fürchte, ich werde nie wieder aus meiner Wohnung ausziehen können.
Ja, das fürchtet dein Vermieter vermutlich auch und wird dann irgendwann mal anfangen, wahrscheinlich ein bisschen Druck aufzubauen.
Mit so Maschinengewehren auf mich zu schießen.
Ich weiß nicht, ob das das direkte, ob direkt diese Variante gewählt wird.
Was dir als erstes einfällt. Also
ist doch logisch.
Ja, wie lebt, also wie ich habe keine Vorstellung, wie man in Shanghai lebt. Also
es kommt ganz stark darauf an, wer du bist, was du bist.
Wie hast du denn gelebt? Das war jetzt
genau. Ich habe halt in dieser ich habe ja ein Freiwilligenjahr gemacht. Das heißt, ich habe einen kleinen Unkostenbeitrag gekriegt, der aber nicht besonders, also der nicht besonders groß war.
Was sind für ein Freiwilligenjahr erstmal?
Ein FSJ über kulturweit. Das ist so ein Ding vom Auswärtigen Amt, vom Goethe-Institut und der UNESCO. Und das heißt, ich habe ein Jahr an einer Schule gearbeitet, an der Berufsschule und sollte beim Deutschunterricht helfen.
Genau, das Bild meinte ich.
Das ist Pudong. Also das ist der Stadtteil, in dem ich gewohnt habe.
Also der hier.
Genau.
Die Insel, okay. Hm.
Und da sind sie jetzt gerade, also da, wo sie riesigen Wolkenkratzer sind, sind sie gerade dabei, noch einen größeren zu bauen. Der müsste jetzt demnächst auch fertig sein.
Ja, stimmt, der gehört auch zu den, weiß nicht, 5 größten Gebäuden der Welt hier.
Jo, der
sieht aus wie
Flaschenöffner.
So ein Flaschenöffner, genau.
Genau. Ja, ja. Genau, und da bauen sie halt daneben irgendwie noch eins, das halt noch größer sein soll. Ja. Das wird ganz interessant.
Chris. China ist einfach... zu krass, finde ich.
Ja, ist, so es
zum,
ist,
zum Raffen so.
Aber es ist halt, ja, also ich war ja auch, ich würde nie sagen, dass ich irgendwie irgendwas verstanden, wirklich, dass ich dieses Land wirklich verstanden habe. Es ist halt einfach anzufangen, irgendwie Dinge zu verstehen und wie man sich
du das alles vorstellt, wie es
funktioniert. Ja, gut, ich lerne immer noch, ne? Also ich fahre ja wieder dahin, um mein Chinesisch dann auch nochmal zu perfektionieren irgendwie. Hm. Mal sehen. Nee, aber ich habe halt Freiwilligendienst gemacht, ein bisschen Deutsch unterrichtet, das war auch mehr so eine Farce. Und
wieso?
Das war ein bisschen so die Situation, dass die Schule mich nicht wirklich brauchte. Sie wollten halt irgendwie mehr so jemanden haben, wo sie sagen können, hier, wir haben eine Ausländerin. So als Prestigeobjekt. Das ist schon ziemlich krass, irgendwie das immer mitzumachen. Ich weiß nicht. Das heißt, es war dann mehr so, ja, ich saß dann halt hinten drin im Deutschunterricht, der über 80% auf Chinesisch ablief.
Und hast du kein Wort verstanden?
Als ich hingegangen bin, sprach ich kein Wort Chinesisch.
Okay.
Und das war schon krass. Und hieß dann immer zwischen mich so, ja, gehst halt durch und guckst so ein bisschen mit den Aufgaben und die alles richtig machen. Und das sollte, und dann, das war halt so am Anfang, dann war ich da so und dachte, oh Gott, das soll jetzt fürs nächste Jahr mein Vollzeitjob sein. Ne? Das ist halt schon nicht so geil. Aber letztendlich haben die halt auch eigentlich schon zu viele Lehrkräfte gehabt, glaube ich, für die Deutschen, die sie hatten. Und ich habe dann recht viel Freizeit gehabt. Ich habe angefangen, vor allem für ein Magazin dort zu schreiben und habe dann nachher nochmal Chinesischkurse an der Uni belegt, um einfach tatsächlich an meinem Chinesisch zu arbeiten, weil die meiste Zeit habe ich mir halt einfach Dinge dann selber beigebracht und so geguckt, boah, was kannst du jetzt sprechen und so. Und halt einfach, ja, dadurch, dass ich mit Menschen gesprochen habe, gelernt und die Zeichen so ein bisschen nebenher gemacht. Und dann habe ich tatsächlich an der Uni angefangen, erstmal so richtig auch strukturiert irgendwie Vokabeln zu lernen und Hörverstehen und Leseverstehen und solche Dinge zu machen.
Wie ist das denn so von Klischee her, denkt man ja immer, dass so Chinesen, also dass die wesentlich autoritätshöriger sind als
der Chinese an sich.
Der Chinese an sich. Naja, naja, man hat ja schon so ein
der gemeine Chinese.
So ein Bild von der Kultur.
Sieh doch mal vom gemeinen Chinesen.
Ja, mich würde es tatsächlich interessieren. Also gerade, ich glaube, gerade bei so Unterrichtssituationen merkt man ja sehr stark. Also ich weiß, ich habe ja als Kind in Russland gelebt und ich habe hier in Deutschland gelebt und der Unterricht ist komplett anders. Also es war in Russland sehr, sehr geordnet. Ich probiere es jetzt gerade vorzumachen, man hat so die Hände so übereinander gelegt, auf den Tisch gehabt vor sich in Russland und wenn man sich gemeldet hat, hat man den Arm 90 Grad nach oben gedreht sozusagen. Also das ist dann so und so habe ich mich gemeldet. Und und das ist mir dann, als ich dann nach Berlin gekommen bin, hat sich die deutsche Lehrerin dann bei meiner Mutter darüber beschwert, wie ich mich denn melden würde. Und weil das am Anfang halt, irgendwann habe ich dann halt auch angefangen, wieder so auf dem Tisch rumzuhängen und mit dem Finger zu schnipsen. Aber das war, also das war halt.
Aber warum hat sie sich denn darüber beschwert? Hat sie das irgendwie irritiert?
Das hat sie total irritiert. Die kam überhaupt nicht damit klar. In Russland hat man halt auch so Buchstützen, wo man da seine Schulbücher draufgestellt hat. Und die hatte ich halt am Anfang auch und das hat sie auch total gestört. Also sie hat eigentlich alles gestört, was anders ist als.
Ein komischer Mensch.
Naja, die war auch. Ja, also, aber eigentlich wollte ich ja gar nicht über mich reden.
Ich finde das aber auch interessant. Naja, also man merkt es auf jeden Fall. Ich finde diese Sache mit der Autoritätshörigkeit, ich finde es ein bisschen schwierig, das so zu sagen. Es ist schon so, glaube ich, dass, was halt sehr wichtig ist, ist dieses Weisungen von oben, dass man das halt so ein bisschen befolgt wird, sage ich jetzt mal. Das ist halt schon, wenn die Dinge gesagt werden, dass du die zu tun hast, dann hast du dir das auch so ein bisschen zu tun. Und das ist auch so ein bisschen die, was mich persönlich tatsächlich auch zum Ende hin sehr, sehr genervt hat, ist, dass man das oft hat, dass in China Menschen nicht die Initiative ergreifen, in jedweder Hinsicht, weil sie Angst haben, dass es so habe ich das verstanden, weil sie Angst haben, dass es eben irgendwie Konsequenzen haben könnte. Weil wenn ihnen eine Aufgabe nicht klar zugeteilt wurde und sie das dann trotzdem tun, dann könnte es ja sein, dass sie was falsch machen. Und das heißt zum Beispiel, wir saßen mal im Restaurant und ich war da halt mit ein paar ausländischen Freunden und hinter uns lief ein Waschbecken über. Und es fing halt an, fröhlich auf den Boden zu laufen und es machte niemand was. Also der Wasserhahn lief halt einfach weiter.
Wie auch von den Mitarbeitern des Restaurants nicht? Oder
was? Ich weiß nicht, ich glaube, die hatten es nicht mitgekriegt. Das war so ein bisschen in der Ecke.
Ja.
Aber wenn so ein Waschbecken halt anfängt überzulaufen, dann läuft es halt über. Ne?
Ja.
Und man sieht das auch. Und das, als ein Freund von mir es bemerkte, sprang er halt sofort auf und drehte diesen Wasserhahn ab. Niemand anders hat was getan. Das ist so ein bisschen diese Einstellung, wenn man ein Problem ignoriert, geht es vorbei.
Also das Problem anderer Leute fällt.
Genau. Aber zum Beispiel ein Freund von mir hat im Architekturbüro gearbeitet. Da war im Dezember für mehrere Wochen das Fenster kaputt. Und die Leute haben sich halt einfach dicker angezogen.
Aber es hat auch niemand Bescheid gesagt, hey, Fenster kaputt.
Nee, es war ja klar, dass das Fenster kaputt ist.
Ach so.
Aber müsste ja jemand was tun. Das ist halt schon krass irgendwie. Andererseits ist es halt echt so, In China läuft sehr, sehr viel irgendwie so ein bisschen informell, so nach dem Motto, na gut, wir sagen das jetzt vielleicht nicht explizit, oder zum Beispiel mir wurde auch dann irgendwann explizit gesagt, du hast in der Schule zu sein und darfst keine Kurse an der Uni nehmen, weil sie halt meint, ich sollte halt da sein, Präsenz zeigen. Dann habe ich mir halt so, ich habe dann halt meinen Stundenplan angeguckt und das klappte dann trotzdem. Also ich habe halt meinen Unterricht gemacht, meinen Unterricht mal vorbereitet und wenn ich dann, ob ich dann außerhalb dieser Zeit da war oder nicht, das merkte halt niemand. Und mir wurde dann gesagt, du hast das nicht zu tun oder du hast dies und dies zu tun und solange ich dann andere Dinge machte, die mit dem nicht in Konflikt kamen, irgendwie solange das nicht störte bei meinen Pflichten, war es auch voll okay. Also es läuft echt viel so ein bisschen unterm Radar, so inoffiziell und es wird ein bisschen gemauschelt auf den China, das merkt man. Das ist halt anders als Japan.
Also in der DDR war das ja auch so, dass halt irgendwie, da gab es dann halt von den, da wurden dann, sag ich mal, die institutionellen Jobs, die sozusagen die offiziellen Jobs, die wurden halt auch immer so mit halber Energie und Viertel Einsatz irgendwie so gemacht. Aber dann gab es ja dann eigentlich eine ziemlich florierende Schattenwirtschaft, wo dann die Leute ihr eigenes Ding gemacht haben und dann halt auf so einer eine Hand wischt die andere Ökonomie, praktisch so eine Schattenökonomie entstanden ist, wo dann halt eigentlich die wirklichen Transaktionen stattfanden tatsächlich sozusagen, ja. Und das heißt also...
Für blaue Fliesen.
Das halt... Aber das war ja dann ja auch irgendwie dieser, das lag dann ja auch so ein bisschen in diesem sozialistischen, planwirtschaftlichen System, das ja die Chinesen ja schon lange nicht mehr haben.
Genau, das ist halt das Ding, also Schattenwirtschaft, so hast du halt nicht diese Einstellung, diese Idee so ein bisschen, gibt es halt schon noch, aber diese Planwirtschaft, China ist tatsächlich in vieler Hinsicht kapitalistischer als die meisten westlichen Länder, kapitalistischer als Deutschland auf jeden Fall, würde ich sagen.
Das ist alles sehr, sehr staatlich gesteuert. Das ist, glaube ich, nach wie vor immer noch der Fall. So,
das meine ich auch gar nicht so in der
vorbei,
Hinsicht.
Ne? Genau, aber ja klar, also in Sachen Wohlfahrtsgeschichten so.
Das zum Beispiel, ja, ist halt so ein bisschen die Einstellung, die herrscht halt so vor, so ja, wenn zum Beispiel jemand eben Probleme hat und sich nicht für sich selber sorgen kann, das ist halt sein Problem so ein bisschen. Zum Beispiel gerade, das ist halt echt was, wo man sich so ein bisschen dran gewöhnt, gerade in China. Ich kenne jemanden, der hat, glaube ich, 2005 oder so war er halt in Beijing in der Schule für autistische Kinder. Und gerade so mit Leuten mit Behinderung umzugehen, hat wohl, glaube ich, soweit ich weiß, in China so ein bisschen, da gewöhnt man sich gerade so ein bisschen dran, weil halt die Idee so ein bisschen ist, wenn die halt nicht für sich selber sorgen können, dann ist das halt deren Problem. Und das ist generell so, dass in China man so ein bisschen so ein Gefühl von Misstrauen hat unter Menschen. Also dass man sich, der Instinkt ist erstmal, andere Leuten nicht zu trauen, glaube ich. Außer eben in der Familie. Und es gibt viele Leute und eben auch, es ist eine sehr egoistische Gesellschaft in vieler Hinsicht. Also mehr so darauf fokussiert, selber eben nach vorne zu kommen und wenig darauf irgendwie für andere was zu tun und die irgendwie mitzunehmen.
Also China ist praktisch sozusagen Sozialismus ohne Sozial.
So, also quasi nur Ismus.
Das ist also Ismus.
Und woran merkt man diesen Ismus? Also ist das dann so Planwirtschaft? Kommt das dann irgendwie durch, dass dann, also merkst du das im Alltag? Also hast du das da im Alltag bemerkt? Oder?
Ich finde, diesen Egoismus finde ich halt schon krass. Den merkt man tatsächlich in der Art, einfach wie mit Menschen umgegangen wird. Also
sind keine sehr netten Menschen?
Generell erstmal,
mir wurde es tatsächlich von vielen Leuten, die dort länger waren, berichtet, China wäre ganz schrecklich, fahr da nie hin, die Leute sind total unfreundlich, arrogant und scheiße zu dir und finden dich auch als Ausländer, finden sie dich total scheiße und du findest da keinen Anschluss, ich habe mich 3 Monate nur einsam gefühlt und ich will einfach von China nie wieder was hören.
Es ist echt schwierig. Es ist einfach, ich glaube, also es sind jetzt 2 Punkte, einmal die Sache mit dem Egoismus und einmal die Sache damit, wie Ausländer behandelt werden. Da könnte man einen ganzen Podcast alleine nochmal drüber machen. Das mit dem Egoismus, ja, keine Ahnung, zum Beispiel allein wie in der U-Bahn miteinander umgegangen wird, so prototypisches Beispiel, wenn du in Shanghai mit der U-Bahn unterwegs bist, morgens, ich bin immer so um 7 zur Uni gefahren, du willst aussteigen, gleichzeitig wollen 10 Leute einsteigen, es ist denen aber egal, dass Leute raus wollen, also sie stürmen halt einfach
Madrid
rein.
Das ist in Madrid aber auch total abgefahren, es gibt in vielen Ländern, in denen genau das ist, was wirklich nichts mit Freundlichkeit zu tun hat, es ist einfach unlogisch.
Aber du willst in diese Bahn rein.
Nein, es ist
da stehen
dumm.
Leute im Weg.
Es ist dumm für jeden Menschen, der schon mal irgendwie bis zu seinen Schnürsenkeln drüber hinaus gedacht hat, ja, der weiß, dass das dumm ist, in eine U-Bahn reinzurennen, wo Leute raus wollen. So. Es macht in jedem Fall Sinn, erst die Leute aussteigen zu lassen und dann reinzugehen. Das hat nichts mit Freundlichkeit zu tun, es hat wirklich mit ganz einfacher, logischer alles andere ist halt einfach ineffizient.
Und es macht jeden. Auch, und es macht auch dann Sinn, wenn man davor steht, sich nicht so eng davor zu stehen, dass die Leute dann nicht mehr rauskommen. Also es gibt ja viele Leute, die dann so quasi sich direkt vor die Tür stellen, ja, und dann nur bereit zu sein, sofort reinzustürmen, sobald die alle draußen sind, weil damit behindert man die beim Rausgehen. Am besten lässt man ihnen beim Rausgehen extrem viel Platz, dann ist es nämlich viel, viel schneller draußen als aus allen anderen Türen. Und dann kann man ja meinetwegen reinstürmen und hat dann zwar jetzt vielleicht vor den Leuten an derselben Tür nicht so wahnsinnig viel mehr Platz, also die Plätze, die man kriegen kann, aber vor den anderen Türen ist man dann auf jeden Fall fertig. Also eigentlich ist es...
Ich habe mich in Madrid da so aufgeregt, ich war da mal irgendwie, bin dann nach Hause, wollte gerade nach Hause.
Deutschen sind immer die, die sich an den U-Bahn-Türen aufregen.
Ich hab meinen dicken Rucksack mit dabei gehabt, zwei dicke Tüten so, ja, und wollte aus dieser U-Bahn aussteigen, ja.
Ja.
Ey, halt zum Hauptbahn oder zum Flughafen war das, glaube ich, so. Und da stand natürlich ein großer Pulk davor und ich dachte, nein. Und tatsächlich, ja, ich bin aus dieser scheiß Bahn nicht rausgekommen. weil die halt die ganze Zeit an mir vorbeigeströmt und ich mit meinen Taschen und Rucksack und konnte nicht raus.
Gibt es da vielleicht irgendein geheimes Zeichen, was du einfach nicht kanntest? Oder so?
Nein, die sind einfach...
Die sind einfach Arschlöcher.
Die raffen es einfach nicht, ey. Sorry, das ist echt... Nee, das hat wirklich nichts mehr mit... Okay. Das hat nichts mit kulturellen Eigenheiten zu tun. Das ist dumm. Es ist dumm every way.
Chinesen sind wie Spanier und zwar dumm. So. Damit war ich auch mal ganz klischeefrei, dass man... Nein, okay.
Nein, diese Verhaltensweise ist dumm.
Ja, ja. Ich habe eine Erklärung gehört, die ich jetzt schon mehrfach gehört habe, die ich sehr interessant finde, dass manche Leute sagen, dieser Egoismus und diese Rücksichtslosigkeit... Also es gibt so zwei Erklärungen. Einmal so von wegen, ja, es gibt ja sowieso so viele Chinesen, du bist halt irgendwie nur einer unter vielen. Mhm. Und eine andere ist, die sich so ein bisschen historisch darauf, die so ein bisschen historisch geht und sagt, naja, wenn man halt in die Zeiten der Kulturrevolution denkt, wo das ist halt einfach auch noch nicht so lange her.
Ja.
Wo einfach jeder jeden verraten hat, dass das einfach echt so, dass einfach so ein bisschen das Vertrauen der Gesellschaft echt kaputt gemacht hat.
Aber das mit den vielen Leuten, das ist was ich ganz spannend finde, weil sowas Ähnliches habe ich mal über Indien gehört. Das ist so, in Indien gibt es halt, es gibt nur eins, von dem es wirklich viel gibt, und das sind einfach Menschen. Und dementsprechend werden sie auch verheizt wie Material. Ja. Also und man geht so mit ihnen um und so. Das ist Und vielleicht ist das ja in China dann ähnlich, dass man sozusagen, man trifft sich eh nie wieder, also ja, sehen ja auch alle gleich aus.
Das ist jetzt rassistisch.
Ja, das war, ich hoffe, man hat durchgehört, dass es das ironisch gemeint war. Aber ja, also ironischer Rassismus. Der ist wieder okay.
Nee, was ich immer interessant finde, ist den im Vergleich mit Taiwan zu ziehen, weil Taiwan ist ja so ein bisschen, da ist ja ein Teil der chinesischen Gesellschaft rausgegangen aus China und ist eben nach Taiwan geflohen, weil... da müsste man tatsächlich auch Leitmotiv hören, weil da habe ich mit Leitmedium länger über chinesische Geschichte geredet.
Okay.
Es gab ja einen Bürgerkrieg in China.
Das wollen wir jetzt gar nicht wissen. Das hört die Leute ja alle schon mal Leitmotiv.
Genau, nein, auf jeden Fall sind
das. Du hast es wirklich in a nutshell erzählt, aber gut, ja.
ich habe so viele Dinge ausgelassen. Auf jeden Fall, die Verlierer des Bürgerkrieges sind dann nach Taiwan gegangen und waren auch lange vom Festland abgeschnitten. Also ja. da konnte man quasi nicht ins andere Land rüber. Und das heißt so ein bisschen.
Die sind nach wie vor eher kritisch, ja, sich gegenseitig
ja, auf jeden Fall. Also das ist,
China ist, also so, die betrachten das noch als eigenes Land, bloß halt von irgendwelchen merkwürdigen Leuten besetzt.
Sie meinen beide, dass sie einander, also quasi, dass China zu Taiwan gehört, beziehungsweise Taiwan zu China.
Ach so.
Also sie sind sich einig, wie China, wo China liegt, okay. Aber nicht, wer es regieren sollte.
Okay.
Auf jeden Fall, das ist halt interessant, weil du hast eine chinesische Gesellschaft, die aus China rausgegangen ist und sich anders entwickelt hat. Das ist eine chinesische Gesellschaft, die ohne Kommunismus sich weiterentwickelt hat und in der es keine Kulturrevolution gab. Das heißt, das ist so ein bisschen, die Leute sind tatsächlich, in meiner Wahrnehmung, wesentlich freundlicher auf Taiwan. Mhm. Aber es ist natürlich auch, also sie sind halt einfach auch wesentlich weniger. Also diese beiden Erklärungen spielen ein bisschen rein.
Okay, klar.
Das ist so.
Wie viele Leute wohnen in Taiwan? Weißt du das grob?
Da müssten wir mal unseren Profi-Wikipedianer hier.
So, ja. Und mich erzählt so lange weiter über Taiwan.
meine Ex-Freundin ist ja Halbindonesierin und sie meinte auch Indonesien beispielsweise, also ihre Mutter, also in Indonesien gibt es halt auch verschiedene, sag ich mal, ethnische Gruppierungen und ein wesentlicher Bestandteil der indonesischen Bevölkerung sind auch Einwanderer aus China.
Ja.
Also von vor, weiß ich nicht, auch vor 100 Jahren oder sowas. Also auch schon ziemlich lange her. Und sie ist halt auch von so einer chinesischstämmigen Familie, kommt sie halt. Und also das ist ganz witzig, also wie da auch, sag ich mal, China dann auch über China hinaus dann.
Ganz stark, ja. Ich meine, gerade auch Singapur ist ja, sind alles Chinesen quasi. Das ist ja, sind Chinesen.
Was wolltet ihr, Taiwan, wolltet ihr wissen?
Singapur besteht ja aus Chinesen, die unter der britischen Kolonialherrschaft nach Malaysia geholt wurden, um da Arbeit zu erledigen quasi. Die haben sich Inder und Chinesen nach Malaysia geholt. Und das heißt, dadurch gibt es halt diese drei großen ethnischen Gruppen in Malaysia. Und dann hat sich eben Singapur so ein bisschen als Zentrum chinesischer Wirtschaftskraft so entwickelt. Ja. Und da waren dann die ganzen Chinesen, das ist halt wirtschaftlich unheimlich stark gewesen und hat sich dann nach der malaiischen Unabhängigkeit, ich glaube, oder fast direkt im Unabhängigkeitsprozess sehr schnell dann abgespalten als eigener Staat. Und das sind alles bei, Chinesen quasi.
Ich glaube, hier bei der Wikipedia spiegelt sich diese politische Lage wieder. ich habe hier sozusagen ja. eine Weiterleitung auf die Republik China auf Taiwan oder Taiwan, Klammern Insel im Westpazifik vor dem chinesischen Festland. Dann Taiwan in Klammern Provinz der Republik China und Volksrepublik China. Und dann Taiwan, japanische Kolonie von 1918. Also was wollt ihr wissen?
Also ich bin ja für Republik China auf Taiwan, das ist so.
Das aber ist ja, dann so, je nach politischer Couleur kann man das dann so oder so anklicken wahrscheinlich. Ne?
Okay. Wahrscheinlich wird man zur selben Seite weitergeleitet. Nur halt.
Davon gehe ich aus.
Das also ist hier. Hier bin ich auf der Republik China.
Ja, genau, das ist schon richtig, weil Festlandchina ist ja die Volksrepublik China.
Ah, jetzt verstehe ich.
Ach so, es gibt die Republik China und
das
es gibt
ist
die
Taiwan,
okay.
Das ist das.
Also sie haben einfach das Volk weggelassen.
Genau.
Haben sie auch nicht. Also genau. haben
Republik ohne Volk. Ja,
Republik ohne Volk.
Ja, und die Regierung, die auf Taiwan regiert, war auch tatsächlich bis ziemlich spät. Ich glaube bis in die 60er die Regierung, die Chinas Sitz im Sicherheitsrat innehatte bei der UN. Bei den Vereinten Nationen.
Weil die Volksrepublik einfach nicht anerkannt haben.
Lange hatten die USA eben diese Chinas, die sagten, naja, Taiwan sind halt die Rechtmäßigen, weil sie auch mit der Regierung, das sind halt die Nationalisten, mit denen hatten sie halt vorher auch immer Kontakt, haben mit denen zusammengearbeitet. Mhm. Und die waren auch oft auf Staatsbesuch in Amerika und so. Das heißt, für die war das offiziell China. Und als sie dann angefangen haben, sich ein bisschen an China, also an die Volksrepublik anzunähern, ist das dann irgendwann gekippt. Ah, okay. Ich weiß auch gar nicht genau, wie das passiert ist, dass der Sitz dann übergegangen ist an die Volksrepublik, aber die Volksrepublik...
Rutscht mal kurz.
Holt doch mal was zu trinken, wir halten euch hier den Platz warm.
Das muss man mal bringen, dann gehst du dann so nach Taiwan und sagst so, wo gehst du denn hier nach Beijing? Oh. Ich noch in der Republik China. Ich glaube dann... Das ist so ungefähr, wie wenn du in Düsseldorf einen Kölsch bestellst.
Ja.
Ja, aber es ist halt auch interessant, es ist halt schwierig, so auch identitätsmäßig. Ich habe da mal mit jüngeren, also Taiwanesen drüber geredet, weil sie sagen halt, naja, Taiwanesen sind sie ja eigentlich auch nicht, weil es gibt ja durchaus taiwanesische Ureinwohner, die halt dann tatsächlich Taiwanesen sind. Und sämtliche Chinesen, die halt nach Taiwan gekommen sind, sind ja ethnisch gesehen schon Chinesen.
Das ist sehr interessant, die Amerikaner stört das ja überhaupt nicht.
Amerikaner, also. Da sind wir ja auch alle Europäer, also so gesehen.
Ja. Dann gibt es also sozusagen Native Taiwanesen.
Genau.
Und China-Taiwanesen. Chinesisch-Taiwanesen.
Und da sind dann auch quasi relativ viele sozusagen, die ganz woanders gelebt haben als in China, die sind dann einfach dahin quasi geflüchtet.
Nach Taiwan?
Nach Taiwan.
Nö, das waren schon vor allem die Nationalisten, die halt den Bürgerkrieg verloren hatten. Die sind dann mit allen hohen Generälen, also wenn man Militär war, dann ist man definitiv raus aus der Volksrepublik und direkt nach Taiwan einfach.
Was mich irgendwie an China mal ganz doll...
An der Republik China oder an der Volksrepublik?
An der Volksrepublik China. Was mich da so aus meiner Internet-Mensch-Perspektive immer so extrem irritiert, sag ich mal, ist halt tatsächlich diese, auch in diesem internationalistischen Medium Internet, in sich abgeschlossene Kultur. Also die Chinesen sind nicht auf Facebook, sie sind nicht auf Twitter, sie benutzen kein Google, sondern sie haben halt für alles ihre eigenen Substitute gebaut.
Ja.
Und geben sich auch damit zufrieden. Also es ist jetzt gar nicht so, dass es gibt natürlich, ich glaube, Google ist da geblockt, irgendwie, nachdem sie da nicht mehr mit der Regierung zusammenarbeiten wollten.
Nee, Google ist raus aus China, also die haben jetzt ihr Hauptquartier in Hongkong.
Genau.
Aber du kannst Google noch benutzen, du kannst halt nur nicht unbedingt alle Suchbegriffe alle Suchergebnisse anklicken und öffnen. Also du kannst sie anklicken, aber nicht alle öffnen sich dann unbedingt, glaube ich. Ich glaube, so rum ist es.
Ja, jedenfalls, genau, und auch ich glaube auch Facebook und Twitter sind da gar nicht gesperrt oder so.
Doch, Facebook ist gesperrt. Facebook und zwar sowas von.
Echt, okay, aber Twitter nicht?
Twitter weiß ich gar nicht.
Ich glaube, Twitter ist auch gesperrt.
Twitter ist gesperrt.
Twitter ist auch gesperrt, okay.
Ziemlich sicher, ja. Doch, ja, Hannah Wen ist doch gerade da.
Stimmt, ja, genau, ja, sie kann nicht twittern. Stimmt, sie twittert nur über ihren Instagram-Account gerade, ne?
Genau, also definitive Follower-Empfehlung. Wer jetzt so ein bisschen China mal ein bisschen sehen möchte, sollte auf jeden Fall Hannah Wen auf Instagram folgen.
Han-Hai-Wen.
Also genau. H-A-N-H-A-I-W-E-N.
Das ist Helga, die hatten wir
auch
schon im
Podcast. Ja, ich wollte ihr bloß gerade auf Instagram folgen.
Genau, die schickt, macht da mal ganz schöne Bilder. Die war jetzt in Hongkong, was mir auch sehr im Herzen liegt. Und ist jetzt, glaube ich, gerade tatsächlich in Shanghai. Also schon so ein bisschen, ich habe jetzt die Bilder auch gesehen heute und das... Da wird man schon so ein bisschen nostalgisch. Das sind halt alles Orte, die man kennt. Ich
weiß Helga nicht. Hansen war eine der ersten unserer Gästinnen.
Genau.
Gästinnen tatsächlich. Ja, jedenfalls, der sollte man sowieso immer folgen. Die ist toll.
Oh ja, definitiv.
Wo waren wir gerade nochmal?
Du wolltest darüber reden, wie China
Komisch
ist.
Also das irritiert mich, weil ich da halt immer das geil fand so an diesem Internet, halt dieses Internationalistische und dieses über das, also selbst wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit nur mit Amerikanern oder Australiern oder Chinesen ja nicht, aber Japanern, ja, zum Beispiel Japaner sind ja ganz doll auf Twitter beispielsweise, selbst wenn ich nicht mit denen interagiere jetzt konkret, ja. Irgendwie ist das ein geiles Gefühl, dass wir irgendwie so auf einer Plattform sind und dass das irgendwie so geht, so aneinander vorbei, aber irgendwie doch gemeinsam so. Und das ist irgendwie grundsätzlich bei mir so, bei diesem Internet so ein wichtiges Ding einfach, ja, so dieses... Wir alle zusammen.
Ja, aber Internet.
Ja, und ich meine, das ist etwas, wo ich mir habe auch sagen lassen, dass das auch gar nicht so als so etwas Schlimmes empfunden wird, dass die Chinesen da jetzt irgendwie da aus diesen ganzen Sachen rausgeblockt sind, sondern ihr eigenes Ding machen, sondern die das auch echt gut finden, dass sie halt so ihr eigenes Ding haben. So, ja, und. Also das, worüber wir gerade so mal die ganze Zeit sprechen, ne? Dieses, wir brauchen unsere eigene Infrastruktur, Schlandnet, dies und jenes, wir brauchen unsere eigene Suchmaschine und unser eigenes...
Ist Schlandnet ja nur nach dem Vorbild der Chinesen, was die schon
das,
haben.
Das ist ja auch, das Wort kommt das ja von Chinanet, ne? Also das ist ja Chinanet, gibt's ja diesen Begriff, ja. Chinanet gibt's ja, der dann halt tatsächlich genau diesen Umstand beschreibt, also dass China da ihre eigene Infrastruktur hat und die Leute finden das auch ganz cool so. Und ich weiß auch noch, das war noch bevor diese ganze Schlandnet-Debatte anfing, da war ein Morozov-Text in der FAZ, wo denn sonst, wo er schon davon sprach. Ja, die Chinesen, die wissen ja schon länger, warum sie sich da hier aus diesem bösen amerikanischen Internet rausgekoppelt haben, ja. Und die wissen ja schon auch so. Und ich fand das empörend. So, also als ich das gelesen habe, habe ich mich aufgeregt. So, wie kann er denn so eine total unfreie, so eine total engstirnige, nationalistische und dann auch staatlich aufoktroyierte, überwachungsgesättigte, zensurgesättigte Lösung irgendwie so als ein positives Alternativmodell hinstellen. So, ja? Und dann fing dann aber tatsächlich hier in Deutschland auch diese Schlandnet-Debatte an, weswegen ich dann auch tatsächlich irgendwie total die Krise gekriegt habe. Ja? Also, naja, egal, auf jeden Fall so großer Bogen, ja, also dieser ganze Diskurs von Schlandnet, ne? Das kommt ja aus Chinanet.
Ja.
Und The Great Firewall, ja, und kannst du das erklären?
Was jetzt? Alles?
Nein, ich meine, wie die Chinesen, wieso die Chinesen das nicht nur tolerieren, sondern vielleicht auch gutheißen oder okay finden.
Das mit dem Gutheißen, das finde ich tatsächlich interessant, das habe ich so noch nie gehört. Ich glaube einfach, das ist sicher so egal, weil ich meine, auch wenn du dir anschaust, wer jetzt hier auch in Deutschland das Internet einfach, also genau, sagen wir es mal so, wer benutzt denn groß sein Internet über seinen sozialen Freundeskreis, also über seinen recht kleinen sozialen Kreis hinaus?
Also mein Twitter auf jeden Fall die ganze Zeit dauernd.
Ja, aber das kannst du ja in China auch. Also es ist halt dann nur auf Chinesisch, halt mit den Chinesen da.
Ja, du kannst dann halt aber keine...
Es gibt Ausländer, die über Weibo twittern.
Ja, aber du kannst halt beispielsweise nicht den US-amerikanischen Diskurs in Sachen Internet oder so etwas folgen.
Aber vielleicht den meisten Leuten egal.
Aber aus ihrer Perspektive, du sagst jetzt so, also du hast ja quasi dieses Bild davon, dass sie da eingemauert sind in diesem kleinen Bereich und nur ihr Netzwerk haben, wo sie das große Netzwerk der weiten Welt nicht mitbekommen, rein schon von der Masse an Menschen her, könnten sie es genau genug umgekehrt betrachten. Genau.
Aber nicht an der Vielfalt. Das ist das, was
ich meine. Also ich vermute mal, dass es da auch eine große Vielfalt gibt. Und,
ja, definitiv. Ich meine, China,
du die Vielfalt China der
fast
Welt
60 ist verschiedene Minderheiten. Nein, ich will nicht sagen, dass irgendwie das Gleiche ist, aber das Ding ist halt auch, wenn du konkret dir anschaust, was die meisten Leute mit dem Internet machen, ich denke auch, ich würde mal sagen, dass es vielen Leuten auch zum Beispiel gar nicht, also nicht groß auffallen würde, wenn jetzt zum Beispiel Facebook, wenn sie nur deutsche Freunde haben könnten. Ich meine, klar, wenn du ins Ausland gehst, dann sind mal ein paar andere so dabei, aber Facebook wird zum Beispiel auch vor allem genutzt, um eben mit dem unmittelbaren Freundeskreis zu kommunizieren. Und wenn das halt tatsächlich irgendwas Soziales ist, in China ist auch gerade so zum Beispiel, die chatten auch unheimlich viel. Also meine Schülerinnen, die ich halt hatte, und auch die Schüler waren immer ganz viel mit dem Handy am Gange. Es gibt halt auch eine chinesische Version von WhatsApp, die tatsächlich wesentlich besser als nur ein WhatsApp-Klon irgendwie ist. Das wird unheimlich viel benutzt. Das ist WeChat oder Weixin.
Ah, okay.
Das ist auch ganz interessant, weil in Asien hat quasi jedes Land seinen eigenen Messenger. Das ist ganz witzig.
Na, das ist ja sowieso. Das ist ja nicht nur in Asien. Also, dass hier WhatsApp sich so durchgesetzt hat und so, das ist ja auch alles keine sichere Sache. Also, es gibt ja durchaus noch ein paar andere Anbieter.
In den USA ist das auch übrigens gar nicht so groß, WhatsApp. Das ist ganz witzig. Also,
das ist in Europa ist das sehr, sehr stark.
Aber das Interessante ist halt, dass tatsächlich China, Japan und Korea jeweils ihren eigenen Messenger haben, der tatsächlich komplett den Markt dominiert. Also, komplett. Und die irgendwie aber im Endeffekt alle identisch sind und sich zum Beispiel darin unterscheiden. Eine Freundin von mir meinte mal, Kakao-Talk hat die besseren Sticker. Also so kleine Bilder dann eben, aber
das ist, dass diese großartige Kommunikationsinfrastruktur eines Tages zu irgendwas wird, wo man im Wesentlichen chatten kann und hin und wieder mal das Geschäftsmodell sein wird, dass man Sticker kauft. Das hätte ich auch nicht vermutet. Aber so ändern sich die Dinge.
Nee, aber das Ding ist eben, wenn man es eben dafür nutzt, dann ist erstmal egal, ob du jetzt Leute hast, die halt aus dem Ausland noch irgendwie mit reinspielen. Und tatsächlich ist es auch so, dass man, wenn man sich Weibo anguckt, immer mehr
Suchmaschine, ne?
Nee, Weibo ist das chinesische Twitter.
Ach so, genau.
Immer mehr amerikanische Stars zum Beispiel. Bei Du ist die Suchmaschine.
Genau,
ja. Immer mehr amerikanische Stars und so machen sich auch ihre Weibo-Accounts, weil sie jetzt sagen, ich möchte das chinesische Publikum erreichen. Und sagen sie, gehe ich eben in dieses System rein.
Ist es möglich, problemlos als Europäer, sich so einen Account anzulegen?
Problemlos. Okay. Ich habe auch einen.
Okay. Also. Können wir alle dahin gehen, wenn es Twitter auf uns
Genau, geht. Also das ist ja die Sache.
Ist so ein bisschen App.net hier. Wie viele Zeichen hat man da?
Die App.net-Exilanten, die könnten das ja mal so.
Irgendjemand meinte auch neulich, von wegen, wenn die ganze Sache mit Selfcare war und so, von wegen, Leute sollten mal Twitter abstellen, um nicht diesen Shitstorm so mitzukriegen. China ist Selfcare. Nichts geht mehr. Nichts mehr mit.
Da machen sie das für dich.
Vermutlich sind die Shitstorms da viel schlimmer, du kannst halt einfach nicht lesen.
Ja. Genau. Also ich weiß gar nicht, wie viele Zeichen man bei Weibo hat.
Aber das finde ich tatsächlich auch sehr lustig, so an dieser ganzen, auch gerade so an dieser Tech-Startup-Szene. Ich habe neulich irgendwo gelesen, ich glaube, war hier bei Neunetz oder so, also Dings hatte das.
Marcel
hatte das ausgebuddelt, dass jetzt Alibaba, also so ein chinesisches, ich weiß nicht mal, was sie machen, Amazon-Art.
Ja, es ist so Amazon-Ebay-mäßig so ein bisschen.
Okay.
Also so ein riesiger Online-Retailer, aber die, glaube ich, mittlerweile einfach alles verkaufen.
Und dass die jetzt wahrscheinlich den größten Börsengang der Geschichte der Menschheit hinlegen werden. Also es ist, die
expandieren wie blöde.
Und wir kriegen das halt nicht mal mit.
Und wir kriegen es nicht mal mit.
Das ist dann sozusagen die Kehrseite davon. Ne? Also, also es ist ja nicht nur so, dass die Leute sozusagen, die Chinesen sozusagen in ihrem China-Net so selbstzufrieden vor sich hin chatten, sondern es hat dann ja auch zur Folge, dass wir, dass das für uns auch so hermetisch wirkt, ja, also weil wir halt nicht irgendwie auf Baidu oder Dingsbums sind, ne?
Es ist halt alles auf Chinesisch, ne? Und auf Chinesen ausgerichtet, auf chinesisches Publikum gemacht.
Und das heißt also mit anderen Worten, da gibt es dann plötzlich so einen riesen Gap, so, ja, den ich beispielsweise jetzt zu anderen Ländern nicht so empfinde wie zu China so. Also nicht mal zu Indien oder sowas und nicht mal zu irgendwie arabischen Ländern oder.
Na gut, aber weißt du, was in Indien die meistgesuchte Suchmaschine ist? Weißt du, was in Indien der wichtigste Messenger ist? Weißt du, was in Indien das heißeste Tech-Startup ist?
Stimmt, das weiß ich auch nicht.
Also das Ding ist, ich glaube, es ist tatsächlich oft eingebildet, einfach weil man weiß, dass diese Abriegelung da ist bei China. Es gibt auch immer wieder dieses. China wird unheimlich gerne, das ist so ein bisschen dieser Nordkorea-Effekt. Bei Nordkorea ist es noch ganz viel stärker, aber man neigt dazu, wirklich sehr, sehr absurde Dinge zu glauben, weil man eben weiß, dass das irgendwie so ein bisschen abgeschlossen ist. Es ist auch so ein, ja, man interpretiert dann gerne viele Dinge rein, die gar nicht mehr unbedingt da sind. Und zum Beispiel auch das mit Alibaba, es ist tatsächlich so, es ist einfach etwas, was für den chinesischen Markt gemacht ist, es hat sich dort entwickelt. Und vielleicht setzt es sich ja auch außerhalb des chinesischen Marktes durch. Es ist nicht unbedingt so. Aber ich denke einfach, dass wir solche Dinge nicht wissen, das, also da kommt jetzt wieder so meine Medienperspektive so ein bisschen mit rein. Ich merke es ja auch, wenn man Text über China anbietet, dann scheint es echt viele Redakteure zu geben, die auch nicht unbedingt glauben, dass da ein großes Interesse an China besteht. Also oft habe ich schon das gehabt, dass dann hieß, ja, dieser Text ist ein bisschen zu spezifisch, das müssen wir jetzt über China nicht schreiben. Das war, glaube ich, konkret zum Beispiel über eine Entwicklung in den chinesischen sozialen Medien, wo die Leute eben anfingen von dem chinesischen Twitter zum chinesischen WhatsApp, also von Weibo zu Weixin zu migrieren, aus Zensurgründen, weil sie in der Zensur ausweichen wollten, dass politische Meinungsbildung und politische Diskussionen sich eben auf diese andere Plattform verlagerten. Und dann kam dann als Antwort, dass ich diesen Text anbieten wollte, ja, nee, das ist ein bisschen zu chinesisch, das ist jetzt für uns nicht so interessant.
Aber das ist interessant, weil das mit diesem Börsengang habe ich zum Beispiel auch nicht mitgekriegt. Aber ich kriege ja auch nicht mit. Also du könntest mir wahrscheinlich irgendwie 12 Millionen Städte aus China vorlesen und ich hätte von denen noch nie was gehört, ja. So, ja, ich meine, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo so eine Millionenstadt, da gab es 5, die konnte man aufzählen, so, ja, irgendwie. Und so
in
auf
Deutschland.
Der Welt. Nee, Quatsch, es ist übertreibe jetzt gerade so gefühlt, ja. Aber da kannte man zumindest alle Millionenstädte so, ja. Da wusste man irgendwie von Mexico City, die sind ganz groß und da wusste man von irgendwie von, ne, und so. Tokio und so. Also so Metropolen. Und heutzutage, China ist ja ein, die haben ja, weiß nicht, keine Ahnung, wie viele Millionen Städte, die von denen der normale Europäer nie was gehört hat. So.
Ja, klar.
Und also, so langsam fängt es an, weil man hört irgendwie, okay, dort werden jetzt irgendwie die iPhones hergestellt und dort werden Shenzhen irgendwie, ja, so, ja, so ohne Scheiß.
Man liest die halt in den Schildern.
Genau.
Ah, noch eine.
Genau, also so langsam, gut, da drängt sich das auf. Und dann gibt es ja diesen Effekt, dass Informationen natürlich immer dann Informationen sein können, wenn sie anschlussfähig sind. Ne? Also das heißt, keine Ahnung, wenn du irgendwas über den amerikanischen Präsidenten Barack Obama berichten willst, dann setzt du implizit voraus, dass die Leute wissen, dass es ein Land gibt, das Amerika heißt. In diesem Land gibt es einen Präsidenten und so weiter und so fort. Und dieser Präsident hat eine bestimmte politische Funktion. Und das ist alles sozusagen vorausgesetztes Wissen, dass du sozusagen als Journalist nutzt, indem du sagst, auf dem du aufpasst, wenn du sagst, Barack Obama hat XY, ja?
Ganz klar, ja.
Genau, und das ist dieses Anschlussding. Und bei China haben wir viel weniger solche Anschlüsse, so viel Anschlusswissen, ja? Also es gibt halt viel weniger Fundament, auf dem man aufbaut. Alle reden davon, wie unglaublich wichtig China ist und wie eine, was für eine unglaublich wichtige globale Stellung dieses Land hat und wie unglaublich auch unsere Wirtschaft, unser Leben, unser Alltag eigentlich, ja, irgendwie total von diesem Land abhängig ist, ja, von dem wir praktisch nichts wissen.
Ja,
so.
Das ist wirklich so absurd.
Es ist aber halt echt auch traurig.
Das ist wirklich absurd.
Das merkt man aber einfach auch in der Berichterstattung, dass einfach diese Maske, was du eben sagst, dass wir mal sagen, China ist so wichtig für unsere Wirtschaft, China ist the next big thing, die werden die Amerikaner überholen wirtschaftlich.
Falls sie es nicht schon haben.
Ich glaube, sie haben noch nicht.
Naja.
Ja. Aber ja, es kommt drauf an. Andererseits sind die Chinesen diejenigen, die, ja, auf jeden Fall.
Im Zweifel sind wir aber wirtschaftlich abhängiger von denen. So.
Ja, ja, nee, aber was ich meine, das macht sich halt einfach ganz klar auch in der Berichterstattung bemerkbar. Dass einfach wirklich tatsächlich aus dieser wirtschaftlichen Hinsicht viel über China berichtet wird und gleichzeitig ist eben noch dieses unterschwellige, oh, das sind diese Kommunisten, die auch irgendwie diese Marktwirtschaft da noch haben. Also dieses wirklich, die sind so ein bisschen komisch, die sind so ein bisschen anders, aber sind halt wichtig. Und das ist einfach diese Maske, durch die China oft betrachtet wird. Und das finde ich sehr, sehr schade. Weil wenn man sich mal so ein bisschen von diesem Fokus wegbewegen würde, dann hätte man, glaube ich, auch die Energie und das Interesse und könnte sagen, okay, wir gucken jetzt mal an, was China halt darüber hinaus noch ist. Und ich denke eben, dass wir, wenn wir nicht von diesem ganzen Wirtschaftsfokus wegkommen, auch als, sage ich jetzt mal, als Gesellschaft nie ein größeres Verständnis für China irgendwie kriegen werden, weil das halt nur dieses total utilitaristische ist, okay, wir müssen jetzt irgendwie so ein bisschen wissen, wie die chinesische Wirtschaft funktioniert. Aber da steckt einfach noch so viel mehr dahinter. Und wenn wir uns nicht darauf einlassen, dann werden wir auch nicht verstehen, warum die chinesische Wirtschaft funktioniert, wie sie funktioniert.
Ich glaube, ehrlich gesagt, das wird uns irgendwann ganz krass doll treffen. Also, weil China ist momentan eine Blackbox und funktioniert wie eine Blackbox und zwar im positiven Sinne, ja. Wir schicken denen halt einfach irgendwie Konstruktionsanleitung hin und kriegen die Produkte zurück, so, ja. Halt, das ist dieses verlängerte Werkbank des Westens. Das ist halt momentan wirtschaftlich China für die meisten westlichen Länder, so, ja. Das wird sich aber ändern. Das wird sich ändern. Und zwar irgendwie in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Da werden dann halt nicht mehr dann sagen die halt so, ja, eure Konstruktionsanleitungen sind zwar ganz nett, aber lasst mal, wir haben unsere eigenen Sachen, die wir jetzt produzieren und die sind viel besser. Und dann gucken wir nämlich alle ganz blöd aus der Wäsche. Ja, ich meine, das ist halt mit Japan auch passiert. Und in China passiert das dann wahrscheinlich im hoch 10, so, ja. Und
das ist sehr, also ich meine, man sieht mittlerweile chinesische Autos auf deutschen Straßen. Ja.
Und das
trotz Yangtze. Ich weiß nicht mal, wie die Marke heißt. Und
aber man sieht viele VWs auf chinesischen Straßen.
Ja, okay, aber es ist halt ein Prozess, der sich, also ja, dass VW überall auf der Welt präsent ist, das ist, haben wir als Deutsche, wir haben ja nicht alles geschafft, was wir uns vorgenommen haben in unserer langen Geschichte, aber das haben wir geschafft, dass wenigstens die Autos überall sind. Und aber dass chinesische Autos hier so rumfahren, das sieht man ja doch eher, ist ja doch eher was Neues. Ja. Und was du halt meintest mit den,
das kommt jetzt schnell,
dass sie, ich. Dass sie alle unsere, dass alle unsere Telefone selbstverständlich in China produziert werden, aber dass dann auch plötzlich chinesische Marken hinterstehen. Das ist, also bei Huawei und so hat man das jetzt, ich weiß nicht.
Huawei.
Huawei. Der Typ, der früher sich um Android immer gekündigt hat bei Google, der ist jetzt auch gelandet bei so einem chinesischen Hersteller, okay. Von dem man noch nie was gehört hat.
Xiaomi? Kann das sein mit X?
Ja, kann sein.
Das sind nämlich die, also die machen das jetzt gerade in China ganz groß, die haben auch Handys, die eigentlich ganz cool sind. Also so ein bisschen, die sind jetzt nicht so, sind jetzt nicht auf zum Beispiel iPhone-Niveau oder wie jetzt, keine Ahnung, ich habe halt auch einen Nexus. Das ist ja so nicht so ganz geil, aber die sind schon echt gut und die haben einfach eine andere Strategie. Die fahren halt eine aggressive Preisstrategie und probieren möglichst billig zu sein, weil das eben im chinesischen Markt funktioniert. Und ich kenne auch Ausländer, die diese Handys haben. Und ich weiß auch, dass diese Firmen, das habe ich jetzt, ich habe es neulich nochmal drüber gelesen, dass die jetzt gerade eben überlegen, wie sie am besten in den westlichen Markt einsteigen, weil sie halt jetzt gucken wollen, was sie hier reißen können.
Und die füllen halt erstmal diesen natürlich den inländischen Markt auf, weil der ist ja gigantisch und aber wenn sie so groß sind, dass sie aus dem raus expandieren wollen, dann sind sie schon riesen einer Größe, die wir einfach gar nicht kennen.
Ja.
Und das meinte Günter Dück nochmal so für die deutsche Perspektive. Deutschland ist auch deswegen, hat auch deswegen die letzten Jahre seine Export, seine große Exportmeisterschaft weiterhin aufrechterhalten können, weil der größte Abnehmer momentan China ist. Also tatsächlich, wir exportieren Deutschland ist ja immer noch großer Industriestandort für Maschinenbau, ja. Und das ist eigentlich alles, was wir machen. Also auch Autos gehört ja dazu, aber das ist ja nur ein Subbereich unserer riesengroßen Maschinenbauindustrie. Also witzigerweise, viele westlichen Staaten sind ja mittlerweile über diese industriekapitalistische Phase hinausgegangen. Und Deutschland hängt da ja noch in dieser industriekapitalistischen Phase drin und lebt ja auch ganz gut da drin. Halt immer noch diejenigen zu sein, die halt mit irgendwie deutscher Gründlichkeit
die
irgendwie diesen Maschinenbau machen. Ja? Aber was meinst du wohl, wie schnell das weg ist? Ja? Das ist nämlich der Punkt. Also China braucht ja auch Maschinen, weil sie halt eben produzieren.
Um Maschinen zu bauen.
Um eben Maschinen zu bauen. Ja? Und die lernen schnell. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich sag mal so,
die lernen schnell. Ich meine, das muss man auch sagen. Es gibt halt Dinge, die kannst du halt in bestimmten, vielleicht, also das ist ja nicht nur das halte ich jetzt für genau so ein Klischee-Denken auch ein Stück weit. Auch Amerikaner lernen schnell und Franzosen lernen schnell und trotzdem werden dann immer noch die besten Maschinen sozusagen hier gebaut und das, du kannst halt nicht alles nehmen, gucken, wie wird die Maschine, bis zu einem gewissen Grad geht das sicherlich, dass du einfach anfängst, Dinge zu kopieren, aber spätestens, wenn es darum geht, eben, also was du zum Beispiel gesagt hast, gerade so dieses, dass eben, ich weiß nicht, ob das dann auch in Firmen so ist, aber so dieses, das ist nicht mein Problem, dass irgendwas so läuft und sowas. Ja. Und wenn du so eine Einstellung hast, innerhalb auch einer großen Firma, also find mal Leute, die dann von sich aus, also du bist Arbeitgeber und du brauchst Leute, die auch sagen, ha, da hinten läuft was schief, darum kümmere ich mich jetzt mal darum. Und weil das halt auch für bestimmte Firmen einfach notwendig ist und für eine bestimmte Arbeitsweise.
Es ist tatsächlich ganz grundsätzlich Wirtschaftstheorie einfach, dass du halt das Prinzip, the principle of diminishing returns, momentan ist China halt noch dabei, das muss man einfach ganz klar sagen, aufzuholen. Mhm. Das heißt, und momentan können sie tatsächlich die Technologie aus anderen Ländern holen und damit geht es noch sehr, sehr schnell, aber es wird einfach immer langsamer werden. Das ist auch eine Entwicklung, die eben die auch andere Länder eben durchgemacht haben. Und das ist einfach eine Entwicklung, die ganz normal ist für Länder, die eben aufholen. Also aufholende Länder, das ist das Gleiche für Indien. Das wird ähnlich sein für, es war ähnlich für Südafrika, wenn ich mich nicht stark irre, und wird vermutlich ähnlich verlaufen für afrikanische Länder, die jetzt langsam richtig in Gang kommen wirtschaftlich.
Brasilien.
Genau, Brasilien natürlich auch. Aber dann, wenn du halt an diesen Punkt, kommst du dann an einen Punkt, wo du selber Innovationen irgendwie schaffen musst. Und das ist tatsächlich was, was in China, glaube ich, noch ein tendenziell ein Problem ist. Also sie machen, es gibt tatsächlich dann irgendwelche Dinge, um zu probieren, diese Innovationsfähigkeit ein bisschen zu fördern. Es ist aber auch tatsächlich so, ich weiß gar nicht, wie stark dieser Brain Drain ist, aber viele Chinesen gehen auch in die USA, weil eben die US-amerikanischen Unis als extrem gut gelten, gerade wenn man Dinge mit Technik oder mit Wirtschaft machen möchte. Und immer mehr bleiben eben auch dort, weil dort momentan noch die besseren Jobchancen sind. Und die Frage ist eben, ob sich, und weil sie dort auch freier arbeiten können. Die Arbeitsbedingungen sind andere und
nicht nur arbeiten, sondern auch leben.
Genau, Arbeits- und Lebensbedingungen sind bessere. Ja. Und die Frage ist halt, was in China passieren muss, damit diese Leute im Land bleiben und im Land arbeiten. Weil in China selbst hat es, glaube ich, tatsächlich nicht viel groß irgendwie Dinge an Innovationen gegeben. Natürlich entwickeln sich gerade sehr viele Dinge, aber viel basiert tatsächlich noch auf dem, dass es so ein bisschen Aufholarbeit. Aber damit will ich nicht sagen, dass es keine innovativen Chinesen gibt, aber viele von denen arbeiten einfach für ausländische Firmen und finden halt nichts für chinesische Firmen.
Da habe ich mal so einen geilen Talk gesehen und das war, glaube ich, tatsächlich Anfang der 2000er, das ist also schon Ewigkeiten her. Da war ich auf der Ars Electronica, das ist so eine oder gibt es bestimmt immer noch, aber es ist auf jeden Fall so ein Medienkunstfestival, ein ziemlich großes in Linz in Österreich. Und da gab es dann halt auch mal so einen Konferenzteil. Und da war dann so eine Speakerin, die stellte sich so eine Chinesin, ja. Also wie gesagt, 2000, das war noch irgendwie, da haben die meisten Leute noch China irgendwo so beim Kommunismus angesiedelt oder sowas, ja. Da war so eine Speakerin und die stellte sich vor als Institutsleiterin, so von einem Institut. Und dann denkt man so, Institut, das ist so ein, das war bei mir an der Uni dann halt meistens irgendwie so ein Flur mit so drei Büros.
Ja. Yeah.
Und so angesiedelt an der Uni und so. Dann meinte sie, ja, und hier sind so ein paar Bilder von unserem Institut, so bam. Und dann ist das so ein riesen Komplex, also nur dieses Institut ist ein riesen Komplex, also so, keine Ahnung, ein Hochhaus, ja, irgendwie und super breit und also riesig so. Und ich, und ja, wir haben hier so irgendwie 10.000 Lehrende, ja, Lehrende.
Die Dimensionen in China sind einfach auch ganz einfach anders so oft. Das ist
aber das Geilste war jetzt, pass auf, das Institut war das Institut für Kreativität.
Ah ja, die Geschichte ist, ja.
Das Institut für Kreativität.
Okay.
Das haben sie halt gebaut, weil sie halt sich dieser Entwicklung durchaus, also sag ich mal, die große Partei, ja, oder wie nennt man das da? Irgendwie die weise Partei hat bereits gesehen, dass sie dort irgendwann dieses Problem haben, dass sie irgendwann innovativ sein müssen. Und innovativ ist man, wenn man kreativ ist, das haben sie auch irgendwo gelesen. Und deswegen haben sie gedacht, wie es geht, dann müssen wir jetzt kreativ sein, das brauchen wir irgendwie jemand, das brauchen wir Kreativität, müssen wir jetzt eine Uni für Kreativität machen, ein Institut für Kreativität. Und dann haben sie dieses Ding dahingestellt, so für ganz viel Geld und dann haben sie sich auch ganz viele ausländische Künstler und so weiter und so fort eingeladen und mit den Konzepten gemacht, wie man da jetzt irgendwie Kreativität reinbringt. Hatten sie auch dann ganz große Areale, wo sie so Spielzeugsachen haben, wo die Leute sich austoben können.
Ein bisschen MIT. Die haben wir Google kopiert.
Nee, so MIT, ja. MIT Media Lab, so, ne? Wer das kennt, so, das ist halt so. Das ist so ein
du warst da mal, ne?
Ja, das ist auch recht berühmt. Also
der Rest der Welt kennt es nicht, aber okay, ja.
Das ist schon so sehr spielerisch, Technik, spielerisch, also so ein Nerd-Universum eigentlich, ne? Und auf jeden Fall,
gleich, sorry.
Ja. Jedenfalls, dort haben sie dann als allererste Maßnahme für alle neuen Lehrenden und Angestellten, die dann dahin kamen, da waren ja auch sehr, sehr viele Chinesen darunter, das war dann die erste Aufgabe war, sie sollten ihre Tür streichen. Und zwar sollten sie sich eine Farbe aussuchen. Und das hat die total überfordert. Das war ein Riesenproblem. Das hat wohl irgendwie wochenlange Diskussionen und Probleme gegeben. Weil diesen Schritt zu sagen.
Also jeder hatte das Recht, eine eigene Farbe zu wählen, sozusagen. Also
nicht ein Recht, sondern Pflicht.
Also die Pflicht, okay, ja. Aber es so, war jetzt ja nicht so, sie mussten sich auf eine Farbe einigen.
Nee.
Sondern
du sollst halt deine Tür gestalten, wie du wolltest.
Sie waren aber alle struck, so, ja, yeah, weil sie einfach nicht wussten, in welcher Farbe sie jetzt sind. So, ja, also dieses auf sich allein gestellt sein und alleine eine Entscheidung treffen zu müssen, Das war wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Und diese Universität hat das so, oder dieses Institut hat sich so als Aufgabe gesetzt, genau diese Entscheidungsfreude, so, ja, oder diesen Entscheidungsmut, so, ja, irgendwie freizusetzen.
Das hat man auch hier sehr selten. Also ich habe irgendwann mal für mich persönlich die Feststellung gemacht, dass es in vielen Situationen ist es wichtiger, eine Entscheidung zu treffen, als die richtige Entscheidung zu treffen. Mhm. Man erlebt sehr, sehr viele Firmen, die einfach sehr viel Zeit darauf verwenden, die richtige Entscheidung zu treffen. Natürlich ist es oft auch sehr wichtig, die richtige Entscheidung zu treffen, aber oft genug reicht es überhaupt, eine Entscheidung zu treffen, damit es weitergeht. Das ist wesentlich wichtiger.
Das ist Führungspersonal muss das.
Genau, und das erlebt man unfassbar oft, dass Leute dazu nicht in der Lage sind, einfach jetzt mal zu sagen, so und so machen wir es. Sondern es ist meistens, also das, was man sehr oft erlebt, ist, wenn man, guck mal hier, Chef, ich habe hier diese Möglichkeit oder diese Möglichkeit, welche soll ich denn davon wählen? Und dann kriegt man keine Antwort, sondern dann vertagen wir das noch um eine Woche, so nach dem Motto. Also irgendwie durch die Dinge formuliert. Okay.
Also ich finde es sehr interessant, weil ich wollte nämlich auch sagen, das Ding ist, also ich glaube, dieses Kreativitätsproblem, das gibt es gegebenenfalls durchaus in China. Ich glaube aber, dass es einfach sehr stark mit dem System so ein bisschen zusammenhängt und wie mit Leuten umgegangen wird, wie auch mit Leuten geredet wird, weil ich weiß halt auch nicht, denke, die Art, wie man jetzt sowas formuliert, wie ihr dürft eure Tür jetzt anmalen, wie ihr wollt, wie man das jetzt vermittelt, wie das gesagt wird, das macht halt einfach auch schon, das hat auch schon einen gewissen Effekt. Und ich wollte einfach nur ganz kurz ein Erlebnis zum Beispiel von mir einbringen, was ich halt hatte, als ich mit meinen Schülern gearbeitet habe.
Ja.
Ich habe dann halt den Lehrern vorgeschlagen, die den Unterricht eigentlich gestaltet haben, wir können doch im Dezember so kleine Teehauslichter bauen. Also einfach so kleine Häuser aus Pappe mit Buntpapier, wo man halt ein Teelicht reinstellen kann. Und wir haben dann halt den Schülern gesagt, ihr könnt, ich habe halt so eins vorgemacht mit Tür und Fenstern, einfach ganz simpel gesagt, so was in der Art könnt ihr machen, macht es wie ihr wollt. Und die Ergebnisse, die kamen mal total krass. Das hätte ich nicht erwartet. Ich habe halt auch nur gesagt, macht was ihr wollt, ich gebe euch nichts vor. Aber das war bei weitem nicht irgendwie so eine Ratlosigkeit, wie jetzt von dir beschrieben wurde, sondern das eine Ergebnis, was ich total cool fand, war ein Mädchen, das dann ein Rentier reingeschnitten hat in dieses wirklich 5x5 cm große Pappquadrat und hat ein Rentier da reingeschnitten, hat da mit allen möglichen Details und total schön ausgeschnitten und dann dieses Papier dahinter. Also die haben wirklich kleine Kunstwerke da gemacht und jeder wirklich was komplett anderes. Und das ist halt die Sache. Also da ist auf jeden Fall Potenzial da. Und ich denke...
Bei Kindern ist das vielleicht auch irgendwie noch da. So. Das wird dann vielleicht abtrainiert.
Das mag sein, aber es ist halt tatsächlich so, ich glaube, wenn wir halt immer so über China reden, dass wir sagen, das mit dem Kreativitätsproblem, solche Geschichten, das mag sein. Ich finde es auch sehr bezeichnend teilweise, aber ich finde es ein bisschen gefährlich, weil wenn wir solche Sachen halt immer wieder erzählen, dann bringt uns das ein bisschen diese Ecke, die Chinesen,
Position. Diese,
genau, auf jeden Fall.
Aber ich meine, es ist, dass die Menschen, glaube ich, durchaus in der Lage sind, wären kreativ zu sein. Es hat ja auch eine Menge mit, also es erlebt man ja auch, kann ich auch wiederum mit hier vergleichen, bei Facebook ist ja dieses berühmte Motto, move fast and break things. Also dieses mach schnell, aber mach dabei auch Dinge kaputt. Also das ist regelrecht ja die Aufgabe. Mach Dinge kaputt, mach Fehler. Und es gibt sehr, sehr viele deutsche Firmen, die sich dieses Motto einfach übernommen haben, aber wenn dann Fehler passiert, dann wird halt nicht gesagt, du hast einen Fehler gemacht, sehr gut, gibt eine Gehaltserhöhung, sondern kriegst du halt trotzdem. Und
schreibt Fefe über dich.
sondern schreibt bestimmt, genau, stimmt, darüber kann man noch erzählen. Aber und das muss ja auch erstmal, also das muss ja die ganze Kultur da sein, dass auch dieses Vertrauen da ist. Wenn ich jetzt kreativ bin, genau, dann kriege ich dafür nicht auf die Fresse gehauen und sowas. Das ist ja wahrscheinlich eher das, was verlernt wird. So dieses, oder was nie da ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das fast schwerer herzustellen ist und dass das sozusagen erstmal in der Gesellschaft und drin
steht.
Und ich glaube, das ist auch hier nicht sonderlich weit verbreitet. Also ich sehe Deutschland da jetzt nicht ganz weit vorne an dieser Front.
Nee, auf jeden Fall nicht. Ich glaube auch, dass wir auch schon 1000-mal weiter sind, als wenn du dir überlegst, wie noch unsere Eltern gelebt haben, in was für einer Gesellschaft und wie die auch in einer, ich glaube, das hat extrem auch viel mit so Erziehung, Schulsystem und sowas zu tun. Inwiefern du irgendjemand meinte das auch, einer, der sich in Sachen Bildung engagiert, meinte, so Kreativität wird in Schulen regelrecht abtrainiert.
Ja, genau.
Total.
Ja. Und eigentlich kommt jeder kreativ auf die Welt. So und indem du die Leute in so sehr enge Regelkorsetts reinsteckst und ihnen halt immer sagst, was sie zu tun haben und wie folgsam sie zu sein haben, desto mehr erstickst du das halt auch.
Naja, also wobei sowas, also das ist natürlich auch immer sehr einfach zu sagen. unser Schulsystem tötet ja die Kreativität. Eigentlich sind wir alle Genies, aber das scheiß Schulsystem hat uns halt so kaputt gemacht. Das ist natürlich immer leicht.
Bei mir ist das so.
Ohne das Schulsystem hätte MS Pro schon 5 Bücher geschrieben.
Genau.
Genau.
So ist das nämlich. Muss man natürlich auf der anderen Seite sagen, ein Stück weit ist ja auch die Aufgabe eines Schulsystems. Also klar, also ich meine so. Ja, Hans Reiner, probier doch mal mit der Knarre dir in den Kopf zu schießen. Vielleicht funktioniert's ja tatsächlich und du wirst nachher
schlau.
Break things. Oder also ich meine, manche Dinge werden ja auch, also die Schule hat ja auch durchaus die Aufgabe oder Lehrer hat ja durchaus auch die Aufgabe, bestimmte Varianten von vornherein auszuschließen und zu sagen, nein, das haben wir schon mal probiert, brauchst du nicht nochmal zu machen. Das ist
wir bei den Montagsdemos vor. Ja, okay.
Und insofern, also ich oh Gott, habe ich gerade das Schulsystem verteidigt? Nein, also das war nicht...
ich weiß, was du meinst, es ist natürlich ziemlich radikal und zugespitzt zu sagen, diese ganze Erziehung tötet ja nur die Kreativität, also brauchen wir niemanden mehr erziehen, das ist ja auch Quatsch. Ja, also
ja, genau.
Ich denke, da muss man irgendwie einen guten Mittelweg finden. Und aber ich würde dir zum Beispiel auch recht geben in dem Punkt, wo du sagst, okay, die Deutschen sind jetzt auch nicht die Meister darin, irgendwie in Sachen Kreativität, Fehlertoleranz etc. Sich auszuleben. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass auch unser Schulsystem immer noch ein ziemlich, sag ich mal, starrer hierarchisches ist im Gegensatz zu anderen Ländern.
Darf ich gerade noch mal was einwerfen? Das ist nämlich
du darfst gar keinen Fall.
Deswegen muss ich
hier unser Gast, du darfst hier, wenn du willst, darfst du alles
Schnauze. Vollreden. Aber das Richtige sagen, sonst fliegst du raus.
Genau.
So. Ja, mit deutscher Fehlerkultur.
Genau. Damit wir das geklärt haben, so Max. Und dir wollte ich noch mal...
Ich gehe da mal, ich nehme das Bier mit.
Ha, ist ja nur noch eins da.
Stimmt, verdammt.
Ich habe auch welches getrunken.
Ja. Siehst du, ey, kaum ist das...
Nee. Ja, erzähl.
Auf jeden Fall, genau. Ich musste eben lachen, weil der Ningvi meinte noch im Chat auch, ich sollte mal eine Ausspracheübung zu Huawei machen. Das hätte noch kein deutscher Podcaster richtig
ausgesprochen. Okay, dann Übung. Mit H vorne oder mit
Huawei?
Huawei.
Huawei.
Huawei, ja.
Huawei.
Huawei, ja.
Huawei.
Also, Huawei. Also nicht die, also schon ein H, aber es ist ein bisschen härter. Huawei.
Huawei. Okay.
Aber wichtig ist, dass es nicht irgendwie ist, es ist halt Wei, also nicht Y oder so, weil.
Wei.
Huawei.
Guter Einwurf im Chat auch. Schulen erziehen für den Arbeitstypus, der gerade für die jeweilige Arbeitswelt gebraucht wird. Der fordistische Arbeiter ist ein anderer als der postfordistische.
Jetzt weiß ich nicht, was fordistisch bedeutet.
Also Ford ist doch derjenige, der
Henry Ford.
Henry Ford, der nicht nur das Auto das populär machte in den USA, sondern auch die Assembly Line als so das Paradigma der
Die Produktionsstraße.
Genau, die Produktionsstraße. Ja. Als Paradigma.
Das ist halt auch was ich sehr spannend finde. Und das ist was in amerikanischen Firmen ja angeblich, wer weiß, wie es nach einer Praxis aussieht, aber relativ weit verbreitet ist, so gerade in diesen Tech-Firmen, flache Hierarchien.
Mhm.
Und wir in Deutschland und wahrscheinlich noch viel stärker in China ja eher so hierarchische Systeme sehr stark haben. Und ich glaube auch, dass das auch daher kommt, in einer Wissensindustrie sozusagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein unterster Mitarbeiter mindestens ähnlich intelligent ist wie weiter oben. Also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass früher, als noch die Leute noch keine Ausbildung hatten und keine Schulbildung hatten etc. pp., dass da wirklich der
da machst du Schraube,
genau.
Nimmst du, drückst du hier,
genau.
Dann drehst du dreimal und dann haust du einen Hammer drauf und dann zum nächsten.
Genau, und da brauchst du auch die entsprechenden Hierarchien, damit die dann halt irgendwie...
Ja, und ja genau, da brauchst du auch nur Hierarchie,
genau.
Ja, weil du brauchst kein Feedback mehr nach hinten, so, ja.
Und
außer die Schrauben sind leer.
Aber in dem Moment, in dem die Arbeitsanforderungen so hoch werden, dass du die ganze Zeit halt arbeiten musst, hat sich das ja mit den vielen Hierarchien erledigt, weil in dem Moment, in dem der ganz unten in der Linie sagt, Moment mal, der da zwei Ebenen über mir ist eigentlich auch nicht schlauer als ich, wofür braucht man den dann überhaupt noch? Also das ist ja, das ist ja...
Das ist mit dem Kommunismus.
Was?
Da kommen wir dann zum Kommunismus.
Ja. Nee, Kommunismus ist das gehört mir auch.
aber das ist dann wieder auch wieder, das rückkoppelt dann auch wieder, warum Deutschland auch noch so tendenziell hierarchischer ist als andere Länder, weil wir eben noch so einen starken Industriestandort haben, wo natürlich das fordistische Paradigma immer noch wenn nicht mehr so total hundertprozentig, aber immer noch sehr, sehr, sehr viel präsenter sind als in den postindustriellen.
Wo du ja sowas auch nicht erlauben kannst. Du kannst ja nicht erlauben, okay, wir produzieren jetzt mal 100.000 Geräte einfach, die dann kaputt sind und dann schmeißen wir die halt weg, um zu gucken, ob es funktioniert. Sondern ja, da muss halt auch, wenn du so, je länger deine Planungszyklen sind, etc. pp., desto mehr brauchst du das auch.
Also man muss ja sagen, so Thatcher hat ja im Endeffekt in England in den 80er Jahren, halt 70er, 80er Jahren, halt diesen radikalen Schritt weg von der industriellen Gesellschaft gemacht. Ne?
Und dann sehr stark aufs Bankensystem gesetzt.
Ja, unter anderem. Ne? Mhm. Also,
Banken aber, sind die Zukunft.
Genau, also sie hat halt, aber vor allem hat sie halt gesagt, okay, wir machen jetzt hier einfach diesen Cut zum Industrialismus und das, obwohl jetzt England ja die Industrienation, also die Proto-Industrienation schlechthin war, so, ja. Und Deutschland hat das ja nicht gemacht, sondern Deutschland war dann ja sozusagen, ist ja eigentlich fast so der Überbleibsel der europäischen Industriegeschichte.
Aber da gibt's natürlich auch
Das wird uns so auf die Füße fallen, ohne Scheiß. Weil eben, wie gesagt, also ich glaube, dass halt diese Industriegeschichte wird halt, ich glaube schon, dass das halt etwas ist, was durchaus in greifbarer Nähe ist für China, ja, und was halt auch sehr wichtig ist für sie, gerade in dieser Zeit jetzt gerade. Das heißt, ich glaube, da wird halt uns einiges runtergefallen und wir haben uns zu lange darauf ausgeruht, sodass wir halt auch deswegen nie in Richtung Informationstechnologie großartige Schritte hingekriegt haben und auch nie wirklich uns Mühe gegeben haben, da Schritte hinzumachen. Andere Länder mussten das machen und wir haben uns auf unserem Industriereichtum halt ausgeruht.
Na gut, China hat sich halt auch ein bisschen ausgeruht und jetzt merken sie halt einfach, dass die ganzen...
China hat sich ausgeruht?
Teilweise ja, ich meine viele...
Das ist Ausruhen.
Billig, ja.
Das ist chinesische
ganz ehrlich, also chinesische Wirtschaft, die hat auch große Probleme. Es gibt auch Wirtschaftswissenschaftler, die sagen, Moment, du hast auch in China eine riesige Housing-Bubble, die irgendwie explodieren könnte in den nächsten Jahren. Was dann passiert, da bin ich gespannt. Mhm. Und was auch tatsächlich so, dass zum Beispiel die ganzen Firmen, die billig produzieren in China und China eine verlängerte Werkbank benutzten, das ist eine absteigende Tendenz. Die wandern ab in andere asiatische Länder, denen es billiger ist, weil in China die Löhne steigen und das wird ihnen zu teuer. Mhm. Und
dann kommt die Automatisierung hinzu. Ich frage mich auch wirklich, also beispielsweise, wenn du sowas nimmst wie, wie heißt nochmal wo auch Apple gebaut wird?
Das iPhone.
Nein, Foxconn. Diese riesige Stadt, ja, diese Stadt in der Stadt, wo da irgendwie Tausende, Zehntausende, Zwanzigtausende, weiß nicht wie viele Menschen arbeiten, da braucht doch nur irgendwie ein einziger Automatisierungsschritt zu folgen, der einigermaßen sophisticated ist und zack, brauchst du die Hälfte nicht mehr, ja? Und ich meine, wir stehen halt auch gerade vor so einer Revolution, so, also vor so einer Automatisierungsrevolution.
Stimmt.
Da sind sich ja ziemlich viele einig, ja. Also ich habe ja dieses von Frank Rieger und Constanze Kurz gelesen, dieses das ist schon krass, also was sie dort auch teilweise für Prognosen machen.
Dieses was?
Das Arbeitsfrei, das Buch.
Ah, okay. Muss ich mir mal aufschreiben.
Arbeitsfrei. Ich kann mir gut vorstellen, dass halt auch solche Sachen wie irgendwie iPhone-Produktion, die kannst du irgendwann automatisieren. Und was macht dann Apple? Die gehen dann natürlich nach Amerika, ja.
Also
die sind ja nur in China, weil die könnten, das ist ja der Witz immer, es wird ihnen mal vorgeworfen, dass sie in China produzieren, aber sie hätten ja gar nicht genug Arbeitskräfte in den USA, um das scheiß iPhone zu produzieren.
Es geht auch gar nicht so sehr um die, das ist ja, Apple produziert ja mittlerweile tatsächlich relativ viel in Amerika und Motorola zum Beispiel macht das ja auch, das haben sie ja mit dieses total individuell anpassbare Telefon, was sie in Amerika verkauft haben, Moto X war es, glaube ich, da wurde auch wo du auf eine Webseite gehen konntest, sagen, ich hätte gern das und das und das und das Telefon. Das ging dann bis hin, dass du dich auch auf der Seite mit deinem Google-Account anmelden kannst und hast das Telefon bekommen, genauso gebaut, wie du das haben wolltest. Und dann hast du es eingeschaltet und dann warst du mit deinem Account eingeloggt und brauchtest gar nicht mehr machen, konntest auch Wallpaper vorher aussuchen, also Software-Sachen. Und das ist, das würden die so in China gar nicht hinbekommen, weil ich meine, bis das Schiff mit deinem Telefon hier ist, vergeht so viel Zeit, dass du so lange nicht bereit wärst zu warten. Also muss das ja relativ nah vor Ort. Also je mehr du so eine Sachen individualisierst, desto...
Das hat aber, glaube ich, viel auch mit Automatisierung zu tun.
Ja, nee, je mehr du individualisierst, desto höher ist der Anreiz, das irgendwo in der Nähe zu machen. Dann spielt es nicht mehr so eine große Rolle, dass das ein bisschen teurer ist. Und Apple baut jetzt den Mac Pro, bauen sie in also in Amerika mittlerweile wieder den, ich glaube, den iMac bauen sie auch. Also die holen auch immer mehr Sachen wieder rüber. Ja. Erstens, weil die Preisunterschiede nicht mehr so irre groß sind. Und dann, weil es halt auch immer einen kleinen Imagegewinn hat natürlich. Das ist ja auch immer nicht zu verachten. Und und was aber deren Hauptproblem ist, ist in erster Linie erstmal die Flexibilität. Also dieses unmenschliche System, das halt in China existiert. Du kannst halt heute die Leute anheuern und kannst dann, wenn dann die Weihnachtssaison wieder vorbei ist, setzt du alle wieder auf die Straße. Das ist halt in Amerika doch nicht ganz so leicht möglich und sowas. Und das alles hinzukriegen, also dass da irgendein Hersteller kommt und sagt, okay, wir stampfen dir innerhalb von 2 Monaten eine Fabrik aus dem Boden und wenn du die nur 2 Jahre brauchst, dann ist die danach wieder weg. Gar kein Problem. Es soll nicht dein Problem sein.
Sowas geht halt einfach auch, das gesamte System ist halt in China einfach viel, es geht einfach schneller, solche Dinge, weil wenn du halt so diese Evaluierungen hast für irgendwelche Government Officials, wenn halt entschieden wird, wie gut sie performt haben das Jahr über, dann ist auch einer der wichtigsten Kategorien ist einfach Wirtschaftswachstum. Das heißt, es ist in deren Interesse, solche Dinge zum Beispiel in ihren Distrikten dann, für die sie verantwortlich sind, solche Firmen, also solche Fabriken einfach zu bauen. Das ist in ihrem Interesse und sowas wird einfach stark gefördert. Und sowas wie Stuttgart 21, wo sich nämlich Leute da hinstellen und sagen, hey, ihr könnt unsere Bäume hier nicht wegmachen, hast du in China nicht. Also du hast schon zunehmend Demonstrationen gerade in Umweltfragen. Mhm. Das ist auch, ich würde mal sagen, die Regierung toleriert das eben eher, weil es halt nicht politisch ist. Also es ist in gewisser Weise politisch, aber es geht halt nicht gegen die Regierung. Es ist halt dieses, das sind jetzt die bösen Firmen, die wollen ihre Dinge hier hinbauen und wir protestieren mal dagegen, dass die Natur kaputt machen. Aber im Zweifel ist es halt schon noch so, dass einfach in China gesagt wird, das baut, wird jetzt gebaut, Punkt. Es gibt keine Diskussion. Und ich denke, das ist auch einfach bestimmt auch für Firmen toll, so zu arbeiten. Keine Ahnung, also ich meine, wenn du in Deutschland jetzt irgendwo was hinbauen wollen würdest, wo du Naturschutzgebiet hast, ist halt scheiße, weil dann kriegst du Stress. Und in China, wenn du da mit der Regierung, wenn das alles passt und du dann die richtigen Leute kennst, ja, dann also dann funktioniert sowas halt eher. Das ist natürlich auch für Apple dann noch total praktisch. Also ich kann das auch nachvollziehen. Wenn ich da Manager wäre, würde ich es wahrscheinlich auch machen.
Ja, machen sie ja alle im Endeffekt. Eben. Aber wie ist das denn mit der, also man hört ja immer so viel gerade aus Shanghai, dass da die, und das ist mir jetzt auch bei den Fotos von Han Haiwen aufgefallen, das könnte jetzt vielleicht auch ein bisschen daran liegen, dass ihre Kamera nicht so die allerbeste ist, die sie in ihrem Telefon hat. Aber es sieht trotzdem irgendwie alles so ein bisschen smoggig aus.
Das wahrscheinlich ist auch gerade fragen. Ich meine, Umweltprobleme, da geht es ja nicht darum irgendwie, oh, rettet den Wald, sondern da geht es halt so, ich kann nicht mehr atmen. So Umweltprobleme.
Sind die Umweltprobleme so schlimm mittlerweile?
Ja, es ist schon ziemlich krass. Ich habe auch echt ein bisschen Schiss, weil ich jetzt wieder nach Beijing ziehe und einfach die Feinstaublevel, die du da hast in der Stadt, sind einfach weit über dem, was auch von der, zum Beispiel von der, wie heißt es auf Deutsch, Weltgesundheitsorganisation empfohlen werden.
Die sind ja sowieso nur von den Amerikanern gekauft.
Nee, genau. Ja, okay. Nein, es ist einfach echt nicht mehr gesund. Und
also bemerkt man das im Alltag sozusagen oder hört man davon, dass man nur 60 wird?
Als ich dort war, war es in Shanghai echt okay, weil da war ja auch im Jahr vorher die Expo gewesen, das ist ganz interessant. Ein Freund von mir, ein Kommilitone von mir hat halt in Shanghai gewohnt seit 2000 oder so und er erzählte halt so, ja, in Shanghai war das mit dem Smog auch schlimmer vor der Expo und dann kam die Expo und auf einmal war der Himmel blau und keiner weiß so genau warum.
Haben sie ihn angemalt.
Ja, ich habe auch, es gab neulich so einen schönen Artikel, wo sie meinten, ja, sie wollten irgendwelche Chemikalien in die Luft pusten in Beijing, um den ganzen Feinstaub doch, also den ganzen Dreck irgendwie wegzupusten. Das hört sich etwas gruselig an. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Ich denke, vielleicht haben sie auch einfach gesagt, so jetzt werden halt die Fabriken mal abgeschaltet für ein paar Tage. Ich habe echt keine Ahnung, was da passiert ist, aber mittlerweile ist es wohl wieder schlimmer geworden. Und man merkt es halt zum Beispiel in Beijing, als ich da war, ich war halt nur für 2 Wochen dort, da hatte ich echt Glück wohl. Man merkte halt einfach schon, dass du, keine Ahnung, wenn zum Beispiel, das ist jetzt ein ekliges Beispiel, wenn du Nase putzt, dann kommt einfach echt viel schwarzes Zeug raus. Also es ist einfach, man merkt es so ein bisschen. Was ich ganz interessant finde zu der Umweltsache nochmal, auch nur so eine kleine Anekdote am Rande. Ich bin ja immer so ein bisschen relativierend, was so dieses China-Bashing angeht. Natürlich haben sie riesen Umweltprobleme. Ja. Aber ich finde es ganz interessant, weil neulich hatten wir einen Professor an der Uni, der mit der chinesischen amerikanischen Regierung mal zu Umweltproblemen gearbeitet hat. Und der meinte, das Ding ist halt einfach, in China wissen sie, dass es ein Problem ist. Sie akzeptieren, dass es ein Problem ist und dass man damit umgehen muss. Auch wenn Wirtschaftswachstum momentan erstmal noch vorgeht, akzeptieren sie, dass es dieses Problem gibt. Während man in Amerika erstmal auch die Hälfte des Kongresses davon überzeugen muss, dass der Klimawandel und Umweltprobleme nichts sind, woran man glauben kann. Mhm. Das ist halt schon nochmal, also da ist auch diese westliche Überlegenheit bei weitem irgendwie, das ist schon eine Illusion irgendwo.
Also bei sozusagen die offizielle China-Einstellung ist, wir wissen, dass ein Problem ist, wir ignorieren das bloß erstmal.
Naja, nein, nicht unbedingt. Sie probieren ja durch das Ding und sie arbeiten daran. Aber das Problem ist einfach, dass das System momentan noch so gebaut ist, dass Wirtschaft Priorität hat. Mhm. Wenn wir uns um die Umwelt kümmern können, solange es nicht auf Kosten der Wirtschaft geht, ist es okay. Aber sobald es auf Kosten der Wirtschaft geht, ist es so, Und das ist halt einfach ein Problem. Und das ist wieder so ein Ding, was sich systemisch einfach ändern muss. Da muss sich im großen Ganzen was ändern. Und das dauert halt einfach. Das dauert in der Demokratie auch ewig.
Ja.
Und das wird in so einem...
Zwar geht es in einer Diktatur sogar wesentlich schneller als in einer...
Genau, tendenziell, aber das ist halt die Frage.
Wenn's wenn es einmal beschlossen ist, dann zack, zack.
Das ist halt auch die Frage. Das ist auch immer so ein bisschen, das ist halt die Idee, dass man sagt halt, okay, in China wird einmal was gesagt und wird es halt gemacht. Das ist auch bei weitem nicht so. Also auch in China, in der Partei, in der kommunistischen Partei, gibt es halt unheimlich viele Flügelkämpfe.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, das war auch... sogar schon, das hat sich Jahre gezogen. Ich glaube, das war 2011 oder 2012, dass da Bo Xilai, das war ein Politiker in Zentralchina, gestürzt wurde. Er wurde angeklagt wegen Mord, weil er angeblich einen englischen Businessman ermordet hätte oder sowas. Total absurd.
War so absurd?
Nee, das war ziemlich absurd, ja. Das Ding ist halt nämlich, das war wahrscheinlich einfach, waren einfach parteiinterne Flügelkämpfe. Der war eben führend bei so einer Mao-Revival-Fraktion quasi, die angefangen hatten in seiner Stadt da kommunistische Lieder aus den 60ern und 70ern zu singen. Und war halt tatsächlich auf diese richtig, richtig krass konservativ-kommunistischen Schiene quasi. Du hast halt solche Leute, dann hast du aber auch Wirtschaftsliberale quasi, die mehr so Richtung Neoliberalismus gehen. Du hast halt einfach diese verschiedenen Strömungen innerhalb der Partei, die auch miteinander kämpfen. Dadurch ist es halt einfach auch schwer zu sagen, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird, weil du halt nie weißt, welche Strömung jetzt gerade so die Oberhand gewinnt als nächstes.
Also ich hatte mal so eine ziemlich geile Infografik gefunden, wo so das chinesische politische System komplett aufgeschlüsselt war, also so irgendwie die ganzen Kader der Partei, vor allem die wichtigen Familien, das sind ja teilweise auch ganz, ganz lang tradierte, wichtige Familien, die das halt sozusagen dominieren.
Naja, halt lang tradiert, Leute, die in der kommunistischen Partei lange wichtig waren.
Genau, irgendwie so, auf jeden Fall ist das dann auch schon irgendwie so eine Dynastie ist da auf jeden Fall auch immer drin. So ein dynastisches Prinzip auch. Und jedenfalls dann diese Flügel und das wurde dann total aufdifferenziert und du konntest dann irgendwie auf die einzelnen Leute klicken und gucken, was so für welche Positionen sie stehen oder wer mit wem Clinch hat. Das war total das mega komplexe Ding. Ich habe natürlich überhaupt nichts verstanden und hatte überhaupt keinen Zugangspunkt dazu. So. Es war nur einfach sehr beeindruckend. Ich dachte mir so, also wenn man vielleicht mal irgendwann sich dafür interessiert für das politische System in China, dann wäre das die richtige Anlaufstelle und habe es mir nicht gebookmarkt.
ich suche das gerade. Ich habe das nämlich, glaube ich, mal verblockt letztes Jahr.
Okay. Das ist ziemlich.
Also was ich da so anekdotenhaft so erzählen kann, ist ja, dass ich auch irgendwann mal kapiert habe, dass ja, also China ist ja nicht nur ein großes Land, da sitzt dann eine Regierung und die regiert das ganze Land, weil das würde auch nicht funktionieren, sondern es sind halt gibt halt sehr, sehr viele Provinzen, die natürlich auch teilweise dann durchaus mal so 20, 50 Millionen Einwohner haben, weil so.
Das ist einfach verdammt groß.
Es ist einfach ein sehr, sehr großes Land und dass diese Provinzfürsten natürlich dann quasi teilweise auch sehr, sehr mächtig werden innerhalb ihrer bestimmten Region und sich dann durchaus auch Anstalten machen, nach oben hin irgendwie mal zu treten und natürlich, weil sie auch Hoffnung haben, da irgendwie hochzukommen und wir ja immer dieses doch sehr stark so, China, gibt es China Nord und gibt es China Süd und damit hat sich der Salat und so. Und
das ist wie ein F-Hein, ne? Ist ja,
genau.
Nordkiez, Südkiez.
Und dann ein bisschen Kreuzberg und Leute.
Genau. Wir haben jetzt hier gerade China mit Friedrichshain verglichen.
Ja.
Ich möchte das nur mal festhalten.
Aber Friedrichshain ist auch größer, als man denkt. Da wohnen auch 200.000 Menschen.
Friedrichshain ist so riesig. Alter.
Das ist aber echt nicht ein Schatz. Die ganzen kulturellen Unterschiede innerhalb der verschiedenen
Kiezen. Ja, ja. Teilweise sprechen die nicht mal dieselbe Sprache.
Oh. Ja.
Ja, aber so denken wir doch teilweise wirklich.
Nein, ganz klar, ja. Also China ist halt, das merkt man halt auch irgendwie erst, wenn man in dem Land halt reisen ist. Es ist so krass, es war einfach alles. Also ich war wandern in irgendwelchen riesigen Schluchten, wo dann unten so ein richtig krasser, riesiger Fluss einfach floss. Ich war im Dschungel, ich habe mich im Dschungel verlaufen. Ich war quasi auf einer tropischen Insel an einem weißen Strand zu Silvester, es waren 25 Grad und Sonnenschein. Ich war in der Wüste. Ich war nochmal so in den Bergen, aber halt mehr so karg und nicht so grün alles, und dann hast du halt die Städte wie Shanghai, dann hast du so Steppenlandschaften, du hast einfach alles. Und das spiegelt sich halt nicht nur in der Landschaft wieder, sondern einfach auch in den Menschen. Und das ist auch tatsächlich so. Ich meine, die Chinesen haben auch ganz untereinander ihre Vorurteile. Zum Beispiel Shanghaier gelten halt immer als hochnäsig und manche Leute...
Sind sie auch, nein.
Okay. Manche gelten dann halt irgendwie so ein bisschen als bäuerlicher und so. Das ist einfach, du hast auch einfach unheimlich viele verschiedene Kulturen, und was man dann auch ganz klar sehen muss, ich meine, du hast auch Regionen, in denen Han-Chinesen, also die ethnisch gesehen Han-Chinesen, noch nicht mal in der Mehrzahl sind. Also gerade Tibet ist natürlich jetzt immer ein sehr ein politisierter Fall, aber du hast auch Xinjiang, das ist quasi die Region, die so an Kasachstan grenzt, das ist Zentralasien, da hast du einfach unheimlich viele Muslime. Und wenn du da so ein bisschen nach Westen fährst, richtig durch die Wüste durch, das ist da, wo die Seidenstraße halt lang ging, da sprechen die Leute teilweise auch kein Chinesisch. Ich bin da selber nicht gewesen, also nicht so ganz so weit. Ein Freund von mir war halt fast bis zur kasachischen Grenze, und er meinte, kommst du mit Englisch weiter als mit Chinesisch teilweise. Das ist halt auch einfach, das übersieht man einfach oft. Und China hat offiziell 56 Minderheiten, wenn ich mich jetzt nicht irre. 56, 58? Ich glaube, es sind 56.
Das ist eine zweistellige Zahl, die nicht in den Millionenbereich geht. Das ist für China eigentlich unmöglich.
Ich wollte gerade sagen, offiziell.
Ja.
Also,
in der Praxis sind es viel, viel mehr.
Das mag sein, es ist halt so ein bisschen die Frage, wo hört eine Ethnie auf, wo fängt eine andere an. Aber es ist so ganz grob, sagen sie, das sind 56. Und das ist halt einfach nur so Ansatz, weil es zeigt es so ein bisschen, was für eine Vielfalt da halt herrscht. Und dann ist es halt auch so, dass selbst Han-Chinesen untereinander halt ihre Dialekte einfach nicht verstehen. Das sind teilweise fast unterschiedliche Sprachen. Gerade der Shanghai-Dialekt, Shanghainese, ist halt echt ein Dialekt, der sehr nah am Kantonesischen dran ist, was im Süden gesprochen wird und in Hongkong auch. Und was halt quasi das alte Chinesisch ist und auch gewisse Parallelen zum Japanischen hat. Und Shanghainese wird halt einfach von einem anderen Chinesen einfach nicht verstanden. Das ist so ein bisschen jede Provinz.
Wie bei den Nordkids.
Jede Stadt hat ihre eigene Sprache. Es gibt Leute, es ist Suzhou, das ist eine halbe Stunde von Shanghai entfernt. Dann gibt es Hangzhou, das ist nochmal eine halbe Stunde von Shanghai entfernt. Nanjing ist nochmal eine halbe Stunde von Shanghai entfernt. Na gut, eine Stunde, ein bisschen weiter. Aber die haben halt alle irgendwie nochmal ihren eigenen Dialekt. Und teilweise eben nicht ein Dialekt, sondern tatsächlich so weit, dass man es wie einen richtigen Bayern dann halt einfach nicht versteht. Und das... China ist halt quasi ein Kontinent. Es ist so, als ob wir mit einem Land zu tun hätten, das
wie ein großer
Europa
Kontinent.
Wäre. Genau, größer als Europa.
Ja.
Und das ist halt einfach... Das
zumindest von einem Wort sein auch deutlich. Ich habe irgendwann mal einfach auch nur von den Größenverhältnissen so eine Karte gesehen, wo so die Strecke Berlin-München auf einer chinesischen Karte ein... Man stellt sich ja Shanghai-Peking, stellt man sich ja vor so 500, 600 Kilometer oder irgendwie sowas und ist man ja einmal durch, aber da bist du ja kaum aus Shanghai raus, so quasi, wenn du die Strecke ansetzt. Also es sind einfach auch gigantische Strecken, die da zurückgelegt werden. Also
ich bin zum Beispiel mal von Hongkong nach Zentralchina, Lanzhou, gefahren. Also das ist so... Du könntest so sagen, ich glaube, wenn du sagst, du hast China einmal in der Breite und einmal in der Höhe, dann wärst du einmal, würde ich sagen, vielleicht zwei Drittel der Höhe, Hälfte bis zwei Drittel der Höhe irgendwie. Das war ein Zug, der fuhr zwei Tage. Also es waren 48 Stunden ungefähr, 47 Stunden oder so. Es war halt ein Nachtzug dann. Ich hatte auch ein Bett. Aber es ist halt einfach, du fährst, hast halt dann deine 24-Stunden-Züge, deine 30-Stunden-Züge. Das ist halt so. Es sind einfach, du fängst an, in ganz, ganz anderen Entfernungen zu rechnen, und 6-Stunden-Fahrten sind dann kurz.
Haben die nicht auch jetzt irgendwie so Transrapid-mäßig was da gebaut oder so?
Nein, sie haben in Shanghai schon lange einen Transrapid. Mhm. Der fährt aber nur vom Flughafen nach Pudong, also in diesen richtig krassen, super neuen Stadtteil rein, in dem ich halt auch gewohnt habe. Okay. Und
vom Flughafen bis zum Hauptbahnhof.
Stellen Sie sich vor, Sie sind am Hauptbahnhof und Sie wollen zum Flughafen. Also am Flughafen... Also bei anderen sind am Flughafen die Strecke alleine in München, wenn man dort vom Flughafen in den Hauptbahnhof hinein. Also dann, das ist praktisch, als würden sie im Hauptbahnhof sein. Das war so, das war jetzt aber nur aus dem Kopf wiedergegeben. Stolper.
Ich frage mich ja auch, ob diese Rede in bayerischen Schulen so im Rhetorikunterricht in durchgenommen wird.
Cicero und Stoiber, das ist immer so das Zweier-Trio, glaube ich.
Genau, diese 7-Minuten-Rede müssen sie halt auswendig lernen, genau. Wahrscheinlich. Nee, genau, aber sie haben ja tatsächlich einen Transrapid in Shanghai. Also ich bin Transrapid gefahren.
Und ist gut?
Das ist ganz geil, ja. Also,
deutsche Ingenieurskunst,
ich könnte sagen, von meiner Haustür bis zum Flughafen habe ich tatsächlich 25 Minuten gebraucht, glaube ich.
Aha, und das heißt?
Das war ganz geil. Halt Fahrradfahren 10 Minuten oder so und dann nochmal...
Also ich meine, wie lange hättest du sonst gebraucht mit anderen alternativen Verkehrsmitteln?
Wenn du mit der normalen U-Bahn fährst, brauchst du, glaube ich, über eine Stunde.
Okay, ja, das ist dann schon eine signifikante Zeitersparnis.
Das Ding fährt halt auch super schnell. Ich glaube, tagsüber wird es, so gegen Mittag wird es einmal gedrosselt. Da wird es ein bisschen langsamer, aber ich bin halt irgendwie immer zu den Peak Times gefahren.
Was macht natürlich trotzdem Sinn, das Ding irgendwie auf lange Strecken fahren zu lassen, weil ich meine, je länger die Strecke ist, desto mehr hast du Zeitersparnis, ne? Also, und da frage ich mich dann halt schon.
Das war nur ein Probelauf, glaube ich. Ich weiß halt nicht, wie lange der da schon ist.
Naja,
der ist schon. Also, das müssen wir mal nachgucken. Aber ich glaube, ist es die einzige aktive Transrapid-Strecke jetzt in der Welt oder gibt es da noch andere?
Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe auch von Transrapid nichts mehr gehört, so.
Construction of the line began in March 2001 and public commercial service commenced on January 1st 2004. Gibt es jetzt seit 10 Jahren.
Transrapid. Ich glaube, 2001 war noch die Zeit, als Shanghai. Sie uns alles abgekauft haben. So.
Oh ja. Ja, nee, aber keine Ahnung, das ist halt auch super praktisch, aber es ist so ein bisschen so, die Chinesen fragen, ich hatte das, aber da fragt mich Chinesen so, ja, es kommt ja auch aus Deutschland. Ich so, ja, in Deutschland benutzen wir es nicht mehr, wir haben jetzt Angst.
Das waren bei uns ja nicht wegen Angst, sondern die hatten einfach, es war einfach zu teuer.
Nee, da war doch dieser krasse Unfall.
Ein Transrapid?
Es gab einen Transrapid-Unfall, ja.
Genau, es gab eine Teststrecke und da war irgendwie, da konnte man halt dann immer, das war halt so zum Ausprobieren erstmal noch, da konnte man das dann ausprobieren.
Stimmt,
und so.
Da gab es einen Unfall.
Und dann war irgendein Testwagen oder so ein irgendein Putzwagen, irgendein Servicewagen war auf diesem Gleis drauf, als dieser Transrapid halt ankam. Es gab unheimlich viele Tote.
Okay, aber das ist ja jetzt kein Grund, also finde ich.
Persönlich. Doch, ich glaube schon.
Ich glaube, das ist nicht der eigentliche Grund. Also ich weiß
nur, dass es immer viel zu teuer war. Also.
Aber das ist das, was mir so, also das ist halt schon also lange
das
her, das ist mir so richtig krass in Erinnerung geblieben. Da war ich noch echt klein, als es halt durch die Medien ging. Ich glaube, das war schon so ein Schock, der irgendwie so ein bisschen dann die Leuten echt Angst gemacht hat.
Also ich glaube, dass das eigentliche Tor waren tatsächlich die Kosten. Also du musst halt unfassbar viel Geld ausgeben, um diese komplett neue Infrastruktur zu schaffen, die nur für diesen einen Zug taugt. Und der dann halt mit 300 fährt und jetzt fährt so ein ICE in Spitzenzeiten auch durchaus mal 250, was jetzt nicht so ein irrer Unterschied ist und das dann lieber gesagt wurde, dann bauen wir da lieber, also ich glaube, das ist durchaus keine ganz dumme Entscheidung.
Im Gespräch war ja die ganze Zeit immer der Hamburg-Berlin-Track so, ja, als Transrapid-Strecke und dann haben sie einfach vorgerechnet, guck mal, wenn ihr hier eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, also eine normale Hochgeschwindigkeitsstrecke für ein ICE macht, dann seid ihr auch, die übrigens mittlerweile steht und wo man ja auch tatsächlich nur noch 2 Stunden braucht und der Transrapid hätte es halt in 1,5 Stunden gemacht. So. Und dafür, dass du es halt die halbe Stunde Zeitersparnis, ja, hättest du halt irgendwie das 20-fache an Geld ausgegeben. So.
Ja gut, aber das ist das Ding, da ist halt auch Deutschland einfach nicht so groß. Also.
Ja, eben. Genau.
Da ist Deutschland nicht so groß.
Aber deswegen hätte ich es auch gesagt, dass so China, so, weißt du, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Hongkong und Shanghai irgendwie miteinander verknüpfst, so, ja, dann hättest du wahrscheinlich halt schon irgendwie einen Schnack so.
Ja, du hast auch in China hast du natürlich wirklich Unterschiede. Hast du einfach diese Zuckelzüge, bei denen du halt auch schläfst, in denen kommst du, also und du hast halt richtig schnelle Züge. In so schnellen Zügen kommst du von Shanghai nach Beijing in, ich glaube, das ist dann schnell. Ich glaube, das waren 4 oder 5 Stunden, als ich die Strecke gefahren bin. Du kannst die Strecke auch in 12 Stunden mit dem Nachtzug fahren.
Ja, okay.
Oder tagsüber kannst du das auch fahren. Es kommt einfach darauf an, welche du hast. Und es kommt darauf an, so ein bisschen, wo gerade ausgebaut wird. Jetzt wird momentan zum Beispiel in den fernen Westen, so ein bisschen in den wilden Westen in China gebaut, weil da halt einfach politisch gesehen eine sensible Zone ist. Und die Regierung dann da gerne auch eine strukturelle Anbindung so ein bisschen hätte.
Was ich mir auch nochmal frage, also das kommt nochmal zurück auf diese in sich Geschlossenheit und dass wir auf jeden Fall, dass China uns so hermetisch vorkommt, ja. Also momentan finde ich ja irgendwie, hat man es immer dann noch irgendwie bequem. Irgendwie weiß man, China ist total wichtig und irgendwie weiß man, dass man eigentlich viel zu wenig weiß über China und dass man es irgendwie viel zu wenig versteht. Aber irgendwie mokelt man ja noch so nebeneinander hin. Das meinte ich ja auch mit dieser Blackbox. Ja,
ja.
Ja. Aber dann gibt es ja nicht nur den wirtschaftlichen Bereich, sondern gibt es natürlich auch solche Sachen wie geostrategische, militärische Geschichten. So.
Ja gut, aber ich meine, also ich glaube, Merkel hat schon ihre Leute, die einigermaßen verstehen, was in China los ist.
Na klar, aber also. ich weiß nicht, ob das ist, ich weiß nicht, ob das ausreicht halt so, ja. Weil ich meine, wenn also wir haben jetzt ja gerade wieder eine total unerwartete Krise, ja. Also man sah ja gerade an der Ukraine auch, wie unglaublich unvermittelt plötzlich so etwas aus dem Nichts heraus entstehen kann. Ja, also plötzlich irgendwie, man denkt sich noch so, okay, ja, die Leute da in Kiew sind unzufrieden. Und auf einmal hast du eine internationale Krise so, ja, weil plötzlich da irgendwie russische Freischärler gegen irgendwelche...
Naja, da war es in erster Linie nicht, weil die Leute in Kiew unzufrieden waren, sondern weil Putin dann unzufrieden war infolgedessen, dass die Leute in Kiew nicht mehr ganz so unzufrieden waren.
Ja, genau, also da, aber da haben sich ja Dinge aufgeschaukelt.
Ja. Ja?
Da haben sich ja Dinge aufgeschaukelt und dann folgte ein Schritt auf den anderen und auf einmal hast du eine internationale Krise, wo ganz, ganz viele Leute, die ich für ernst zu nehmen halte, wirklich Angst haben, dass da jetzt irgendwie ein Krieg daraus entwickeln könnte, der uns irgendwie auf die eine oder andere Art affekten könnte. Und ich sag mal so, China steht, glaube ich, Russland auch so militärisch nichts nach. So.
Naja, ich weiß nicht. Das müsste ich nochmal rausholen, es gab noch nicht.
Das ist wahrscheinlich auch, das ist jetzt so total ins Blaue geschossen. Aber,
also gerade in der Hinsicht, da müsste ich jetzt mal gucken, ob ich das hier wiederfinde. Aber es gab mal eine sehr schöne Analyse.
Wo habe ich mal gelesen, sie haben ein stehendes Heer von 1 Million Leute.
Also. Ja, aber die Frage ist halt, es ist ja nicht nur eine Frage der Quantität, sondern eine Frage der Qualität. Hm. Ich finde den Text gerade nicht. Es gab nämlich eine sehr schöne, sehr detaillierte Analyse der militärischen Kapazitäten der chinesischen Armee. Und die Aussage war halt eben, also das fing halt an mit so einer Anekdote, von wegen, sie hätten halt so ein Krisentraining in so einem Bunker gemacht und nach 2 Tagen hätten sie die Leute rausholen müssen, weil sie es einfach nicht ausgehalten haben und irgendwie psychisch nicht damit klargekommen sind, weil das die Aussage ist halt so ein bisschen, die Armee ist einfach nicht auf solche Dinge eingestellt. Also sie meinen tatsächlich, einfach aus militärischer Sicht ist China noch nicht mal in der Lage, Taiwan einzunehmen. Mhm. Taiwan, diese winzig kleine Insel, die da direkt vor China ist, weil sie einfach sehr, sehr alte Technik haben und sehr, sehr alte...
Schiffe, was ist das?
Ja, sie haben Schiffe, aber die Frage ist halt, von wann? Also das ist so das Ding. Das ist halt, einerseits ist das beruhigend vielleicht, andererseits ist es ist ein bisschen beunruhigend, weil sie ja trotzdem...
Das können sie daran kaufen.
Sie arbeiten halt daran, sich irgendwie so schmutzige Bomben und sowas dann auch zu besorgen und sich ja halt damit zu beschäftigen und mit asymmetrischer Kriegsführung. Und das wiederum ist dann, wenn du unberechenbare Menschen da sitzen hast, eher ein bisschen beängstigend. Also aber so oft bei Tradition, was die traditionelle militärische Kraft angeht, ich kenne halt jetzt auch nur diese eine Analyse, die hat von einem amerikanischen ehemaligen Diplomaten und jetzt irgendwie Wissenschaftler oder so geschrieben wurde. Ich muss die echt nochmal finden.
Also meine Analyse ging ja eher so. Wir wissen nichts über China und was wir nicht wissen, macht uns Angst.
Ja.
Wir müssen also Angst haben vor China. So. Das war meine Analyse.
Ja, die finde ich jetzt gar nicht so unpassend.
Wir können dich ja mal der FAZ als China-Korrespondent empfehlen.
Also bei der Zeit, also bei der Problem. Da, jetzt musst du aber aufpassen, dass du nicht zu detailliert wirst. Ansonsten, also für die Bild reicht es auf jeden Fall schon also, mal.
Dem Chinesen. Dem würde ich nicht trauen.
Du warst ja auch eben schon sehr gut dabei, so der Chinese an sich.
Genau, der Chinese an sich, der ist unberechenbar. Das hat schon meine Oma gesagt.
Ja, kann man ja auch mal so stehen lassen. Ich hab neulich, um mal auf ein anderes Thema zu kommen, ganz unauffälligerweise, einen fantastischen Artikel, wie ich fand, bei Vox, also nicht Fox. Mit Vox muss man ja sicher...
Wie der deutsche Fernsehsender.
Wie der deutsche Fernsehsender, aber nicht wie der amerikanische Fernsehsender, sondern... Wie
Vorsicht, nicht der amerikanische Fernsehsender.
Ja, auch nicht der deutsche Fernsehsender. Das ist halt jetzt...
Ja, also ja, so ist es halt jetzt irgendwie was,
das
ja.
Das hier?
Das ist so, genau, das ist so ein relativ neues Medium. Die ja. Scheinen irgendwie mit relativ viel Trara gestartet zu sein. Und die hatten einen fantastischen Artikel, der mir auch in meiner Timeline ungefähr und in meinen RSS-Feeds, muss ich ja, ich sag das jetzt immer, ich sag jetzt nicht mehr nur noch Timeline, sondern ich sag, das hat erstens hat er sowas schön altmodisches,
das verstehen unsere Hörer nicht mehr, wie RSS-Feeds war.
Ich glaube, sie sind alle jünger als du.
Nein, noch. Und Moment, wo habe ich, scheiße. Wo ist ja dieser Vox-Artikel in meiner langen Liste der How Politics Makes Us Stupid. Ein wirklich, wie ich fand, sehr, sehr interessanter Artikel. Und der hat also falls ihr den noch nicht gelesen habt, falls ihr den auch so oft wie ich empfohlen bekommen habt, und aber ihn noch nicht gelesen habt, dann lest ihn.
Du hast ihn gar nicht empfohlen bekommen.
Das ist, seht ihr? Da seht ihr mal, was ihr auf RSS verpasst.
obwohl ich Nuzzle nutze.
Nuzzle?
Ja, das ist ganz witzig. Also Nuzzle Das fasst mir aus meinen, aus Twitter und aus Facebook die von meinen, aus meiner Blase meist gescherten Links.
Vielleicht ist genau das Problem.
Zusammen.
Vielleicht ist ja, genau das. Vielleicht ist das genau das. Also es ist und zwar ist das, der geht einfach, dieser Artikel geht einfach sehr, also so die Idee einer Demokratie ist ja, dass man sozusagen einen Wettstreit der Ideen hat, dass man sozusagen immer das oder der
sehr idealistisch
ja oder aber im Idealfall, also so auf der einen Seite ist Partei A und hat diese Argumente und Partei B hat diese Argumente und irgendwann sagt halt Partei A, aber wir haben ja uns gar nicht gesagt,
sagt Partei und dann ist Partei B plötzlich total überzeugt und sagt
genau,
stimmt, du hast ja viel bessere Argumente genau gehabt, jetzt sehen wir das natürlich ein, dass
aber
ja natürlich die richtige
ist. Eigentlich basiert ja Politik sozusagen auf dieser Annahme, dass es ein Stück weit so wäre.
Naja.
Es ist halt eine Utopie, es ist ein idealistisches Modell, was halt, an das wir probieren, uns anzunähern.
Was aber nicht funktioniert, sondern sozusagen, die worum es halt sehr stark in diesem Artikel geht, ist halt dieses, dass wir halt dastehen und dass es für uns, also sozusagen, wer trifft denn diese Entscheidung? Also Sie haben das an einem Beispiel gemacht von Fox News, eben, wo wir bei Klimaerwärmung dann auch waren. Mhm. Also wenn ich jetzt, ich als kleiner Republikaner oder wie auch immer, oder großer Republikaner, habe ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich akzeptiere jetzt, dass es die Klimaerwärmung gibt, das macht einen Unterschied von ungefähr null. Auf der anderen Seite würde
es Unterschied mich, von null was?
Sozusagen, wie ich die Klimaerwärmung verhindern könnte.
Ach so.
Es muss nicht mal rational sein, sondern aber einfach sozusagen für mich persönlich wäre der Unterschied, dass plötzlich unfassbar viele, also sie haben es Fox News, haben sie bei irgendeinem Fox-Moderator das festgemacht, wenn der jetzt plötzlich anfangen würde, so, ja, ich habe mich die ganze Zeit geirrt und die Klimaerwärmung gibt es wirklich, dann wäre der wahrscheinlich über Nacht seinen Job los. Er würde sein gesamtes soziales Umfeld verlieren. Und er würde, er hätte große Probleme. Also es ist aus rein rationalen Gründen ist es absolut nicht möglich, sozusagen von seiner persönlichen Meinung da ab oder von seiner bisherigen Meinung da abzuweichen. Man ist Teil einer Gruppe und diese Gruppe hat halt eine Meinung, die, also wir nennen es Meinung, eine Einstellung zu einem bestimmten Thema. Und jede Abweichung von diesem Thema ist halt, damit läufst du Gefahr, plötzlich nicht mehr Teil dieser Gruppe zu sein. Und natürlich ist es unfassbar wichtig, Teil eines sozialen Geflechts zu sein, das einem am Leben hält. Und das ist sowas, was natürlich mir jetzt auch schon unterschwellig so die ganze Zeit, ich das nicht nur ahnte, sondern man das ja auch tagtäglich in der Aktion sieht, aber so dieses stimmt eigentlich so. Es geht überhaupt nicht um Argumente. Es geht nicht darum, wer hat jetzt die bessere Idee, sondern wir sind, und natürlich trifft das auf uns genauso zu, wir sind auch im Zweifelsfall bereit, lieber eine Sichtweise zu akzeptieren, die einfach nur die so ist, weil sie unserem sozialen Umfeld entspricht, weil wir innerhalb unserer sozialen Gruppe nicht ausgegrenzt sein wollen, als zu sagen, an einem bestimmten Punkt, wir haben das Gegenteil akzeptiert. Das haben sie sogar überprüft, das war das Lustige, genau, damit fing nämlich dieser ganze Artikel an, das haben sie mit einem Experiment überprüft. Und zwar ist das so, also sie haben zwei Experimente gemacht oder sie haben ein Experiment gemacht, was aus zwei Ausgaben bestand. Und zwar war das so, die Aufgaben waren einmal getarnt als Teststudie über die Funktionsweise einer Hautcreme. Und da mussten halt Menschen aus der Bevölkerung mussten überprüfen, also es gab halt Zahlen, so und so viel Prozent der Leute ging es danach besser, nachdem sie diese Hautcreme benutzt haben, so und so viele haben gar keinen Unterschied festgestellt, so und so viele haben einen Unterschied festgestellt, bla bla bla, so und so viel geht es schlechter. Dergleichen Zahlen. Was machst du? Das macht mich ein bisschen nervös.
Achso, sorry.
Von mir gar niemand zuhört.
Nee, ich höre dir zu.
Ja, okay.
Ich mach da mal.
Ja, raus. Okay. Ja, es ist, sag mir, wenn ich totalen Blödsinn erzähle. Und die haben halt diese Studie gemacht und sie haben halt Menschen darauf angesetzt, diese Studie, und die Studie war bewusst, also die Studienergebnisse waren bewusst so formuliert, dass man auf den ersten Blick, ja, stimmt, auf den zweiten Blick, ja, aber sagen musste. Also sozusagen, dass man erst auf den zweiten Blick erkennen konnte, sozusagen, was war das eigentliche Studienergebnis. Mhm. Und das hat dazu geführt, dann haben sie Menschen auf diese Studie angesetzt und Leute, die von Mathematik eher wenig Ahnung hatten, sind halt auf den offensichtlichen, ja guck mal, ist doch so, ist doch total simpel, Fall gekommen. Und Leute, die von Mathe ein bisschen Ahnung haben, haben knick, knack, hier ist doch eigentlich ganz anders. Dann haben sie genau die gleichen Testergebnisse genommen und haben es halt nicht auf Funktion einer Hautcreme gesetzt, sondern haben halt Reduktion von Morden dadurch, dass wir Waffen verboten haben. Aha. Beziehungsweise Erhöhung von Mordzahlen dadurch, dass wir Waffen verboten haben. Je nachdem, welche politische Richtung diese Person entsprochen hat. Und haben halt festgestellt, dass plötzlich sozusagen in den eher einfacheren Schichten jetzt gar nicht so ein großer Unterschied festzustellen war. Aber gerade in den Bereichen, wo Leute eben die Mathematik ein bisschen verstanden haben, führte es dazu, dass sie ihren eigenen Bias in Richtung dessen, was sie schon der Meinung, der sie vorher waren, noch verstärkt haben. Also wenn du jemanden erfundene Zahlen vorgesetzt haben, guck mal, in der und der Stadt sind aber durch das Verbot von Waffen die Zahl der Morde massiv zurückgegangen und diese Person der Meinung war, dass Waffenbesitz aber eine tolle Sache ist, dann ist auch eine mathematisch intelligentere Person dir mit einer super Begründung bekommen, warum das aber trotzdem eigentlich so ist, wie sie gedacht hat von vornherein. Hm. Beziehungsweise umgekehrt dann.
Warum das alles nichts aussagt und das, ja, ja. Hm.
Genau. Und umgekehrt genau das Gleiche. Hm. Also die Aussage war, ein Menschen, der, also die Idee, dass wir zum Beispiel jemanden, der leugnet, dass es, also es ist ja durchaus auch hier bei uns, also Prenzlauer Berg relativ weit verbreitet, dass man nicht so sehr an Impfungen glaubt. ist ja tatsächlich so, also hier nicht weit, der Helmholtzplatz ist ja tatsächlich so eine impffreie Zone für bestimmte Sachen, also so ein Notstandsgebiet für bestimmte Impfungsformen. Und da denkt man ja, okay, wenn man den Leuten einfach mal sagt, guck mal, hier so sieht's aus mit Impfung und das und die Zahlen fehlen euch und ihr habt einfach nur nicht das nötige Wissen gehabt. Mhm. Nein, genau dieses Wissen würden sie verwenden, um es in ihrer Argumentation darüber, warum Impfungen böse sind, noch weiter voranzutreiben.
Ein paar Gedanken. Also,
Als allererstes mal, ich war jetzt auch ganz kurz raus, aber du hast ja gesagt, der Titel ist ja, warum Demokratie uns dumm macht, oder?
Warum Politik uns dumm macht.
Warum Politik, aber ist das denn nur Politik, bloß weil wir Meinungen haben? Weil wir könnten ja auch theoretisch, ich weiß nicht, weil was Politik ist, ist ja auch immer so eine Ansichtssache. Und ich meine, wenn jetzt jemand total, also wenn jetzt Hautcremes könnten ja auch ein total politisches Thema sein.
Ich glaube, nee, klar. Sie haben halt probiert, ein Thema, wo ich, also meine Vermutung ist, sie haben ein Thema genommen, wo die wenigsten Leute eine vorformulierte Meinung zu haben, zu nehmen und dann das und Politik ist natürlich schon, was ist in deinem sozialen Bereich gut abgehangen.
Ja, klar, aber dann heißt im Endeffekt ist die Aussage ja vor allem, dass wir, wenn wir zu einem Thema eine Meinung haben, dann alle Informationen, die wir zusätzlich zu diesem Thema kriegen, tendenziell erstmal zugunsten unserer eigenen Meinung interpretieren werden.
Genau.
Genau. Und der Gruppe, in der wir uns bewegen.
Ja, das ist aber, ist das jetzt so neu?
Für mich war es relativ neu. Also für mich ist es tatsächlich so, ich bin ja großer Fan von Veep, hier dieser Serie. Ich weiß nicht, ob ihr die mittlerweile mal gesehen habt.
Ich fand sie unheimlich schlecht.
Ernsthaft?
Ich bin da überhaupt nicht reingekommen irgendwie.
Ich fand die so großartig.
Bei mir heißt, wenn ich was schlecht finde, dann heißt es, dass ich für die erste Staffel schaffe und dann sage, okay, jetzt ist auch gut. Aber irgendwie, nee.
Ich fand die echt, ist eine meiner großartigsten Sendungen. Und da ist jetzt halt, ich bin jetzt in der dritten Staffel, also die sind alle unfassbar, eine Staffel hat da nur 8 Folgen. Da ist halt der schöne Fall, dass halt, sie müssen eine Aussage treffen zum Thema Abtreibung. Hm. Pro, Contra. Und jetzt hat halt irgendwie, sie ist als Frau und sie ist sowieso, sie ist pro Abtreibung eigentlich, aber dann ist natürlich, wie sehen die Wählerstimmen aus? Die Wählerstimmen sagen aber nicht, welcher Meinung sie sein sollte. Also muss sie halt irgendeiner Meinung sein. Also geht's halt nur noch darum, welche Zahl nimmt man sozusagen? Nach wie vielen Wochen ist eine Abtreibung noch okay? Mhm. Und jetzt hat sie halt mit irgendwelchen Ärzten gesprochen und 22 Wochen ist eine wirklich gute, so, jetzt hat aber ein anderer Kandidat hat schon 22 Wochen gewählt. Verdammt. Das heißt, man darf halt nicht, aber dann wird man ja nur als Kopierer und dann darf man natürlich auf gar keinen Fall diese
die gleiche Meinung haben.
Also muss sie jetzt irgendeine andere Zahl nehmen, nimmt sie eine kleinere Zahl, nimmt sie eine größere Zahl.
Das ist aber nochmal ein anderes Problem, finde ich, aber gut, ja.
Aber ich finde
der Differenzierungszwang ist so ein bisschen die Kehrseite dieses Konformitätszwangs.
Es spielt überhaupt gar keine Rolle, was sozusagen die Fakten sind, was die, womit irgendwelchen Leuten geholfen sind oder wie auch immer, sondern es ist in dem Fall, und ich glaube, so geht es tatsächlich in der Politik relativ häufig, geht es einfach nur um rein innerhalb dieses kleinen Zirkels, von wem will ich mich abgrenzen, mit wem will ich verbunden sein, Dinge. Und da kannst du natürlich, auf die sie dann auch für alle Mal festgelegt sind. Also wenn sie dann vier Jahre später plötzlich neue wissenschaftliche Erkenntnisse da ist und sie sagt, 22 Wochen waren doch nicht so gut, ja doch 23 Wochen, dann würde, oh mein Gott, sie hat ihre Meinung geändert. Und das ist ja, das erleben wir alle jeden Tag in der Politik, dass es genauso läuft. Und das fand ich da in dem Zusammenhang schon
ganz spannend. Also auch nochmal zwei Gedanken von mir. Der erste wäre...
Lest den Vox-Artikel trotzdem nochmal, auch ohne... Danke.
Hast du den schon in...
Ningvi hat den hier gerade schon reingeschmissen, wenn ich so sehe.
Also das erste ist halt, das ist echt der Grund, also ich spüre das auch immer die ganze Zeit und ich habe das auch mal gespürt, das ist der Grund, warum ich immer Abstand genommen habe von irgendwelchen, nicht nur Parteien, sondern auch allen möglichen anderen Organisationsformen. Weil das natürlich so institutionalisierte Sachen sind, die genau solche Effekte auch mit sich bringen. Mhm. Ja? Also das muss nicht unbedingt nur irgendwie die Piraten sein oder die SPD oder so, sondern es ist auch sowas wie der CCC oder so. Ja, schon dort hast du halt so eine so ein Druck, sag ich mal, so ein Konformitätsdruck, so, ja. Also sobald du in irgendeiner Gemeinschaft bist, ja, und du dich in diese hineingibst, gibt es so einen Konformitätsdruck, was so bestimmte Narrative, bestimmte Meinungen und so weiter und so fort angeht, der auf dich ausgeübt wird. Und du kannst dich nicht mehr frei äußern, so, weil du plötzlich immer deine Meinung und alles, was du so denkst und alles, was du so sagst, immer mit dieser größeren Gruppe irgendwo zumindest irgendwie intern abchecken musst, so für dich, ja, irgendwie falle ich damit aus der Gruppe raus, irgendwie muss ich da jetzt, das mache ich mich jetzt da zum Paria oder so etwas. Und ich habe das ja auch sehr lange gemacht, also dieses halt immer mal wieder irgendwie so diese abweichende Meinung zu vertreten und dann halt irgendwie auch den Shitstorm dafür einzustecken. Und das ist auch echt ziemlich, ziemlich anstrengend, so, wenn du das auf Dauer machst. Also das kannst du auch nicht lange durchhalten, so. Und ich bin mittlerweile, ich will nicht sagen, dass ich jetzt total angepasst bin, ne? Also das ist definitiv nicht der Fall. Aber ich suche mir, sag ich mal, meine Schlachtfelder, in denen ich öffentlich irgendwelchen Meinungen und so weiter und so fort widerspreche, schon mehr aus. Ja? Also ich sag zu den bestimmten Dingen mittlerweile nichts mehr, weil ich weiß, dass es dann halt nur wieder irgendwie, dass ich mich dort wieder sozusagen irgendwo außerhalb stelle und dann halt irgendwie wieder aufs Maul kriege. Und lass es halt einfach, weil ich denke so, nö, ich habe ja eigentlich genug Schlachtfelder, so an denen ich jetzt irgendwie ackere. Das muss jetzt nicht auch noch sein. Und das war die eine Sache. Die andere Sache, ich habe die 100. Folge von Logbuch Netzpolitik. Da war Christian Ströbele da.
Ah, die habe ich nicht gehört.
Leckbuch Notzpolitik.
Leckbuch Motzpolitik. Entschuldigung. Das ist super. Leckbuch Notzpolitik. Nee, da war auf jeden Fall Ströbele. Das war ziemlich interessant, weil Ströbele. Da kam sie dann irgendwann auf so ein bisschen zu diese Metadebatte, eine Gesellschaft und wie sie sich politisch gewandelt hat, auch in dieser Lebenszeit und Aktivzeit von Ströbele, ja. Und er hat ja irgendwie am Anfang erzählt, wie das so gewesen ist, so in 70er Jahren, in 60er Jahren. Das war ja eine unglaublich krasse, fast noch narzisstische Scheiße, so durch die sie da gewartet sind, so, ja. Und was sie damit dafür Repressionen an Start gehen mussten. Das fand ich dann auch wieder interessant, also wie dann Linus und Tim so aus so einer ganz anderen Perspektive ihn befragt haben, so, ja. Irgendwie so, ja, wie hast du das denn damals, hast du damals da nicht irgendwie auch den, genau, eine Frage fand ich so super geil naiv, weil sie so diesen Gap so geil ausgedrückt hat. Ja, sie haben ihn gefragt, ob er nicht da irgendwie sein Rechtsstaatsverständnis verloren hätte, so, ja. Als ob so jemand wie Ströblis zu dieser damaligen Zeit jemals ein Rechtsstaatsverständnis in diesem emphatischen Sinne, wie wir es heute haben, ja, gehabt hat, so. Natürlich hat er nicht an den Rechtsstaat geglaubt, dieser Rechtsstaat, den gab es gar nicht, ja. Da waren halt Richter und die haben einfach Willkür gemacht, so, ja. Und das war scheißegal, was in diesem Scheißgesetz steht, so. Und da gab es überhaupt keinen Anlass daran, für irgendjemanden an einen Rechtsstaat zu glauben, so. Und das fand ich irgendwie ganz witzig. Und dann aber auf jeden Fall haben sie dann irgendwie über diese Entwicklung geredet und dann war da irgendwie eine ganz interessante Frage, wo Linus, glaube ich, fragte, ob er das Gefühl habe, dass die Gesellschaft sich sozusagen innerhalb, dass das auch Individuum dazulernt, ja, sozusagen auch eine Gesellschaft als ein Kollektiv von Individuen so dazulernt, ja. Mhm. Also wie findet so ein gesellschaftlicher Wandel statt? Und die dann doch sehr ernüchternde Antwort von Ströble war dann im Endeffekt, er hat es nicht ganz so krass ausgedruckt, aber eigentlich war es das so, eigentlich die einzige Änderung, wie es, oder die tatsächliche Änderung findet biologisch statt.
Die Leute sterben irgendwann.
Genau. Also ja. Das heißt, irgendwann gehen halt die wirklich die Leute mit dem alten Weltbild gehen aus ihren Ämtern raus und beziehungsweise nicht biologisch, sondern geht dann halt irgendwie über Verrentung und,
naja,
und Pension. Ja. Genau. Also sie steigen halt aus ihren Positionen aus und progressiver angehauchte Menschen rücken nach. So. Das ist der gesellschaftliche Wandel und so funktioniert er. Mhm. Ne? Was ja auch so ein bisschen desillusionierend ist und den Punkt stärkt, den du da irgendwie erzählt hast.
Ja, das ist, ich meine, es macht natürlich besonders in dem Bereich, wenn wir in einer immer älter werdenden Gesellschaft leben und wir ja gerade in Europa sehr stark dieses Problem haben, dass die Gesellschaft halt immer älter wird und damit zwangsläufig immer mehr von diesen tendenziell eher konservativen Menschen nach wie vor großen Einfluss haben. Also wir werden schon aufgrund dessen vielleicht nicht ganz so fortschrittlich sein, wie wir es uns jetzt gerade noch wünschen, aber in 10 Jahren wird dann wahrscheinlich du hast noch wahrscheinlich noch gute 20 Jahre vor dir, bis du nicht mehr ganz so fortschrittlich bist, aber das ist, oder wir kommen ja, sind ja vielleicht auch langsam schon angekommen in diesem System, aber also ich meine, wir leben in einer Welt, in der wir noch in 5 Jahren mit 40 als jung gelten werden, einfach weil es so unfassbar viele alte Menschen gibt. Das ist so.
Ich finde das immer so krass. Ich habe recht früh angefangen, mich für Politik zu interessieren, und ich saß dann da halt als 15-Jährige oder so und hab Radio gehört, dann hieß es, ja,
Danke.
Genau, und da war ich halt so 15, hab Radio gehört, dann hieß es halt, ja, XY ist jetzt Minister geworden, voll jung, ist erst 40. So, und ja. Ich so als 15-Jährige, so 40 ist halt echt so, bist du quasi schon tot.
Also mit diese auf Twitter diese Debatte mit dem Hoodie-Journalismus, weißt du noch?
Ja.
Da war doch auch irgendwie so, hattest du noch nicht, ich hatte dann irgendwie, genau, das war doch dieser eine Journalist von wo war der nochmal?
Wenn du mir sagst, was er gemacht hat, dann kann ich dir sogar...
Also das war der Auslöser von diesem Hoodie-Journalismus Debatte, von dieser Hoodie-Journalismus-Debatte.
Der Auslöser war einmal was in der FAZ und dann die Diskussion, die es innerhalb...
Es war so ein süddeutscher Redakteur, glaube ich.
Selber gab. Ja, genau, ja, das war ein süddeutscher Redakteur, der das gesagt hat.
Der Chefredakteur wurde, glaube ich, von der Süddeutschen Online
oder sowas. Stimmt!
Der jedenfalls im Hoodie rumlief und so weiter und so fort.
Plöchinger sollte irgendwie da befördert werden.
Und in der FAZ stand so ein säuerliches, aber viel schlimmer eigentlich war ja gar nicht. Der schlimmste Artikel war ja gar nicht in der FAZ. In der FAZ, der ging ja sogar noch so halbwegs, aber in der Zeit war ja so der eigentlich schlimm.
Da waren auf jeden Fall verschiedene Artikel, wo sie sich.
Innerhalb der SZ selber haben sie sich halt auch echt. Genau. Ich glaube, der schlimmste Kommentar kam tatsächlich aus der SZ selber.
Genau, ich will jetzt auch gar nicht diese Debatte nochmal aufrollen. Ja. Mir ging es darum, dass halt dort in mehreren Nebensätzen in verschiedenen Medien darum ging, halt der junge Mann im Hoodie oder sowas, ja. Und er ist ja halt auch schon irgendwie über 40, so, ja.
Oh.
Und
stimmt, darüber hatten wir geredet auf Twitter.
Genau, dann hatte ich halt irgendwas getwittert irgendwie und du hast darauf geantwortet und ich meine, so, weißt du, so. Ja, also wir leben wirklich in einem Land, wo irgendjemand mit Mitte 40 irgendwie in den, zumindest in deutschen Feuilletons, als junger Mann gilt.
Wir werden die Generation sein, die für den Rest unseres Lebens, wir werden nur sehr, sehr kurz alt sein.
Wir sind Berufsjugendliche,
ja.
Und ob wir wollen oder nicht, ja.
Ja, das ist nicht nur gut. Also irgendwann mal alt zu werden und auch mal... ihr jungen Leute da. Ich habe mir vorhin, als wir
aber dafür bin ich ja hier.
Ja, stimmt. Genau, du junge Person, ich verstehe euch nicht mehr. Ich habe mir vorhin gedacht, bei den ganzen, da saßen so der Burgerbude, saßen sehr viele Prenzlberger Eltern mit ihren kleinen Kindern und die Kinder hatten alle einen Fahrradhelm auf dem Kopf. Zumindest bei denen, die mit bei uns am Tisch saßen. Ja. Was ja auch Sinn macht, also vielleicht, die sind ja wahrscheinlich mit dem Fahrrad gekommen. Und dann, dass die Kinder dann, wenn sie einmal auf dem Trichter sind, so einen schönen bunten Fahrradhelm zu haben, dass der ja toll ist, dann wollen sie den vielleicht auch nicht mehr absetzen. Warum soll man die dann ihnen abnehmen? Wahrscheinlich werden dann in 15 Jahren, werden hier irgendwelche 18-Jährigen mit Fahrradhelmen durch die Gegend rennen. Und wir werden es alle nicht mehr verstehen. Weil ja, warum sollten sie diesen Helm jemals nochmal absetzen?
In dem Alter habe ich aber auch Fahrradhelm getragen und habe ihn auch
es
gibt auch Bilder von mir beim Picknick, wo ich diesen Helm auch getragen habe. Und ich glaube, wenn du mittlerweile meinen Fahrstil sehen würdest in Berlin und sehen würdest, dass ich trotzdem keinen Helm trage, dann ist es trotzdem sehr grob fahrlässig.
Okay,
und,
gut. Dann ist ja noch, wobei ich jetzt sagen muss, ich trage ja selber Fahrradhelm beim Radfahren mittlerweile.
Ich war auch mal so beeindruckt, als ich in die Wohnung kam und die Fahrradhelme sah. Ich war so, oh, habt ihr Kinder? Oder,
Nein, das sind wir. Wir tragen selber Fahrradhelme beim Fahren. Weil warum sollten nur unsere noch nicht geborenen Kinder sicher?
Nee, ist ja eigentlich auch voll vernünftig.
Ist ja eigentlich auch voll vernünftig, ja. Macht trotzdem keiner.
Ja, genau. Ich habe auch eine lange Tradition von diversen Fahrradunfällen und irgendwie hat es trotzdem nichts dran geändert. Aber,
ja. Aber wo wir gerade bei verbohrten Meinungen sind, wenn wir nochmal ganz kurz über die Montagsdemonstration.
Oh ja. Oh Mann. Da kann ich gestern Abend nochmal ein bisschen, also gestern Abend lief bei der Heute-Show lief so ein Beitrag über die Montagsdemos hier am Brandenburger Tor und sowas. Also die Montagsdemos, das sind und den haben zwei gute Freunde von mir gedreht und die haben meinten, dass sie wirklich, also sowas hätten sie noch nie erlebt, dass sie körperlich Angst hatten, also dass sie Angst hatten, verprügelt zu werden bei diesen Montagsdemonstrationen. Ich finde, das kommt, wenn man den Beitrag sieht, quasi gar nicht rüber. Also da hat man halt so eher so ein aber was halt schon rüberkommt, ist, dass wohl wirklich in dem Moment, in dem die da mit dem Kamerateam aufgetaucht sind, haben halt alle sofort ihre Handys rausgeholt und sofort zurückgefilmt und so. Und wir werden die Wahrheit verbreiten. Ihr wollt uns ja sowieso nicht sagen lassen, was ihr sagen wollt. Und ihr müsst ja diese Meinung noch absegnen lassen. Das ist auch offensichtlich, sehr viele Leute sind mit.
Das war echt krass.
Mit bis klein, bis nicht vorhandenen, also sie, die haben dann wohl noch, also hier einer von den beiden hat dann diskutiert mit einem und hat dann so irgendwie gesagt, naja, aber man hat ja schon das Gefühl, dass hier viele Demonstranten der Meinung sind, dass wir das irgendwie nachher noch beim Kanzleramt diesen Beitrag absegnen lassen müssten, bevor wir den ausstrahlen dürfen. Woraufhin dieser, mit dem er diskutierte, wohl so wirklich so den Kopf senkte, so und du mitkriegst, okay, das hat er bis eben gerade auch gedacht. Also dass so diese Fallhöhe, die da ist, also dass in diesem Land jetzt nicht alles möglich ist, was man für möglich, also nicht alles ganz so, also dass gerade im ZDF jetzt sicherlich auch nicht alle Entscheidungen total unpolitisch sind, sei ja mal dahingestellt, aber dass sozusagen der Eindruck davon, wie viel Macht da die gerade Regierenden haben und so, dass der offensichtlich doch massiv übertrieben ist.
Ich fand das ja, wir hatten ja mal diesen...
Wer? Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, sind die Montagsdemos jetzt repräsentativ für das, was die deutsche Gesellschaft...
Oh, verdammt.
Also ich,
so?
Ich,
besser?
Ja, besser. Ja, also ich hoffe stark, dass die Montagsdemos nicht repräsentativ sind, genau, für das, was in Deutschland abspielt, aber es ist...
Nee, die andere Hälfte ist so Sarrazin drauf.
So. Nee, bisschen abgeklärt.
Ist wirklich so meine, genau, ganz Deutschland ist aufgeteilt in Sarrazin und Montagsdemos.
Ja, das ist auf welcher Seite stehst du?
Ja, das ist ja im Endeffekt...
Aber da gibt es doch durchaus große...
Also man muss diese
Montagsdemos... Ich dachte, Sarrazin und Montagsdemos wäre dasselbe.
Nee, eben nicht, das ist ja der Witz. Also das sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Sachen, die aber beide sehr eklig sind. Also
wir können eklig, es gibt Deutschland, halt, wir können eklig auf viele Arten.
Ja, also ich sag mal so, diese Sarrazin, diese neurechte Bewegung, Pacini, Sarrazin, diese ganzen Leute dort, das sind ja mehr oder weniger so ja, ziemlich reasonable, also sozusagen schon auf dem Boden.
Sie kommen aus dem Establishment.
Sie kommen aus dem Establishment. Sie stehen irgendwo auf so einer handfesten, die da draußen diese Islamisten, das ist alles gefährlich und so weiter und so fort. Und hier habe ich ganz viele Statistiken, die das belegen und so weiter und so fort. Also die glauben ja halt auf so einem ganz rationalen Boden zu stehen, ja. Und da eine ganz.
Ich glaube, das glauben die eben auch von der Montagsthema.
Nee, eben nicht. Das ist der Punkt. Also das sind wirklich ganz, ganz viele ESO-Spinner dabei. Also das ist halt wirklich.
Aber die glauben ja trotzdem.
Die glauben ja trotzdem auf einem rationalen Boden zu stehen.
Boden gibt. Und nee,
das sind Leute, die ganz offensiv auch tatsächlich so antirationale Thesen auch wieder propagieren. So. Das sind wirklich so diese Loonies. Das sind wirklich so hier Mondverschwörungen, Chemtrails und der ganze Scheiß.
Es sind auf jeden Fall, da sind viele davon sicherlich dabei, aber ich glaube jetzt, das sind nicht alle da so.
Nein, die sind nicht alle so, aber die sind halt alle, zumindest haben die so ein ESO-Background. So. Und,
das hast du halt überall. Also.
Ja, aber ohne Scheiß, das sind schon zwei Sachen.
Grün.
Und dann hast du halt beispielsweise, das sind auch teilweise ganz andere Feindbilder. Also was so Sarrazin und so weiter und so fort, für die ist das ja alles irgendwie Islam. Das ist ja das Böse, das sind irgendwie, die sind alle faul, dumm und wollen uns unterjochen, so, ja. Das ist so deren Feindbild. Während diese anderen, diese Montags-Loonies, die sind halt so, ja, irgendwie die Federal Reserve Bank, der amerikanische Satan und die jüdische Weltverschwörung und so weiter und so fort, ja. Das sind ganz andere Feindbilder, ja. Also das heißt, während die einen sozusagen halt einfach sozusagen konkrete soziale Missstände nehmen, die sie halt irgendwie versuchen auf ihrer Weise zu skandalisieren, ja. Haben die anderen halt sozusagen so total diffuses, verschwörerisches Weltbild, so, ja, was gar nicht so konkret irgendwie mit der Realität irgendwo rückgekoppelt ist, so, ja. Wobei ich es nicht sagen will, dass irgendwie Sarrazin jetzt irgendwie total in der Realität irgendwie verankert ist, aber wie gesagt, er bezieht sich dort auf halt irgendwie konkrete in der Gesellschaft existierende Prozesse so, ja.
Ja, ich bin mir da ganz ehrlich bei Sarrazin, also ich bin mir da auch nicht, das mag manchmal so erscheinen, ich bin mir auch nicht ganz sicher, weil ich muss auch zugeben, dass ich ihn nie gelesen habe, aber nach allem, was ich so ein bisschen, also ich habe durchaus mehrmals Analysen von seinem Buch dann gelesen, wo dann auch so die Tendenz ein bisschen war, er nimmt halt diese ganzen Statistiken, biegt sie sich aber eben auch zurecht, das ist so ein bisschen das, worüber wir eben vorher geredet haben.
Das will ich überhaupt nicht widersprechen, das ist absolut richtig.
Aber die Frage ist halt, ob du da wirklich noch eine Trennlinie ziehen kannst, wenn da halt irgendwelche Luftschlossthesen aufgebaut werden, nur gesagt wird, okay, wir haben hier Statistiken, die gehen so ein bisschen in die Richtung, ich weiß nicht ganz genau, wovon ich rede, aber ich glaube, das könnte so das so ein bisschen darstellen.
Nein, es geht darum, dass halt beispielsweise Sarrazin halt irgendwie, er nimmt halt irgendwie den Arbeitsmarkt, er nimmt die Kriminalitätsstatistik, er nimmt halt irgendwie solche Sachen und interpretiert sie in seinem Sinne, das ist alles richtig so, ja. Aber was die anderen dort machen, ist halt irgendwie, ja, irgendwie ist alles irgendwie gesteuert über die Federal Reserve Bank, ja. Das ist eine ganz andere Ebene. So.
Die eine Seite nimmt Zahlen, um ihre kruden Thesen drauf aufzubauen, die andere Seite nimmt die kruden Zahlen direkt aus der dünnen Luft.
Ja, die andere hat gar keine Zahlen.
Aber kann man nicht.
Die andere hat gar keine Zahlen, sondern sie behauptet einfach, alle anderen würden lügen und die Welt hätte sich gegen sie verschworen.
Aber kann man denn nicht gleichzeitig?
Das ist halt total hermetisch.
Aber das sagt Sarrazin doch auch.
Nee, Sarrazin, ja.
Ja, stimmt. Ja. Jugendterror geht dann schon sehr stark.
Aber Sarrazin würde nie davon ausgehen, dass es irgendwie eine zentralistische Verschwörung ist. Sarrazin, auch in diesem Tugendterror, sagt da halt, okay, das ist so ein strukturelles Problem, dass halt irgendwie die Medien sind alle links und so weiter und so fort. Und da würde niemals eine Verschwörung machen, dass irgendwie, keine Ahnung, die Echsenmenschen versuchen würden, seine Statistiken auseinanderzunehmen.
Aber kann man
die Echsenmenschen Muslime sind schon.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, kann man denn nicht, kann man denn nicht sowohl Sarrazin als auch Montagsdemos toll finden? Kann man denn nicht sowohl gegen Islam als auch gegen die FED sein?
Das gibt es sicherlich auch, aber ich glaube ehrlich gesagt, tatsächlich diese Schnittmengen sind nicht besonders groß.
Okay.
Ich glaube wirklich, das ist eine ganz andere Richtung. Ich kann mich nicht entscheiden, welche ich ekliger finde und welche ich gefährlicher finde. Ich finde sie beide extrem eklig und gefährlich, aber ich glaube tatsächlich, sie sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Strömungen.
Ganz kurz Einwurf einfach nur, ich kann mich mit dem Montagsdemos jetzt ehrlich gesagt echt nicht so stark beschäftigt, weil ich einfach echt viel Stress hatte jetzt letzte Woche hier in Berlin und auch davor. Aber
es ist auch nicht appetitlich, sich damit zu beschäftigen.
Ja, das ist auch das Ding. Ich habe mir so zwei Texte durchgelesen und dachte so, irgendwie wird es auch eigentlich nicht mehr wissen.
Ja.
Auf jeden Fall bei Sarrazin, das Ding ist einfach, ich glaube, es ist einfach zu ganz großem Maß ein rhetorischer Unterschied, sodass zum Beispiel Sarrazin einfach eher diese intellektuelle Gruppe so ein bisschen in diese Richtung so ein bisschen geht. Das ist auch so ein bisschen AfD-mäßig. Dieses, so, wir machen es intellektuell, sind aber trotzdem so ein bisschen rechts- und fremdenfeindlich. Aber weil wir so Zahlen haben und zumindest sagen, hey, eigentlich ist es voll wissenschaftlich begründet, hört sich das halt ganz okay an. Ich glaube, es ist einfach ein rhetorischer Unterschied auch. Ich glaube, das liegt daran, dass die Schnittmengen halt vielleicht nicht so groß sind, weil die einfach andere Menschen, also andere Bevölkerungsgruppen ansprechen, würde ich sagen. Und Bevölkerungsgruppen mit einem unterschiedlichen Selbstverständnis.
Ich weiß gar nicht, ob, also was ich zum einen zu den Montagsdemos sagen, was mich ja da persönlich irgendwie so ein bisschen das Ganze noch ein bisschen widerlicher macht für mich, ist ja, dass ja da Ken Jebsen immer noch drin rumspukt. Mhm. Der in meiner Jugendzeit war der, glaube ich, also der war Radiomoderator bei Fritz. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass der früher mal ein echt ganz okayer Radiomoderator war und dass ich so in meiner Jugendzeit den irgendwie doch eigentlich ganz cool fand und so. Und der hat dann ganz okaye Sachen gemacht. Wechsle ich den jetzt mit Tommy Wosch? Aber ich glaube, Ken Jebsen war damals auch ganz okay.
Es geht ja auch vielen so. Also.
Und dass der dann so plötzlich in so eine wirklich irre Richtung abkippt. Und ich meine, am Anfang war das nicht auch so, dass der wegen Dings hier, wie war denn das? War das nicht noch was, dass der so angegriffen worden ist oder dass er so einen Krampf hatte mit
Bruder.
Mit Bruder?
Da ist er dann ja auch geflogen.
Genau,
also,
gegen genau.
Bruder hatte dann, auch eine E-Mail von ihm veröffentlicht, die er, hatten sie bei Achse des Guten, wo er tatsächlich, ich weiß nicht, das war irgendwie auf jeden Fall was Holocaust-Relativierendes oder sowas irgendwie.
Wo ich damals ja noch dachte, ach so, Ken Jebsen, ach Mensch, da kann man auch eine Menge rein, wo man jetzt ja fast an dem Punkt ist, wo man sagen muss, Bruder hatte recht.
Bruder hatte bei Jebsen absolut recht. Aber also, wenn er irgendwo recht gehabt hat, dann auf jeden Fall bei Jebsen.
Guck mal, wenn du an so einem Punkt bist, wo Bruder und Jebsen argumentieren, dann willst du halt auch einfach nicht Stellung beziehen.
Ja. Im Nachhinein ist das
doch
klar.
Da würde ich mich dann relativ schnell für Bruder im Zweifel.
Mittlerweile. Aber das ist, der hat so eine Entwicklung durchgemacht von, also Jebsen von hey, ist doch wirklich jetzt keine dumme Meinung über, hey, wenn, also eben wie du gerade sagst, wenn Bruder und Jebsen diskutieren, bin ich automatisch bei Bruder. Und mittlerweile hast
das
du
geht das dann so, bist du A für Jebsen oder B?
Ja.
Und ja. Das ist auf jeden Fall so. Aber also das ist halt irgendwie, hier im Chat wurde das auch schon mal nochmal gesagt, also es gibt halt in der linken Strömung, das Problem ist halt, diese Diskurse haben ja teilweise ziemlich viele Anknüpfungspunkte an linke Diskurse, ne? Also die Linke hatte ja lange Zeit diese antiimperialistische Attitüde zu sagen, so ja irgendwie, das ging ja auch sozusagen damals los mit diesen Protesten gegen den Vietnamkrieg und so, wo sich alle sozusagen, wo so auch die 68er sich politisiert haben und gegen den Krieg waren, und das war natürlich vor allem gegen den Krieg der Amerikaner, ne? Mhm. Und da ging es natürlich auch immer darum, irgendwie, wir sind auf der Seite der Schwächeren und der Stärkere ist halt der Aggressor, und deswegen sind wir gegen den Stärkeren und gegen imperiale Politik, ne? Und das ging halt mit dem Vietnamkrieg los, das ging dann halt weiter, dann auch eben auf diese auf die israelischen Kriege, dann wurde dann eben sich schnell mit den Palästinensern solidarisiert, und auf einmal schwappte dann halt auch immer wieder irgendwie in der linken Szene halt irgendwie so Antisemitismus hoch, ne? Mhm. Zu sagen, weil du hattest dann halt schnell diese Verschwörungstheorien, dass ja die USA sowieso nur von den Juden gelenkt ist, und Israel will jetzt da irgendwie auch einen Holocaust an den an den Palästinensern verüben, und wir Deutsche haben wir aus unserer Geschichte gelernt, ja, haben wir gelernt, dass der Jude, ich meine, dass Krieg falsch ist. Ja.
Heute schon so ein schönes Bild auf Twitter rum, so von wegen, wir Deutschen können den Dritten Weltkrieg stoppen, und jemand kommentierte, ja, weil wir Deutsche so eine tolle Geschichte haben, darin Weltkriege zu stoppen.
Das war, genau. Ja, wo habe ich ja, das? Ja. Bei Gott, ich habe so einen Büso-Werbespot gestern gesehen.
Oh nein. Ja, Büso ist, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, die haben ihren Stand auf dem Montagsthema, da bin ich mir sicher.
Und das ist plötzlich so, ich meine, diese Büso, die gibt's, ich kenne die nur daher früher, dass Kalkofe sich über die lustig gemacht hat.
Ich wollte gerade fragen, wer oder was ist das?
Das ist so eine
Partei.
Die wollten den Transrapid bis Novosibirsk, damit wir alle Arbeitsplätze haben. Und das ist wirklich so deren komplett durchgeknallte, irre Welteinstellung. Und mittlerweile, die machen immer noch genau den gleichen Scheiß. Und mittlerweile denkst du dir, oh Gott, und damit kriegen die jetzt wahrscheinlich mehr als 0,1% der Wählerstimmen. Weil das ist einfach, also die sind immer noch für Transrapid bis nach China.
Was?
Ja, die haben so eine
nach China. Ach so.
Die haben so eine, die neue Seidenstraße.
Big, ja,
also. Die neue Seidenstraße. Warte mal, welche Länder? Also China, Indien natürlich. War die Türkei dabei? Ich weiß nicht, irgendwas
man halt so noch mitnimmt.
Was? Nee, Russland. Mit, Russland.
Die haben auch so komische ESO-Spinner-Sachen.
Ja,
dabei,
ja,
oder?
total.
Moment, ist es die Bürgerrechtsbewegung Solidarität?
Ja, das ist wahrscheinlich.
Kann durchaus hinkommen.
Ja. Die Büso ist eine deutsche Kleinpartei. Sie bezeichnet sich selber als Teil der LaRouche-Bewegung.
LaRouche, genau. Das ist die nach wie vor die Chefin von dieser Partei. Und, also wenn ihr bei den Europawahlen irgendwas sehr abwegiges,
nee, lass es bitte, nicht die Büso wählen. aber ich war noch nicht ganz fertig, also was ich damit erzählen wollte, also das heißt, also das gibt halt so diese, es kommt eigentlich tatsächlich aus dieser linken Szene.
Ja.
Übrigens, aufgrund dieser Tendenzen haben sich dann eben in den 90ern, 80er, 90ern dann halt tatsächlich die Antideutschen entwickelt, ne? Zu sagen, okay, wir müssen dem jetzt einen totalen, radikalen Kontrapunkt entgegensetzen und sagen so, nein, wir sind jetzt hier, wir haben jetzt hier eine radikale Solidarität mit Israel und lehnen diese ganzen antiamerikanischen, antiimperialistischen Gequatsche ab und wenn wir wogegen sind, dann auf jeden Fall gegen Deutschland.
Okay.
Ja? Und,
Hauptsache wogegen sein.
Ja, genau, also das ist halt dann, und das war dann halt irgendwie, das hat dann ja auch die Linke extrem gespalten und ich glaube, das war aber auch ein sehr, sehr wichtiger Prozess. So. Also ich glaube, innerhalb der meisten linken Strömungen tatsächlich nicht mehr so ein unreflektierter Antiimperialismus weiter existiert. Der hat sich dann so ausdifferenziert und ich glaube, das, was wir jetzt in den Montagsdemos sehen, ist halt das, was wir dort sehen. Also das ist halt diese was sozusagen aus dieser Linken abgestoßen wurde, dieser ideologische Restbestand unreflektierter antiimperialistischer Verschwörungstheorie. Interessant ist halt, wie krass anschlussfähig das halt in verschiedene Bereiche ist. Das dann halt einerseits sind das diese ganzen ESO-Leute, die halt teilweise auch ja irgendwie diese Alt-68er sind, die aus dieser Generation kommen. Mhm. Und auf der anderen Seite, das ist ja dieses Prenzlauer Berg-Publikum, diese Impfgegner und so weiter und so fort. Ja.
Naja, wobei das so Esoterik ist ja auch ganz rechts sehr beliebt. Also das ist ja
eben genau, da verschwimmt das ja. Ne? Also die sind ja auch nicht mehr links. Das ist ja nicht mehr links.
Ich meine,
obwohl sich da viele
die Nazis waren ja auch extrem esoterisch. Also das genau. Ist ja
also aber die Leute dort auf der Montagsdemo, die halten sich teilweise auch für links. Also das ist wirklich so, ja. Also der Elsässer, das ist der bringt diese Kompakt raus, Kompakt oder so wie diese Verschwörungszeitung, ja. Der hat dort eine Rede gehalten und meinte, wir sind gegen den Krieg und deswegen sind wir die wahren Antifaschisten, ja. Und währenddessen stand der Berliner NPD-Vorsitzende vorne vor seinem Pulk und applaudierte. Ja, wir sind die wahren Antifaschisten. Okay. Hallo NPD.
Das ist was hier auch besagte Freunde, die waren, meinten, dass jeder Redner erstmal gesagt hat, sozusagen, ich bin ja kein Nazi.
Genau.
Aber.
Nee, ohne Aber. Aber es ist sozusagen, das war immer so der erste, ich bin ja kein Nazi, meine Rede. Ja,
die sind auch total irritiert, dass sie halt irgendwie diese rechte Ecke jetzt irgendwie einsortiert werden. Aber die werden ganz zu Recht in diese Ecke einsortiert. weil
sie es einfach sind.
Nee, weil dieses Hauptnarrativ, das da momentan stark gemacht wird, auch von dem Organisator dort, dass halt die FED, also die Federal Reserve Bank in Amerika, dass die halt die Geschicke der Welt lenkt und halt alle Kriege nur aufgrund dieser FED-Geldpolitik gemacht werden, damit der Dollar die Leitwährung ist und so weiter und so fort. Da bist du dann ganz schnell bei den Rothschilds, die ja irgendwie dann wiederum die FED kontrollieren, ja, also die Rothschild-Familie.
Ja.
Und dann bist du halt sofort schon wieder. Also das ist wirklich struktureller Antisemitismus at its best, so, ja. Und deswegen, ja, es ist eine rechte Strömung.
Aber auch unter Linken war Antisemitismus durchaus verbreitet.
Genau, und der ist immer noch am Start in der Linken teilweise.
Also ich meine, Antisemitismus ist ja nicht für sich aus rechts, oder? Also muss Antisemitismus rechts sein?
Nee, das ist dann immer eine Definitionsfrage. Ich persönlich würde jeden, der irgendwie antisemitische Dinge sagt, würde ich erstmal grundsätzlich als rechts einordnen.
Genau,
auch wenn er sich nicht selber dort einrichtet.
Ja, nee, ganz klar. Also das denke ich auch so. Ich denke, Faschismus und Antisemitismus, obwohl wir dazu tendieren, das eben einfach zusammenzulegen, halt aus geschichtlichen Gründen.
Also ich
muss ja nicht unbedingt immer ein...
Nein, ich bin kein Faschist. Die Juden sind die Faschisten. Das wäre eine typische Reaktion.
Also ich habe mir über die hier über die AfD, was ich mittlerweile am problematischsten an dieser Partei finde, was am Anfang die AfD, und das ist ein Selbstverständnis, was glaube ich bei sehr, sehr vielen Leuten, also sowohl links auch rechts, sehr weit vertreten ist die AfD, aber die AfD macht das, die schreibt sich das quasi auf die Wahlplakate drauf, die sagen immer, na, wir sind ja die Partei des gesunden Menschenverstandes.
Oh ja, das ist ja noch,
Moment mal, aber also die Meinung ist, wenn man sich nur mal hindenkt und nachdenkt, dann kommt man ja zu dieser Meinung, die wir haben.
Genau.
Das ist ja, so weit kann man ja noch gehen. Ich glaube, das würden indirekt sehr, sehr viele von sich behaupten. Ich glaube, da findest du in der Linken findest du Leute, die das machen, da findest du in der CDU, in der SPD findest du Leute, die meinen, also wenn man einfach nur nachdenkt, dann kommt man ja zwangsläufig zu dem Ergebnis.
Bei den Piraten erst, diese Nerdlogik, die sie immer haben.
Genau, bei den Piraten ist das auch extrem weit ausgeprägt. Jetzt einfach nur mal ein Beispiel, aber was bedeutet das im Umkehrschluss? Das bedeutet ja, jeder, der nicht meine Meinung hat, hat einfach keinen gesunden Menschenverstand oder ist irgendwie fremdgesteuert sozusagen. Also du sprichst jedem, der eine andere Meinung hat als du, die Fähigkeit abzudenken. Du bist nicht mehr bereit zu akzeptieren, dass es Meinungen gibt außer deiner eigenen, die aber vielleicht auf anderen Perspektiven beruhen oder auf anderen Erfahrungen oder anderen Weltbildern oder Lebensidealen etc.
Man lässt die Leute vorher aussteigen, Max. Man lässt sie einfach vorher aussteigen. Das lasse ich mich nicht drüber reden. Das ist einfach, das sagt einfach gesunde Menschenverstand.
Und alles andere ist einfach dumm.
Es ist dumm. Es ist dumm, die Leute nicht aussteigen zu lassen. Da bleibe ich bei.
Und so dieses, und das muss ich sagen, das ist diese Engstirnigkeit, über die man sich bei der AfD lustig machen kann, die sehe ich leider auch in meiner eigenen Timeline und auch im Netz.
In deinem eigenen Gästezimmer.
In meinem eigenen Gästezimmer. Ohne jetzt hier irgendwelche Namen nennen zu wollen.
Gerade bei
der MDR Classic.
Aufsteigen lassen.
Und die sehe ich, also ich habe ja so irgendwann mal diese Hoffnung gehabt, dass dieses ganze Internet, also ich weiß nicht, vielleicht war das ja, also du bist zu jung, um dieses, du weißt ja, es gab mal eine Zeit vor dem Internet.
Gott.
Ja, ja.
Jetzt, okay, jetzt müssen wir nochmal neu anfangen zu reden und irgendwie mein Weltbild hier.
Genau. Aber Michi hat ja durchaus.
Wusstest auch mal, du, wie wir ins Internet gegangen sind, bevor es Computer gab?
Man ist mal ins Internet gegangen.
Ja, ich kenne die Geschichten. Hat immer dieses Opa erzählt vom Krieg gefühlt.
Genau. Wir haben damals noch Planking gemacht.
Das kenne ich sogar.
Nee, aber wir hatten ja so, also ich glaube, dir geht das ähnlich wie mir. Wir hatten ja so sehr hohe Erwartungen an dieses Netz und so ein bisschen war meine idealistische Hoffnung, dass in dem Moment, in dem die Menschen sich im Netz treffen und sie erstmal sehen, wie viele Meinungen es gibt, dass sie gar keine Möglichkeit mehr haben, den anderen zu vernichten oder zu hassen, weil sie sehen, da gibt es diese andere Meinung und dann werden sie halt sich mit dieser Meinung auseinandersetzen, werden feststellen, das ist auch eine Meinung und wir sind doch alle nur Menschen. Ich habe das Gefühl, dass eher das Gegenteil ist der Fall, sondern man sieht halt, oh, da sind Menschen, die minimal eine andere Meinung haben als ich. Gehe ich doch lieber zu den Menschen, die hundertprozentig meine Meinung haben, solange bis man wieder feststellt, dass auch diese hundertprozentige Übereinstimmung gar nicht so hundertprozentig, sondern nur 90-prozentig ist, weswegen man sich dann die ganze Zeit über dieses 1% aufregt. Das ist immer mehr das Gefühl. So
100 minus 90 gibt nicht 1, aber.
Oh, minus 99. Habe ich egal, 90 gesagt, dann meinetwegen 10%, ist auch egal. Also, ich habe so das Gefühl, dass wir so eine.
Das sagt schon der gesunde Menschenverstand.
Dass wir so eine sehr starke Verengung haben der eigenen Weltbilder aufgrund eines Mediums, was eigentlich dazu gemacht sein sollte, unser Weltbild zu erweitern. Sondern dass sich viele Leute, und da will ich mich durchaus selber nicht ausschließen, ich probiere dagegen anzukämpfen, aber es gelingt mir garantiert nicht immer, dass man sich eher das Weltbild verengt und sich nur noch mit den Leuten diskutiert oder verbindet, die wirklich hundertprozentig dieselbe Meinung haben wie man selber und halt kein bisschen eine andere Meinung.
Naja, es ist halt einfacher, dich mit diesen Leuten zu verbinden. Andererseits bin ich mir auch nicht so sicher. Es ist natürlich immer so eine Frage, wie sehr das einfach subjektive Wahrnehmung ist, weil das vielleicht dir jetzt einfach stärker auffällt, dass man sich so krass in diesen Blasen bewegt, weil du mitbekommst, dass du kriegst mit, dass diese Meinungen draußen
sind. Das kann natürlich auch sein.
Ich will auch nicht sagen, dass du auf keinen Fall recht hast. Ich frage mich halt einfach nur, es kann eine Wahrnehmungssache sein.
Das könnte, stimmt, ohne Frage. Also so ein bisschen ist so die Theorie dahinter, dass es also früher war das ja man eine große Freiheit, die, also es liegt ja, ja auch, nein, so was hat Twitter für viele Leute gebracht. Das war, also, und zwar wirklich, das war, dass man plötzlich Menschen getroffen hat. Früher hat man sehr viel mit Menschen zu tun gehabt und plötzlich hat man Menschen getroffen, hey, da gibt's noch mehr, so, die so sind wie ich. Und das ist natürlich erstmal etwas sehr, sehr, sehr Befreiendes, dass man sozusagen, man hat einen Austausch, man ist, und das, das habe ich ja auch sehr, selber sehr stark gemacht. Ich war mit anderen Menschen, die nicht so sind wie ich, war ich unterwegs und habe mich aber gleichzeitig mit den Menschen, die so sind wie ich und wie ich, unterhalten. Und habe festgestellt, guck mal, ihr seid eigentlich die, mit denen ich wirklich Kontakt haben möchte und so. Und dass man, das ist natürlich dann schon erstmal war am Anfang dieses ganze Twitter sozusagen, die Blase. Und mittlerweile, glaube ich, hat man noch eine Chance auf eine Blase in der Blase. Das heißt, nicht, dass das nicht vorher auch schon möglich war oder dass es das nicht auch in irgendwelchen Parteikreisen gibt, die sich dann abends immer zusammensetzen. Aber wenn du halt auf dem Dorf bist und da sind nur 30 Leute und mit und davon sind nur 5 in deinem Alter, mit denen du abends Bier trinken gehen kannst, dann hast du nicht so irre viele Möglichkeiten. Dann, also dann kannst du vielleicht einen von denen ausgrenzen, aber mit dem Rest musst du halt doch noch irgendwie zusammen.
Aber es ist halt auch echt ein Problem. Also ich meine, ich stoße da auch mal wieder an Grenzen und ich hatte jetzt beispielsweise so langsam habe ich auch, sag ich mal, in gewissen Hinsicht so die Toleranz verloren. Ich habe jetzt beispielsweise Don Alfonso eine so totale Bandsperre gemacht.
Yeah.
Ich sage jetzt, jeder, der mir Don Alfonso links in die Timeline spült, wird unfollowed. Mhm. Und zwar sofort. Und ich habe jetzt tatsächlich auch schon einige Leute unfollowed deswegen, weil ich einfach sage, okay, dieser Typ ist einfach nicht mehr satisfaktionsfähig. Der ist, der hetzt Menschen, der erzählt Scheiße, der verleugnet Leute. Der ist keine Quelle und wenn du ihn als Quelle irgendwie ansiehst, dann dann kannst du leider nicht mehr, dann kann ich dich leider als Quelle auch nicht mehr ernst nehmen. Dann muss ich dich entfolgen. So, das ist jetzt so ein radikaler Schritt, so, den habe ich jetzt gemacht. Jetzt bei Don Alfonso. Ja? Mhm. Irgendwie über Fefe reg ich mich immer noch auf, so, aber da würde ich so weit nicht gehen. Ja?
Ich muss ehrlich sagen, von Frank dieses Zitat, was er gepostet hat.
Ja, ja.
Fefe heizt seine Wohnung mit dem Hass von
Ems. Das ist großartig. Ja, ja.
Wahrscheinlich ist es wäre es für meinen Blutdruck auch besser, wenn ich alle Leute entfolgen würde, die irgendwie Fefe links verteilen würden.
Und Fefes Wohnung überheizt langsam. Also es ist,
ja, das sehe ich auch ein.
Du treibst den Klimawandel voran damit.
Ja, der Winter ist jetzt auch vorbei, das heißt gar nicht mehr so.
Das sehe ich auch ein. So, ich versuche auch tatsächlich mich, naja, egal. Also Fefe regt mich halt auch auf, aber er ist jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie so. Also Don Alfonso rangiert auf der Höhe von jemand verteilt NPD-Links so. Das ist so für mich so die Höhe. Fefe ist, da rege ich mich halt meistens über die Artikel auf. Manchmal steht aber auch nicht unbedingt nur was Dummes drin, sondern manchmal sogar ganz nützliche Informationen. Und das lasse ich irgendwie so mal so durchgehen. Wobei ich mich halt manchmal dann auch einfach tierisch aufregen muss über Fefe. Sorry, ich finde zu Recht, aber gut.
Man kann sich sehr gut. Nee, man muss sich nicht über Fefe.
Man kann sich sehr gut über Fefe und ich tue das auch. Das stehe ich auch zu. Da lasse ich meine Energien raus.
Wir alle Weltenergieprobleme gelöst, als wir den Fefe-MS-Pro-Reaktor erfunden haben.
Beispielsweise haben sie deine WG gesperrt.
Das Internet ist eigentlich nur zur Energieerzeugung gedacht.
aber ich versuche mich nicht gegen Fefe abzuschotten. Yeah. So, ja? Also Tante hat ja so ein Plugin gemacht, wo er halt irgendwie, das hat er glaube ich angefangen wegen der FAZ, so, weil den FAZ so auf den Sack ging. Irgendwie hat er dieses Plugin gemacht, irgendwie, dass halt so eine Art Warnstoppschild kommt, so hey, you should know better. Ja, irgendwie better. Und dann willst du wirklich diesen FAZ-Artikel jetzt klicken. So. Das hat er dann jetzt noch generischer gemacht, dass man dann halt auch noch verschiedene Links einsammeln kann, so mit Fefe halt auch gerne genommen. Vielleicht wäre das tatsächlich für meinen Blutdruck besser, wenn ich das da auch machen würde. Mache ich aber noch nicht. Leitmedium hat das jetzt irgendwie für Sascha Lobo gemacht, das kann man so auf Autorenbasis, aber beispielsweise das würde ich jetzt nicht machen, so, ja. Und ich sehe halt auch irgendwie, ich versuche mich halt auch nicht abzuschotten, so. Also ich folge auch irgendwie Padeloon und dem Digitalcourage, die ja auch schon so leicht in diese Lunatic-Richtung reingehen, die schon fast montags-demo-esque sind, so, ja.
Also, Katy Perry kam doch aus dieser Digitalcourage-Ecke, oder nicht?
Ja, genau, also das war von der Lena, die dann irgendwie gesagt hat, was war das? Katy Perry?
Ja, vielleicht arbeitet ja Katy Perry für die NSA.
Genau, weswegen nochmal?
Weil sie irgendeinen Song gemacht hatte über Prism.
Über Prismat? Ja, über sie
oder?
Hat...
Also,
es war, stand zufälligerweise ein irgendwie ein Artikel, ein Lied von Katy Perry mit dem Titel Prism.
In den Charts,
als der Prism-Skandal gerade kam und dadurch konnte man auf Twitter nicht mehr vernünftig nach Prism suchen.
Ah ja, genau. Und deswegen wurde nämlich aus Digital-Courage-Kreisen gemutmaßt, dass die wahrscheinlich von der NSA gekauft war.
Sie meinte so...
Seems legit.
Ich habe das Interview tatsächlich gelesen. Sie hat gesagt, man kann es nicht ausschließen.
Na egal, also solchen Leuten folge ich sogar und Frank Schirmacher und so weiter und so fort und Frank Rieger und hast du nicht gesehen, einfach weil ich halt auch diese, auch wenn ich halt nicht in einer Meinung bin oder so, dass ich das aber trotzdem irgendwie mich nicht dagegen abschotte, sondern dass ich das halt mitkriege. Mhm. Aber Spaß macht das nicht immer, ja.
Die Erderwärmung geht weiter.
Die Erderwärmung geht weiter, ja. Wer sich noch alles so seine vielleicht kann ich ja bald die ganze FAZ heizen.
Fefe finde ich tatsächlich auch.
Wobei das müsste dann Tantes Hass, glaube ich, sein. Das ist dann
ihr könnt euch zusammentun, eigentlich. Und dann könnt ihr noch Geld dafür verlangen.
Genau. Ihr macht den großen Energieversorger. Ja. den ganzen Tag Fefe und Don Alfonso Artikel lesen. Das ist doch endlich mal, womit Blogs Geld verdienen können.
Talking about renewable energies.
Leute dafür bezahlen, ihren Scheiß zu lesen und damit Energie zu produzieren.
Genau. Ja. Aber bei Fefe, da gab es ja jetzt auch diesen schönen mit Heartbleed.
Gab's ja, genau. Das war ja einer der Gründe, warum ich mich so über Fefe gerade...
Das war halt echt einfach auch aus, also keine Ahnung, so ein bisschen aus journalistischer Sicht, muss ich da einfach mal sagen, ich meine, was für ein Scheiß.
Also Heartbleed haben jetzt wahrscheinlich alle gehört, ein Fehler in OpenSSL, der dazu geführt hat, dass man Daten abgreifen konnte. Hat sozusagen, wer hat denn diesen Bug eigentlich eingebaut? Woher kam der denn eigentlich, dieser Fehler in der Software? Und das dann groß gemacht hat, Fefe das Ganze, indem er den Namen dieser Person in seinem Blog genannt hat und quasi mal direkt an den Pranger gestellt hat.
Mit Adresse, glaube ich sogar, oder?
Ich weiß nicht, ob mit Adresse, aber auf jeden Fall mit...
Ja,
der arbeitet ja auch bei der Telekom und so. Und das ist doch ein Staatsunternehmen.
Ist doch klar, dass sie mit der NSA zusammen...
Ich finde, man sollte hier nicht voreilig mutmaßen, aber ich finde, das ist nun mal ganz klar. Also es war so die
erste... Das Geile ist, er durfte seine Verschwörungstheorie danach auch noch in der FAZ auskippen.
So, unglaublich. Daran war jetzt nicht so irre viel dran an dieser ganzen
mit
Nummer.
Adresse.
Weil, mit Adresse?
Jo.
Ich hab's gerade
geguckt. Und dann, wo arbeitet der denn? Was meint ihr? Kommt ihr nie drauf? Und dann so, ach, Update, eine Sache noch. Nehmen wir mal an. Und dann geht's halt, nehmen wir mal an, wir würden jemand für eine Backdoor bezahlen.
Ja, so, das ist natürlich...
Und das Geilste, die Argumentation war dann ja auch irgendwie, guckt euch mal diesen Bug an, der sieht ja überhaupt nicht aus wie ein Bug. Ja?
Das ist ja
das ist ja dieses Plausible Deniability. Ja?
Ja.
Das ganz große Ding in der Sicherheitsdings und so weiter und so fort, dass man halt das gut abstreiten können muss, wenn es halt ausfliegt, dass es halt wirklich eine Hintertür ist. Und das ist halt so ein geiles Argument, weil das halt so überhaupt nicht falsifizierbar ist. Ja? Das ist halt einfach, das ist halt so wie die Hexenprobe. Ja?
Je mehr es offensichtlich ein Fehler ist, desto umso krasser wird das sogar zu einem.
Genau. Desto klarer ist doch der Fall, ja.
Ja, genau.
Guck mal, wie sehr das nicht nach einer Backdoor aussieht.
Naja,
das
und
ist auch so eine Backdoor, weil es sieht so leicht nach einer Backdoor aus.
Und genau, und auch mit dem Arbeitgeber. Na, wo arbeitet der denn? Bei der Telekom. Ist doch logisch. Ist doch ein Riesenkonzern. Hätte er bei irgendeiner Kleinfirma. Ist doch logisch. Die sind doch bestimmt nur hintenrum finanziert
von. Und der Witz ist dann, da kam nachher noch das Argument, er hat zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bei der Telekom gearbeitet.
Ja.
Und dann meinte er so, na gut, vielleicht hat er da noch nicht gearbeitet. Aber ich meine, wenn so jemand sowas macht und dann als Belohnung, ich meine, was passiert dann? Natürlich kriegt er einen Job. Das war auch so die Argumentation.
Genau, das ist wahrscheinlich, hat er im Vorstellungsgespräch gesessen, ich habe hier übrigens ein Backdoor eingebaut, könnt ihr mal den Leuten bei der NSA sagen, haben gesagt, okay, sie sind eingestellt.
Aber da muss man auch einfach sagen, Fefe ist ein Arschloch, um das mal ganz klar zu sagen, das ist einfach arschlochhaftig.
Na, was ich am schlimmsten fand an dieser ganzen Nummer ist halt, wir haben ja vorhin über diese Fehlerkultur geredet, also es ging ja auch sehr stark, ging es ja darum, eben mit Open Source Software, das offensichtlich, muss man ja einfach mal sagen, dass die Prüfung in Open, also dass da nicht so viel Arbeit reingesteckt wird, wie sie nötig wäre, dass sie nicht hinreichend gemacht wird. Fefe hat sich ganz massiv in einem genauso bizarren Artikel dagegen gewandt, dass man für Open Source Software Software bezahlt werden dürfte. Also sozusagen an Open Source Software darf kein Geld, die Entwickler dürfen damit dafür nicht bezahlt werden, daran zu arbeiten. Das muss sozusagen alles ihr Freizeitspaß sein. Und wenn sie dann in ihrer Freizeit einen Fehler machen, dann wird nicht hingegangen, wird gesagt, scheiße, du hast einen Fehler gebaut, sondern wird man bei Fefe mit Adresse und mit einer wüsten Verschwörungstheorie vorgeführt.
Genau.
Also und das ist sowas, damit tut man der, und das muss man ja mal sagen, Fefe ist jemand, der bei der von Microsoft bezahlt wird und regelmäßig bei großen amerikanischen Firmen arbeitet. Das ist ja nun wirklich...
Und wo halt keiner ins Git reinschauen kann, wo er seinen Scheiß gemacht hat, weil
genau.
deswegen wieder was kaputt gegangen
ist. Der zumindest, was Open Source Software angeht, jetzt, ich weiß, dass Fefe Open Source Software geschrieben hat und sowas und sicherlich auch mehr als ich, aber ist jetzt nicht so, dass das Fefe die ganze Zeit nur dastünde und in seiner Freizeit offensichtlich die OpenSSL-Code
also so einer der überprüft. Tweets, weswegen Frank diesen Tweet abgelassen hat, war mein Tweet, dass wenn ich Open Source Entwickler wäre, würde ich wegen Leuten wie Fefe hinschmeißen.
Das finde ich tatsächlich problematisch. Also das ist
da habe ich mich einfach tierisch aufgeregt. So. Also ich habe mich davor, kurz davor nämlich auch schon wieder, deswegen, das hat er sich so kumuliert, vorher hatte er so, da ging es um diese Brandon Eich Sache.
Die Fefe-Akkumulation.
Diese Brandon Eich Sache.
Ja. Haben wir da schon geredet hier oder was ist der letzte?
Nee, da haben wir noch gar nicht drüber geredet.
Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Wir haben schon mal so drüber geredet, aber nicht hier. Ich habe jetzt auch keine Lust, das alles nochmal aufzudröseln. Fefe hatte so einen unfassbar dummen Artikel darüber geschrieben, wo er erstens den Linus auch noch verlinkt hat mit jetzt muss der Fefe in euch schon wieder den Rechtsstaat erklären. Ich weiß nicht, ob er das ironisch gemeint hat. Ich bin mir nicht so sicher. Das kam nicht so ironisch rüber. Aber auf jeden Fall, wo Fefe dann irgendwie groß, ich erkläre euch jetzt mal den Rechtsstaat und was Freedom of Speech bedeutet und so weiter und so fort. Und da ist es natürlich total okay, dass wenn man irgendwie für eine homophobe Geschichte stimmt, dann ist das einfach ein Ausdruck seiner Meinungsfreiheit. Und deswegen ist die Kritik daran total illegitim. So, wait, Moment mal. Das Geilste war, er hat das dann noch begründet mit, jetzt stellt euch doch nochmal im hypothetischen Fall vor, die Proposition 8 wäre nicht von den Homosexuellen gewonnen worden. So. Dann wäre jetzt der Shitstorm andersrum gewesen. Das stand in dem Artikel drin.
Die Proposition 8.
Aber die Proposition 8, das war diese, Kampagne.
Da gab es auch eine Diskussion, weil Fefe hatte irgendwie in seinem Artikel geschrieben, von wegen die homosexuellen Gegner hätten verloren. Das war nicht ganz korrekt, weil die Sache ist, die Proposition 8 ist erst durchgekommen. Aber es ist dann eben nachher vom Supreme Court oder von dem jeweiligen Court irgendwie aufgehoben worden. Deswegen meinte er, ja, im Endeffekt haben sie ja gewonnen. Ja, das war die Argumentation.
Nee, der Witz war ja, aber seine Argumentation war ja irgendwie, es würde ja jetzt nur deswegen auf Brandon Eich rumgehackt werden können, weil die Proposition 8 aus Sicht der lesbisch und schwulen Community gewonnen wurde. Ja? Als ob das irgendetwas, erstens überhaupt etwas damit zu tun hätte, wer das jetzt gewonnen hat oder was nicht, was eine legitime Position ist und was nicht eine legitime Position ist. Und dann irgendwie diesen Umstand komplett falsch darzustellen, ja. Und dann auch noch völlig falsche Schlüsse daraus zu ziehen. Und dann noch halt diese Idiotie, dass man halt sagt, natürlich ist das total von der Meinungsfreiheit gedeckt, irgendwie eine homophobe Position zu unterstreichen, aber die Kritik daran ist es auf keinen Fall.
Also ich finde, in dem Fall ist es durchaus nochmal wert, einen Schritt zurückzugehen. Zu einem, also bei Fefe, ich glaube, bei Fefe habe ich so das Gefühl, dass er, Fefe ist selber, glaube ich, ich glaube, ihm ist das Thema relativ egal, aber er ist jetzt nicht jemand, der sozusagen gegen Homosexuelle vorgehen sollte. Also er weiß schon, dass etwas gegen Homosexuelle zu haben bäh ist, aber er ist halt irgendwie so ein Fan von Brandon Eich. Und findet den irgendwie ganz cool und hätte den ja gerne gesehen in dieser Position und hatte so das Gefühl, das ist doch einer von uns und hat aus irgendeinem Grund dieses Gefühl gehabt, den verteidigen zu müssen. Und
woran machst du das fest? Also, dass der Brandon Eich Fan ist? Ich meine, es kann doch durchaus sein, dass er so eine Überzeugung war, oder? Ich würde noch sehen.
Also an den JavaScript-Code in seinem Blog, also daraus kann man das nicht schließen, dass er ein Brandon Eich Fan ist.
Ich glaube, woran ich das fest... einfach, ich hab diesen auch diesen Alternativlos-Podcast, der ging ja so zu einem relativ ähnlichen Thema, habe ich ja gehört.
Ja, teilweise haben sie da.
Da haben sie auch darüber gesprochen, wo ich halt das Gefühl hatte, dass das gerade Fefe extrem schnell ins Schwimmen kommt und eigentlich mehr so aus so einer Fanboy, genauso wie der, also was er jedem Apple-Fanboy vielleicht vorwerfen würde, dass der nie was gegen Steve Jobs sagen würde, genauso hatte ich das Gefühl, dass Fefe irgendwie nicht akzeptieren konnte, dass Brandon Ike irgendwie einen Fehler gemacht hat. Also ich,
oder was Mozilla-Fanboy.
Sozusagen. Also ich hatte das Gefühl, dass er einfach diese Firma sehr mag und deren Ideen sehr mag und darum glaubte auch, dass irgendwie verteidigen zu müssen. Andererseits muss ich allerdings auch sagen, finde ich, ist diese ganze Diskussion um Brandon Ike, so dieses sich hinstellen, also was Fefe da auch gesagt hat, dass der quasi ein Berufsverbot hätte in diesem Podcast.
Das ist so Quatsch.
Das ist, der Typ ist wahrscheinlich Multimillionär, wird jetzt bei Mozilla vielleicht nicht mehr als CEO arbeiten, aber weiterhin in einer wichtigen Position. Falls er bei Mozilla nichts mehr findet, wird er in einer anderen Firma mehrere Millionen im Jahr verdienen. Also wirklich, der absolut größte Teil der Menschheit wäre glücklich, so eine Form von Berufsverbot jemals in seinem Leben erleben zu dürfen. Also das ist abwegig. Nichtsdestotrotz finde ich aber, dass ich das Gefühl habe, dass diese ganze Diskussion, also ich habe das, ich weiß auch nicht genau, was es ist, und ich finde, das kam in diesem Alternativ-Plus-Podcast dann doch irgendwie relativ deutlich rüber, dass der Typ an sich ist mir relativ wurscht tatsächlich und ich aber jeder Einzelne hat das Recht, gerne Firefox zu boykottieren deswegen oder Mozilla zu boykottieren aber ich habe das Gefühl, dass auch im Ergebnis, obwohl er jetzt Brandon Ike zurückgetreten ist und diesen Job nicht mehr wahrnimmt und sie sich einen neuen CEO, keine Ahnung wen, suchen müssen, dass diese ganze Episode mehr Schaden angerichtet hat, als sie beseitigt hat. Also das ist, ich glaube, wenn Brandon Ike Mozilla CEO gewesen wäre, dass es weniger Schaden für die Schwulenbewegung oder unser Weltverbesserungsanspruch, dass jeder Mensch glücklich leben darf und seine sich ausleben darf, dass dieser ganze Shitstorm dem mehr geschadet als geholfen hat. Das ist so irgendwie dieses Gefühl, was ich nicht loswerde. Das kann ich nur begrenzt begründen. Und darum fand ich, die Stimmen, die sich dagegen ausgesprochen haben, bin ich jetzt nicht, also gebe ich jetzt den im Zweifel für den sozusagen im Zweifel für den Angeklagten, sage ich, vielleicht hatten die ja auch nur dieses unterschwellige Bauchgefühl, was ich jetzt auch hatte.
Ja, also das ist, wir hatten das ja schon auf dem Kongress in unserem Podcast. Das ist halt immer diese Frage. So, du hast halt ganz oft so, dass halt irgendwie eine Kritik legitim ist und aber dann kommen 1 Million Leute und äußern diese Kritik und dann kumuliert sich das auf zu einem ziemlich mächtigen Ding.
Genau.
Ja, das ist, was halt im Internet passieren kann, diese kumulative Geschichte. Nichtsdestotrotz bleibt aber die einzelne Kritik immer noch legitim. Ja?
Das,
und ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht viel gesehen, was an wirklich illegitimer Kritik, also so.
Ohne Frage.
Das mag sein, dass wahrscheinlich hat er bestimmt auch ganz unpassende und wirklich eklige Sachen gehört. So. Aber was ich mitbekommen habe, war wirklich alles nur so, ey, das ist eine Scheiße und ich unterstütze keine Firma, die so jemanden als CEO hat. Und ich finde das eine absolut legitime Kritik.
Die ist absolut legitim. Also das ist, ich will da auch wirklich, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich will jetzt niemanden in meiner Timeline dafür anpissen. Wie gesagt, ich habe von vornherein gesagt, jeder hat das Recht, deswegen ja. Mozilla zu boykottieren und hat das Recht zu sagen, ich will mit dieser Firma nichts mehr zu tun. Vielleicht sogar die Pflicht dazu. Also das ist ich halte es auf jeden Fall für tendenziell gut, da das Maul aufzumachen. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich aber auf der anderen Seite, da haben so viele das Maul aufgemacht. Also das ist irgendwo eine Schizophrenie.
Wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten und da haben wir das dann irgendwann verglichen mit stellen wir uns vor, Brandon Ike hätte für eine rassistische Kampagne.
Ja.
Gespendet, also beispielsweise gegen die Ehe von Schwarzen und Weißen oder so etwas, ja. Das ist ja durchaus eine Position, die innerhalb so, sag ich mal, früherer Zeiten und bestimmten rechten Strömungen durchaus gibt, zu verbieten, dass halt sozusagen Rassen unterschiedliche Ehen zustande kommen dürfen.
Rassenvermischung.
Rassenvermischung, genau, genau sowas. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, wir waren uns auch einig, dass wenn es so etwas gewesen wäre, wäre der Shitstorm ungleich höher gewesen, beziehungsweise hätte es wahrscheinlich keinen gegeben, weil Mozzarella ihn sofort vor die Tür gesetzt hätte, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken. Und ich finde, daran erkennt man aber vor allem eins, dass halt Rassismus viel tabuisierter ist als Homophobie. Mhm. Jetzt kann man darüber streiten, ob das
irgendwie... Ich glaube, in der Praxis... Ja, okay.
Ich würde schon sagen, also so, ich sag mal so dieser plumpe, offene
dieser Rassismus. Deutliche Rassismus,
ja. Aber das ist ja auch eine deutliche Art von Homophobie, diese Petition, finde ich schon. Mhm. Man nimmt den Leuten ein Recht, das andere haben.
Und ja, Also auf der einen Seite ist es absolut vergleichbar, finde ich. Also sozusagen, man gibt anderen bestimmten Leuten ein Recht nicht, was andere haben sollten. Jetzt.
Ich habe meinen Punkt aber noch ganz
schnell. Ja, okay, dann mach
das kurz. Also, das heißt erstmal irgendwie, Rassismus ist irgendwie tabuisierter in der Gesellschaft als Homophobie. Ich finde, ehrlich gesagt, ich sehe keinen Grund dafür. Ich finde, es sollte durchaus auf dem gleichen Level stattfinden.
Ja,
das heißt mit anderen Worten, es ist ein gutes Zeichen, dass Brandon Ike seinen Job verloren hat, deswegen, weil es genau dieses Signal der Tabuisierung setzt.
Na, dazu kann, also was ich dem entgegenhalten würde, ist, ja, auf der einen Seite sind die Sachen relativ ähnlich. Ich würde sagen, nicht total ähnlich, weil ich glaube, dass es durchaus Menschen gibt, die der Meinung sind, dass also die gar nicht viel gegen Schwule haben, aber trotzdem der Meinung sind, dass die nicht heiraten sollen dürften. Es gibt
ist doch genauso mit.
Ich habe auch nichts gegen Schwarze. Ich finde nur nicht, dass sie unsere weißen Frauen.
Ja, genau. Naja, das ist aber das ist. Also, naja, in dieser...
Also ich glaube, ganz ehrlich, das ist jetzt so ein bisschen Wortklauberei.
Nee. Also das will ich aufgrund dessen schon mal, weil das ja so dieses Durchmischung dagegen zu sein, das ist ja, die wollen uns unsere Frauen wegnehmen. Das ist ja, bei einer schwulen Ehe sagt ja niemand, die wollen uns unsere Schwulen wegnehmen. Doch. Eigentlich fand ich den ja so süß, aber jetzt
heiratet... Es gibt tatsächlich so... Es
unsere
gibt
Ehemänner
tatsächlich mal so,
oder
ja,
Ehefrauen.
Von wegen, da werden ja die Männer weggenommen, die ja sonst eigentlich Frauen heiraten würden. Solche Argumente habe ich tatsächlich schon gehört.
Okay,
also ich finde, ehrlich gesagt, das ist wirklich kein großer Unterschied.
Ja. Ich sehe da schon noch ein gewisses, was ich aber viel, viel stärker sehe, ist, oder als viel stärkeres Argument werde, ist halt, es ist absolut problemlos möglich, in dieser Welt, einfach wenn man sich nicht sonderlich viele Gedanken macht, aufzuwachsen und homophob zu werden. Also es ist einfach... Das ist was?
Rassistisch auch.
Naja, also gegen was wir jetzt als Beispiel haben, dagegen zu sein, dass Schwarze und Weiße heiraten dürfen, da muss man schon der Meinung mit 30 noch zu sein, sagen wir mal, da muss man schon einige Zeit lang seines Lebens die Augen sehr hart verschlossen haben.
So viele Ehen gibt es da nicht.
Ihr sagt
gerade
beide das Gleiche, ehrlich gesagt. Weil ihr sagt gerade beide das Gleiche, nämlich einfach, dass Rassismus und Homophobie momentan in der Gesellschaft unterschiedlichen Stand haben.
Genau, sie haben einen unterschiedlichen Stand. Und das heißt nicht, dass man es nicht bekämpfen sollte, aber das heißt, ich finde, das heißt, dass man, wenn man gegen Rassisten vorgeht, dann ist es, also wenn sozusagen ein Rassist vorkommt, dann geht er in den Status quo rein und sagt, hier, dieses Recht, was bereits existiert, nämlich dass Schwarze und Weiße heiraten dürfen und das will ich euch wieder wegnehmen. Also das ist quasi wirklich eine extreme Rückwärtsgewandtheit. Wohingegen
so war das aber auch bei Proposition 8. Das heißt,
die
war eingeführt
und wurde daraufhin abgeschafft.
Genau, und die Proposition 8 war eine konservative Geschichte, womit sie diese...
Wie lange gab es die zu diesem Zeitpunkt? 2 Jahre?
Ich weiß es nicht.
Also das ist ein gesellschaftlich noch nicht durchdrungenes Thema. Das ist nicht so, dass das Mainstream
es
wäre.
Einfach, ja genau, aber ja,
es geht
diskutiert.
Es geht darum, es natürlich geht sollte es, also es muss genau. Es muss darum gehen, dass es in 10, 20 Jahren Mainstream ist.
Und dass der Ake seinen Job verloren hat, ist ein guter Schritt dahin.
Genau, das würde ich jetzt auch sagen.
Meinst du ernsthaft, ja, dass irgendjemand auf dieser Welt sagt, oh, ich bin jetzt nicht mehr homophob, weil der Brandon Ake oder wie auch immer
nein, aber das ist ja kein Argument. Die Sache ist ja, es zeigt, dass die Gesellschaft sich in eine Richtung bewegt, in der eine homophobe Einstellung tatsächlich bedeuten kann, dass du deinen Job verlierst. Auch wenn jetzt vielleicht Mozilla und Open Software und so nicht unbedingt das prototypische kapitalistische Beispiel ist. Heißt es trotzdem, das ist, ich glaube, es ist eher ein Indikator und nicht so besser? Ich würde sagen, es ist eher ein Indikator für eine Entwicklung als tatsächlich ein Argument. Darum würde ich nicht sagen, oh, du kannst jetzt, darum finde ich, wenn du jetzt sagst, oh, es bedeutet jetzt nicht, dass Leute nicht mehr homophob sind, weil er seinen Job verloren hat. Das glaube ich nicht, das würde ich auch nicht sagen, auf keinen Fall. Ich glaube einfach, dass es ein Ausdruck, eine Entwicklung ist, in der wir uns da in die Richtung bewegen, in der wir sagen, dass Homophobie eine nicht akzeptable Position ist.
Ich würde schon sagen, dass auch das ein Signal ist für Leute, die dann sagen, okay, ich werde halt meine Homophobie werde ich nicht mehr so nach außen tragen, wie ich dachte, dass ich es könnte, weil ich tatsächlich Angst um meinen Job haben oder um meine Karriere haben
muss. Aber dann hat man nichts gewonnen.
Doch, hat man eine ganze Menge gewonnen.
Was hat man dann gewonnen?
Dann hat man auf jeden Fall homophobe Äußerungen weniger. Hat man beispielsweise 1.000 Euro weniger für die nächste Proposition 8.
Die wird dann halt irgendwie, da werden dann halt ein paar Leute, die dann eventuell zu Recht sagen, die homophobe die Homo-Lobby will uns ja nur unsere Meinung verbieten, was ja dann in dem Fall tatsächlich so auch so wäre, und will uns bekämpfen. Und da ist plötzlich so eine Untergrundbewegung, die weiß, ja, man darf ja hier seine Meinung nicht sagen, aber eigentlich denke ich ja, damit hat man überhaupt nichts gewonnen.
Damit hat man eine Menge gewonnen, doch, auf jeden Fall, weil diese Leute, die gehen dann zwar auf Montagsdemos, aber die können wir dann halt sonst belachen.
Ja, solange bis sich eine Partei gründet, die ihre Interessen wahrnimmt und sagt, hier dürft ihr endlich mal eure Meinung sagen.
Moment, aber das sind ja mögliche Entwicklungen, weil das Ding ist, bei Rassismus hat sich das genauso entwickelt. Da würde ich mal sagen, das ist auch in eine Richtung gegangen, wo wir erst sagten, okay, das ist vielleicht noch, also vielleicht am Anfang hieß es noch, Moment, das ist vielleicht noch eine legitime Meinung, wir müssen mal gucken, was die alle sagen. Und dann wurden haben auf einmal Leute ihre Jobs verloren, weil sie rassistisch waren.
Meinst du, das ist so? Ja, auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, aber ich denke, es ist eine mögliche Entwicklung.
Ich weiß es nicht.
Nein, das Ding ist, ich würde nicht sagen, dass es so verlaufen muss, aber ich glaube einfach, wenn du sagst, da werden sie werden in den Untergrund gehen und uns von dort bekämpfen und es wird nicht aussterben. Auch Rassismus ist nicht ausgestorben. Ist es eine mögliche Entwicklung,
noch,
aber es kann trotzdem sein, dass es einfach...
Die Kuckucksklan gibt es immer noch.
Es gibt nicht nur den Kuckucksklan, sondern es gibt offenen... Also ich meine, wir leben gerade in einem System, das sich gerade zusehends, also wo halt Wahlkampf auch von großen Parteien damit gemacht wird, wer Sozialmissbrauch macht, fliegt raus und so. Also es ist ja nicht so, dass Rassismus irgendwie so ein bisschen der Dreck wäre, der so an den Kanten
aber
so ein bisschen.
Würdest du nicht sagen, dass das schon ein bisschen besser geworden ist?
Ich habe das Gefühl, dass es im Augenblick gerade eher schlimmer wird wieder.
Ja, gerade hat man wieder so ein bisschen so ein Backlash-Gefühl, das ist richtig. Aber sage ich mal, die große Tendenz, also so die letzten 50 Jahre, ja, würde ich definitiv sagen, dass wir in Sachen Homophobie, Rassismus etc. hat die Gesellschaft, zumindest der westlichen Staaten, einen extremen Schritt nach vorne gemacht.
Ich denke auch, also du musst
das wäre ohne Tabuisierung von diesen Dingen nie passiert, auf keinen Fall.
Ich denke auch, du musst halt so ein bisschen... Das ist the bigger picture. Es ist einfach wieder diese subjektive versus objektive Wahrnehmung. Es ist einfach, wenn du die Entwicklung anschaust, wie sich das die letzten 20, 30 Jahre überentwickelt hat. Und das ist halt, denke ich, schon tendenziell eine positive Tendenz. Ich meine, klar mag es sein, dass das Barometer jetzt gerade so ein bisschen wieder Richtung rechts ausschlägt und es da so ein paar Spinner gibt, die aber dann vielleicht auch sehr vocal sind, also die sehr laut sind und sehr laut schreien. Ich bin mir nicht sicher, es ist immer schwer zu sagen, inwiefern es subjektive Wahrnehmung ist und inwiefern es wirklich objektive Entwicklung ist. Aber ich finde es immer sehr gefährlich zu sagen, das ist jetzt so. Also da muss man halt echt schauen.
Natürlich muss man da, also das ist gar keine Frage, aber so rein vom Gefühl habe ich schon das Gefühl, dass die letzten...
Genau, aber
dass wir die letzten 10 Jahre... Dass es wieder, also so diese Griechenhetze der wobei man natürlich auch sagen muss, ich habe jetzt neulich, glaube ich, war das beim Bildblog, wo sie über die damals, als das in Rostock,
das war geil,
wie die Bild damals,
okay. Und da war ja dieser Zeitkolumnist, der hatte diese Artikel geschrieben, wo er, das war ein Amerikaner, der so ein Zeit Kolumne hat. Ja?
Genau.
Was habt ihr denn immer alle gegen die Bild-Zeitung? Die Bild-Zeitung hat hier, man kann ja viel sagen gegen die Bild-Zeitung, aber damals in Rostock hat sie auf der richtigen Seite gestanden und hat sich gegen die Anschläge im Asylbewerberheim gewendet. Und Kai Diekmann hat diesen Artikel dann auch noch getwittert, so mit irgendwie endlich sagt mal einer, dass wir, die Bild-Zeitung, total super antirassistisch sind.
Genau,
so,
dann hat ja das
Bild-Blog das auseinandergenommen.
Also, und das war ja dann wirklich, also wo die Bild ja wirklich so, warum zünden wir denn, also so, warum sind wir denn so gegen Ausländer? Also wo sich die Bild quasi mit den Leuten, die da gegen das Asyl, also die mit den Nazis solidarisiert hat, ja wirklich ziemlich offensichtlich und ziemlich offen. Und,
ja,
und
zumindest irgendwie gesagt hat so, ja, also das hat ja alles seine tieferen Ursachen in der verfehlten Asylpolitik.
Nee, also das ist die Überschrift war, warum sind wir denn so böse? Oder warum sind wir denn so sauer? Also genau. Das war nicht, das warum sind diese Menschen so sauer, sondern warum sind wir so sauer? Und damit macht man sich mit ihnen so, okay. Also
ich soll übrigens den ganzen Podcast vom Kanal grüßen.
Wer ist der Kanal?
Das muss man jetzt nicht ausführen. Ich soll den Podcast vom Kanal grüßen.
Okay, dann grüß mal. Okay. Hallo Kanal.
Jetzt sind Tagkanal.
Tagkanal.
Ja, von No Drama natürlich.
Ach so.
Ja, ja.
Whatever. Ich kenne mich da ja nicht so aus in euren Internetseiten.
Ja, ich finde es interessant, weil euch zuzuhören beim Diskutieren, ihr habt eigentlich im Wesentlichen, also tatsächlich in Großteilen schon die gleiche Meinung.
Und ja, und darum.
Ihr hängt euch an unheimlich kleinen Details auf.
Siehst du? Genau das habe ich vorhin gesagt.
Ja, aber es ist interessant, weil ihr sitzt jetzt zwar in diesem Raum und habt diese 3 Stunden, dann redet ihr 3 Stunden und hängt euch an diesen Details auf.
Ja.
Ist eigentlich voll schade, weil es interessanter wäre, so, weil es viel konstruktiver wäre, wenn ihr sagt, okay, wir gucken uns mal an, wo wir überhaupt übereinstimmen und was man daraus
wir
machen
kann. Wir
stimmen
an, unfassbar. Das
ist total langweilig, wenn man sowieso, hey Max, findest du nicht auch? Ja, ich finde auch total. So, ey, da kannst du auch alternativ loshören.
aber das stimmt tatsächlich. Und
aber
ich meine,
es ist halt irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung.
Ich meine, es macht sich natürlich, wir haben hier, also um das jetzt mal kurz zu erklären, wir haben jetzt hier schon sehr, sehr lange keine persönlichen Differenzen mehr gehabt. Deswegen, wir hatten mal auch durchaus persönliche Differenzen wegen Sendung, aber das ist jetzt schon seit langer Zeit überhaupt nicht mehr der Fall. Sondern es ist eigentlich nur so ein würde ich sagen.
Ab und zu gibt es noch so Spannungen.
Manchmal gibt es vielleicht so ein bisschen Spannung, aber im Allgemeinen ist das so ein Abkitzeln der gegenseitigen Position. Und wir sind, das kam ja auch so nach dem letzten Podcast, kam ja, ich glaube, Autofokus hat das geschrieben, so dass ich jetzt bei Facebook an. Max bei Facebook, den hatte ich doch bisher immer so für so ein Alu Hut gehalten. Und das ist, und wo wir ja im Vergleich zu Michi wirklich dann öfters mal wie ein Aluhut, weil wir sind uns in sehr, sehr vielen Bereichen sind wir derselben Meinung und dann haben wir halt so Differenzen, an denen es so ein bisschen ausfranst, wo wir halt unterschiedlicher Meinung sind und teilweise wahrscheinlich sogar radikal unterschiedlicher Meinung. Aber ja, im Großen und Ganzen sind wir, wobei ich glaube, dass man mit Tabuisierung von solchen Sachen nicht wahnsinnig viel erreicht. So, ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied, den wir haben. Michi findet Tabuisierung prinzipiell gar nicht schlimm oder finde ich sie vielleicht sogar gut.
Das ist ein wichtiges Tool gesellschaftlichen Fortschritts.
Genau.
Ich weiß nicht, ob es unbedingt ein Tool ist. Ich glaube einfach, dass es, also es kann halt beides sein. Ich stelle mich einfach genau zwischen euch und sage, ihr habt halt beide irgendwie recht.
Ja, dann kriegst du halt von uns beiden auf die Fresse. Das ist ja okay. Kannst du ja machen.
Ich mache ja Kampfsport. Ah, Mist, das heißt, ich bin mir sicher, wer auf die Fresse
dann
kommt.
Dann finden wir beide dich gut. Das hast du jetzt damit erreicht.
Diese, so, wollen wir denn jetzt noch ein Thema machen oder wollen wir das jetzt hier auch mal?
Oh Gott, wir sind schon so ewig lange.
Ja.
Ne?
Ja, wir sind schon so ewig lange. Es macht aber total Spaß mit dir.
Oh, aber es gibt kein Bier mehr.
Das Bier ist aus.
Siehst du, ey, ja. Ihr habt mich doch voll gelabert. So. Ja. Ey, Michi, was kaufst du denn so viel Bier für uns beide?
Ich hab nichts
aber gesagt. Hier ist doch noch eins.
Echt?
Das müssen wir uns dann nur teilen.
Teilen wir uns das?
Ich hole mal
Okay, dann noch ein halbes Bier. was haben wir denn noch für Halbbier-Themen?
Ich kann ja hier nochmal auf.
Ist Foursquare ein Halbbier-Thema?
Und ja, stimmt, das ist ein Halbbier-Thema. Das ist
schon,
gut,
oder?
Ja, genau. Erklär doch du mal nochmal mit Foursquare, was ist denn da los?
Ich muss mir auch, also ich habe auch nur gestern Abend halb schon leicht angeheitert diesen Artikel gelesen. Ich finde das eigentlich interessant. Foursquare hat jetzt angekündigt, dass sie ihre App in 2 verschiedene Apps aufspalten wollen, weil sie eben sagen, dass es im Endeffekt 2 große Nutzungsszenarien bei Foursquare gibt. Das eine ist, dass die Leute tatsächlich Dinge finden wollen, also dass sie sagen, ich komme jetzt in diese Stadt und suche was komplett Neues. Und das andere ist, dass sie irgendwie diesen sozialen Aspekt nutzen wollen, dass sie sagen, ich bin jetzt in dieser Gegend, wer von meinen Freunden ist hier. Und sie haben eben gesagt, wenn sie sich anschauen, wie das so statistisch sich aufteilt, dann sind die Schnittmengen zwischen diesen beiden Nutzungsszenarien sehr, sehr gering. Das heißt, daraus haben sie gefolgert, dass sie das ja eigentlich in 2 verschiedene Apps aufteilen könnten. Das heißt, sie sagen jetzt, sie wollen die eine App Discovery machen und die andere App namens Swarm und zum Beispiel diesen Check-in-Button komplett abschaffen, weil sie sagen so ein bisschen, naja, wir haben jetzt...
Also zumindest bei dem Discovery.
Nee, ganz komplett. Weil sie sagen halt...
komplett.
Die wollen den Check-in-Button abschaffen.
Was?
Ja, nein, weil sie sagen, also einmal haben sie jetzt erstmal
schon. Aber irgendwo muss man, also bei dem Swarm muss man sich einchecken, oder?
Ja, naja, aber nein, sie haben halt jetzt, also das ist so die Theorie in dem Verge-Artikel, den ich gelesen hatte.
Ich habe den auch gelesen, glaube ich.
Sie haben halt jetzt in diesen ganzen Jahren, in denen sie sich damit beschäftigt haben, auch echt ziemlich gute Technik entwickelt und das tatsächlich verfeinert und perfektioniert, wie man anhand von irgendwelchen, also wie man wirklich die Position von Menschen sehr, sehr akkurat bestimmt.
Ah, ohne, also automatisch.
Genau, okay. das ist die Idee. Ja, cool. Ich habe da so direkt gesagt, okay, Moment, das hört sich nach sehr viel großem Fehlerpotenzial an.
Ja.
Aber ich weiß nicht. Also interessant ist es auf jeden Fall. Und das heißt, du hast halt, also sie benutzen halt diese riesige Datenbasis, die sie haben, die halt irgendwie größer ist als alles, was irgendwie andere haben, weil auch diese Check-in bei Facebook ja nicht richtig funktioniert. Sie wollen es machen, aber es ging nicht richtig. Und Foursquare sind halt immer noch die App mit diesen ganzen Location-Daten.
Ja.
Und sie haben halt irgendwann aufgehört zu wachsen oder im Wesentlichen und wollen dann halt jetzt dadurch probieren, dass sie das so ein bisschen ausweiten, dass sie in eine andere Richtung weiter wachsen.
Okay, also ich hatte, meine erste Interpretation in der Richtung war, dass also zum Beispiel Diana, meine Frau, die nutzt, um Dinge zu finden, nutzt sie nach wie vor Yelp.
Genau, und sie haben tatsächlich in dem Text haben sie auch gesagt, dadurch möchte Foursquare jetzt wirklich zum Yelp-Killer werden.
Genau, und zwar nutzt sie Yelp, weil sie, ich glaube, sie hat auf diesen ganzen Check-in-Scheiß einfach also wenn wir unterwegs sind zusammen, dann sagt sie, guck doch mal bei Foursquare nach, ob hier irgendwas in der Nähe ist. Sie würde es aber selber einfach nicht machen, weil sie keinen Bock auf diesen ganzen Check-in Scheiß hat und so. Und ich hatte da auch ewig lange so dieses Check-in, was hat man davon? Also ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht, was man davon hat. Ich weiß nur, dass es irgendwie ganz lustig ist, sich hier irgendwie mal einzuchecken und darum ist es mittlerweile zu so einem Reflex geworden.
Hab ich wieder eingedacht.
Ja, es ist jetzt also lustig wie das lustige Taschenbuch. Ja, da sitzt man ja auch nicht kichernd davor, sondern es ist eher so ein Schmunzeln. Bestenfalls.
Na gut.
Das ist der Unterschied zwischen den Berufsjugendlichen hier und den Erwachsenen da vorne.
Ich habe mich früher immer gefragt, ob Westdeutsche, damals als ich noch Fernsehen geguckt habe, als ich den Westen nur aus dem Fernsehen kannte, so ob Westdeutsche, ob das Wort lustig eine andere Bedeutung hat, weil es halt irgendwie
weil alle so lustig sind.
Nee, weil so einer Werbung so, ja, wir haben hier ein neues Cornflakes und da ist ein lustiges, sind die lustigen Taschentiere dabei, also irgendwie so eine Plastikfigur, wo ich sage, ja, die sind jetzt putzig oder die sind, aber lustig? Das ist nicht lustig, ich muss da nicht, also so auf der Seite finde ich lustig, ja, also, okay. Foursquare-Check-In lustig, also ja. Nicht
aber,
lachen, sondern.
Aber das ist ja interessant, weil genau das, darüber haben sie eben geredet, das ist halt die Idee, weil sie sagen, diese Leute, die eben davon abgeschreckt wurden, dass immer dieser Zwang da war, wenn du die Foursquare-App aufmachst, ist halt zuerst so, checke ein, drück auf diesen Button hier unten, der genau da ist, wo dein Daumen jetzt sich hinbewegen möchte, mach das. Und dass sie halt sagen, okay, wir wollen das halt trennen, um eben zu sagen, die Leute, die halt tatsächlich nur dieses Yelp-Ding wollen, wie deine Frau, einfach Dinge suchen wollen. Und darum wollen sie es eben aufteilen.
Also das war jetzt so meine Vermutung, dass dieser Swarm-Button, diese Swarm-App, aber das ist jetzt wirklich nur eine Vermutung, ich habe nicht mal den Artikel gelesen.
Das ist genau das.
Dass diese Swarm-App ein riesengroßer Check-in-Button ist und nichts anderes.
Nee, gar nicht mehr. Also das ist so.
Nee, genau, das ist halt noch nicht mal mehr, dass du kommst in die Gegend und kannst dann gucken, Moment, welche Freunde sind hier, irgendwie dieses.
Das ist dann wahrscheinlich eher so wie das Google Latitude mal war, oder? Vielleicht
so? Aber es soll halt nicht ganz exakt sein, das sagen sie schon. Also so zumindest bei die Aussagen im Artikel, es soll halt nicht sagen, eben nicht wie Google Latitude oder dein Freund ist jetzt genau da, sondern eben mehr so, naja, hier ist jemand in der Gegend, du kannst ja kontaktieren.
Mhm. Okay, ich will aber, ich hätte gerne sowas wie Google Latitude wieder.
Ja gut, aber da ist ja nicht Foursquare für verantwortlich, was du möchtest.
Doch, ich finde schon, dass Foursquare da meine Gedanken bitte ablesen soll, meine Wünsche ablesen. Aber das ist ja auch irgendwie so Teil dieser gesamten Unbundling-Strategie, die jetzt beispielsweise auch schon Facebook ja schon seit längerem macht. Ne? Also macht halt einfach Sinn, zumindest bei der iOS-Plattform, dass du ganz, ganz viele einzelne Funktionen in einzelne Apps ausgliederst, weil du da, ich meine, wir kennen alle die Facebook-App, die ist so grauenhaft überladen mit den Milliarden Funktionen. Das ist einfach, das will ja keiner.
Naja, aber das ist halt auch tatsächlich.
Aber wie viele Leute sich jetzt dagegen wehren, dass der Messenger in eine eigene App kommt?
Echt? Das ist doch schon ewig.
Ja, das ist das Erste. Es ist doch schon ewig und zweitens doch viel besser. Dann braucht man nicht mehr dafür eine eigene App. Braucht man nicht mehr die Facebook-App zu warten, bis die ungefähr nach 4 Stunden gestartet ist. Aber das ist offensichtlich nicht noch. Ich habe sowieso die Facebook-App offen, dann brauche ich ja nur noch auf den Messages-Tab. Und also
die meisten Leute benutzen ihr Facebook.
Ich benutze Facebook kaum noch. Die Facebook-App habe ich seit Monaten nicht mehr geupdatet.
Warum?
Ich benutze nur noch den Messenger.
Echt?
Sie wollte irgendwelche Berechtigungen haben, wo ich dachte, nee, Ich benutze es eh.
Die wollten irgendwie auf die SMS zugreifen oder sowas irgendwann ein paar.
Was Messenger sowieso schon macht, glaube ich. Was Messenger auch bei mir schon tut.
Okay, aber.
Aber ja. Es ist irgendwie, dachte ich halt so, oh Gott, nee, jetzt muss auch nicht sein. Und dann musst du halt irgendwie extra das durchlesen und gucken, was sie wollen und sagen, okay, ist okay. Und dann habe ich gesagt, brauche ich eh nicht. Und ich benutze es halt einfach nicht mehr. Also. Ich benutze Facebook tatsächlich vor allem wegen des Messengers. Und ich benutze es im Browser manchmal, weil da unsere.
Ich muss doch alle paar Minuten meine Likes checken, Mensch.
Bei uns auf der Uni werden einfach sämtliche
Notizen. Gibt's eine Like-App, die brauche ich da.
Sämtliche Notizen von Vorlesungen einfach über Facebook geteilt. Ja. Das heißt, wenn ich wie jetzt einfach mal eine Woche nicht da bin, dann gehe ich halt auf Facebook und gucke, wo ich da meine. Das
ist alles voller roter Zahlen.
Ja, wahrscheinlich werde ich jetzt mein Semester fehlen wegen euch.
Ja, wir können jetzt wieder kritisch über Facebook reden, wenn du jetzt eh nicht da.
Genau, jetzt wo. Nächstes Jahr arbeite ich ja vielleicht noch da, aber.
Ach so, ja.
Scheiße. Ja, also ich glaube, wir können.
Wir sollten noch vorsichtig sein mit der Facebook.
Ja, ja.
Ich dachte, du bist jetzt voll Facebook-Fan, oder nicht?
Ja,
also eigentlich, deswegen nee. Hat mich das so gewundert, dass du die Thermoskanne nicht wolltest.
Ach so, nee, die war einfach zu klein.
Ja.
Nee, ich versuche, es ist wieder einer meiner vielen Versuchen, mit Facebook warm zu werden. Und ganz ehrlich, es ist gerade erst lauwarm.
Aber Google Plus wird jetzt wahrscheinlich eingestellt.
Meine
ne?
Kritik war ja.
Echt?
Ja, ich, auf jeden Fall haben sie den Hauptentwickler da geschafft.
Also der ne? Hauptentwickler ist plötzlich nicht mehr in der Firma drin und wohl das Büro von Google Plus, was jetzt bis eben gerade so quasi neben Larry Page's Büro war, ist jetzt einfach mal den Flur runtergezogen und das ist wohl immer ein deutliches Zeichen drauf, dass da sieht man auch mal, wir haben keine Hierarchien, aber wer das Büro direkt in den Chef hat das Wichtigste.
Naja,
also wie viel sowas eine Rolle spielt, sind wohl auch daraus, also es deutet
halt, wie wichtig das Projekt ist wahrscheinlich.
Es deutet, ja, naja, und sie haben
Larry
halt,
da nicht so lange Wege drin gehen muss.
Und sie haben halt massiv angefangen damit wohl die Leute schon auf andere Projekte zu verteilen.
Ah ja, okay.
Die 1200 Entwickler, die sie auf
diese. Aber ich kann nur ohne Scheiß, das Ding ist Plus auch eine Totgeburt. Also viele Leute sagen, ich benutze es ja nicht,
ja.
Aber viele Leute sagen ja, das ist halt gar nicht so tot. Und
ja.
Wobei diese Nutzerzahlen sind ja, glaube ich, immer noch nie so richtig entkoppelt gewesen von diesen ganzen Gmail und hast du nicht gesehen, anderen Dienstenzahlen, die ja alle so irgendwie, wo sie ja alles in so eine komische, zusammengematschte Melange zusammengeballert haben.
Ich weiß nur, bei Google Plus ist dieser Dienst, mittlerweile kriege ich es wirklich nur daran mit und ich habe mir mal überlegt, ob ich mir mal eine Safari-Extension baut, die das einfach ausblendet. Wenn ich auf Google komme, hin und wieder sehe ich da mal und ich habe leider eine Allergie gegen diese Bubbles, sowohl bei iOS, also diese auf dem Icon drauf sind. Mhm. Und bei Google Plus sind hier halt auch so diese Notification-Bubbles. So, ja. Damit kann ich überhaupt nicht klar, wenn das existiert. Das okay. Muss ich weghaben. Außer bei der Mail-App, da geht's mittlerweile. Aber bei den anderen, so wenn ich mache die Facebook-App nur aus, um diese Bubbles wegzukriegen. Ich lese nicht mal durch, was da drin steht. Ich mache die einfach nur, damit die weg sind. Ich könnte die auch abschalten, aber egal. Und Google Plus ist dieser Dienst, der mir nur hin und wieder mal diese Bubble einblendet, da auf diesem kleinen Glöckchen-Icon.
Ja, ja.
Und da sehe ich immer nur, dass mich irgendwelche Leute zu Kreisen hinzugefügt haben. Leute, von denen ich wirklich...
Oder irgendjemand hat was mit dir geteilt.
Oh, da reagiere ich mittlerweile ziemlich pissig drauf. Also da wird nee, sofort...
Ich habe irgendwann auch gesagt, so, ich blocke einfach jeden, der hält irgendwelche Dinge mit mir explizit teilt. Ja.
Das ist...
Aber das habe ich irgendwann auch aufgegeben, weil es einfach... Nein, es ist mir noch nicht mal... Es ist mir zu egal, als dass ich da noch blocken würde.
Also mache ich die freundliche Variante.
Aha, nämlich, das auch noch.
Ja, ich schreibe da nämlich einen Kommentar. Hey, du weißt wahrscheinlich gar nicht, was du da versehentlich gemacht hast, aber diesen Beitrag, den du da, du wolltest ihn eigentlich mit jedem teilen, du hast mich aber irgendwie so hinzugefügt, dass ich darüber notifiziere, obwohl ich mich nicht mehr weiß, wer du bist und mich nicht die Bohne für das interessiere, was du tust, bin ich darüber über deinen Beitrag informiert worden. Bitte stell dieses Verhalten in Zukunft ein. Und wenn das dann nochmal passiert, dann block ich.
Du merkst dir dann also diese die Situation Leute, die das schon mal
so
gemacht
viele sind's
haben.
Nicht. Was?
Diese Situation kenne ich gar nicht.
Also bei mir sind das halt irgendwie pro Woche so einer. Oder
ja,
so.
nee,
das
so
oft. Im Moment, dass jemand was teilt, wo du eine Notification dafür kriegst und dich stört das.
Also ich guck mal ganz
das
kurz.
Das ist aber normalerweise, weil du das dann bei den Seiten eingestellt hast.
Nee, bei Google Plus sind wir ja noch.
Ach so, ich dachte, genau. Mich nutzt das nicht. Sorry.
Nee, wir sind bei... Wir
ja
sind
doch, ich habe das hier, aber ich nutze das nicht aktiv. Also beispielsweise hier, da hat mich schon wieder so ein Typ hat mich schon wieder zu irgendwas eingeladen, zu einer Exception. Und dann
machst du hier kostenlos Werbung dafür im Podcast.
Ja, bla. Das ist alles irgendwie, ach, das hat auch alles keine Hand und Fuß so. Naja, also
Facebook
also,
ist die Zukunft.
Ja, also ist auf jeden Fall, das Problem ist halt, Twitter ist es nicht so, ne? Und und wenn es Twitter nicht ist, dann ist es wahrscheinlich auch Facebook. Also es ist halt einfach so, so traurig, dass halt auch ist.
Also keine Ahnung, ich meine, ich muss halt einfach ganz echt sagen, also so, da ist halt tatsächlich, da kann ich jetzt tatsächlich echt mal die Alterskarte spielen. Aber da, wo ich halt herkomme, ist so, als ich halt so, 15 war oder so, da kam halt Facebook. Und so für meine Schwester, die jetzt 3 Jahre jünger ist, ist Facebook halt das Ding. Also das, da gab es halt irgendwie nie was anderes.
Ich dachte, da wäre schon wieder vorbei.
Ach, die Jugend steht noch auf Facebook, ja, dann gehe ich da doch hin.
Total. Also ich finde das auch ganz interessant, das so ein bisschen zu beobachten. Ich guck, das hat dann so ein bisschen was so Sozialsoziologie-Studien, wenn ich mir das angucke, was die da macht. Sie benutzt halt auch ihren Wall nicht so stark, also ihr Profil. Sie chattet halt einfach unheimlich viel. Genau. Das ist auch vielleicht so ein bisschen der Grund, also das erklärt auch ein bisschen, warum sie dann auch sehr, warum viele Leute in dem Alter so stark Richtung WhatsApp einfach gehen.
Genau.
Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum die Leute immer das Gefühl haben, dass das Facebook nicht mehr genutzt wird, weil die Leute halt nicht mehr öffentlich sich so stark äußern, sondern halt in irgendwelchen privaten Chats.
Genau, also
aber
das ist auch der Grund, warum Mark Zuckerberg WhatsApp gekauft hat, weil die jungen Leute tatsächlich alle Facebook zwar nutzen, aber wenn, dann nutzen sie nur die Chatfunktion und das heißt mit anderen Worten, WhatsApp ist ein hundertprozentiges...
Hast du mich gerade jung genannt?
für diese Leute ist, für diese jungen Leute ist WhatsApp ein hundertprozentiges Substitut für Facebook.
So. Ja. Genau,
und damit total brandgefährlich.
Aber halt nicht nur, das Interessante, das finde ich ja eigentlich witzig irgendwie, weil es ist nicht nur, es sind halt nicht nur so One-to-One-Chats, sondern auch echt viele Gruppenchats.
Ja, ja.
Und das ist halt irgendwie dieses so, das ist das, was ich gemacht habe, als ich 10 oder 12 war.
Ich nehme WhatsApp ausschließlich also für Gruppenchats.
Da warst du
im IRC oder was? Oder?
Ja, genau. Ja, ja. Ich habe tatsächlich auch schon sehr früh
IRC. Im Endeffekt ist es ja auch nichts anderes als IRC. So
ja, genau, das ist ja der Witz.
Ja, ja.
Mit schönen Stickern.
Ja, genau.
IRC mit Stickern.
IRC mit Stickern.
Aber ist WhatsApp, die Gruppenfunk, das ist der einzige. Ich habe 2 Gruppen, Groß-Kleinschmidt und Klein-Kleinschmidt und das ist alles, was ich nutze.
Ich habe keine ganze
WhatsApp. Ich habe noch nicht mal WhatsApp. Ich benutze tatsächlich KakaoTalk mehr als WhatsApp. Das
hängt immer vom sozialen Umfeld ab, oder?
Das ist die koreanische Version von WhatsApp und das benutze ich halt, um mit Menschen zu kommunizieren,
die Korea
sind.
Das ist so hipster, weißt du das, ey?
Die haben so coole Sticker.
Kakao, wie heißt das?
KakaoTalk. Ich bin bei der koreanischen.
KakaoTalk.
Ja.
Das ist ja, es gibt ja auch noch das russische Facebook.
Vkontakte,
genau. V-Kontakte.
Hat da nicht Snowden für gearbeitet oder war das nicht irgendwie das Gerücht, dass
das
er dort
das war das Gerücht, ja, dass er den sollte. Stecken die nicht an, ist es nicht auch so, dass die Telegram gestartet haben?
Haben die?
Ich meine, es gab mal eine kurze Diskussion, Telegram ja russisch wäre und ich glaube, die Gründer von Vkontakte haben Telegram gestartet und dann wurde es aber verkauft, also es gehört nicht mehr Russland. Also es ist nicht mehr russisch, das heißt, es ist okay.
Ach so, na dann ist es ja gut.
Also ist ja eigentlich
Gott sei Dank.
Also der Russe an sich, ne? Über den müssen wir auch nochmal reden, ne? Der Russe an sich. Ne?
Ich war tatsächlich diese Woche auf einem deutsch-russischen Medienworkshop seit Montag. Und ich bin heute gerade da rausgekommen. Also ich bin gerade total.
Okay, und was sagst du jetzt zu der Lage in der Ukraine? Du kannst auf
Kontakt ja richtig aussprechen.
Das wurde mir in der U-Bahn beigebracht, mehrfach. Nein, das war eigentlich ganz cool. Also es ist schon interessant irgendwie und ich war echt extrem beeindruckt davon, wie gut die Leute teilweise einfach Deutsch sprachen und auch Deutsch einfach unendlich viel besser teilweise als Englisch. Das war schon ziemlich krass.
So, Russen haben eine Liebe zu Deutschland, das ist echt krass.
Wollen wir kurz nochmal kurz an die Republika streifen? So, die ist ja jetzt am Dienstag.
Darf ich Werbung machen?
Na, sicherlich.
Genau, wir erzählen euch bestimmt gleich nochmal was
über die. Wofür? Wie viel Geld kriegen wir ab davon, dass du Werbung machst?
Nichts, das ist ja auch alles ehrenamtlich. Was
flattert uns.
Genau, ihr wisst ja wahrscheinlich alle, was die Republika ist. Und wenn nicht, dann werden Max und Ms. Pro euch das gleich erzählen.
Nein, nicht schon wieder.
Auf jeden Fall.
Alle wissen.
Okay, alle wissen, was die Republika ist. Auf jeden Fall wollen wir dieses Jahr auch bei der Republika, wie auch schon beim C3 in den letzten Jahren, Vorträge übersetzen, vom Deutschen ins Englische, um die Konferenz international ein bisschen zugänglicher zu machen. Und es wäre total cool, wenn wir da noch Leute hätten, die richtig gut Englisch sprechen. Ihr könnt euch einfach irgendwie am besten wahrscheinlich bei mir melden über Twitter, das ist yt-chan, das wird dann wahrscheinlich auch im Podcast stehen, ich bin ja auch gerade im Chat. Ihr könnt euch einfach bei mir melden, ihr müsst gar keine Angst haben, wir sind alle, die das nämlich machen und auch schon länger machen, sind irgendwie einfach mal dazugekommen und haben gesagt, hey, ich möchte das mal ausprobieren, wir nehmen euch dann einfach mal mit in einen Talk und dann können wir das mal ausprobieren und wenn es klappt, dann klappt, super, wenn es nicht klappt, dann ist es auch kein Beinbruch. Es wäre einfach nur total cool, wenn wir noch ein paar Leute hätten, die uns da helfen würden. Ihr müsst einfach nur motiviert sein und ganz gut Englisch sprechen, Und wichtig ist einfach, dass ihr keine Angst habt und solltet es halt einfach mal ausprobieren. Das
oder die Angst cool. ablegt. Bereit genau. seid, die Angst abzulegen.
Genau.
Weil Angst haben ist normal, das haben eigentlich alle immer.
Ja, das stimmt vermutlich. Das ist sehr, ich hatte auch super Schiss, als ich meinen ersten
also, Tag also meldet euch bei Whitey-Chan.
Genau.
Aber das bringt mich auf was ich sowieso ansprechen wollte. Ich habe nämlich so ein bisschen meine Theorie. Es gab ja, man hört ja so früher so aus England oder dass die in England früher irgendwann mal das Volk hat Englisch gesprochen, aber der Adel, die Elite, die hat Französisch gesprochen. Und ich glaube, in Deutschland war es auch so, dass das Volk hat Deutsch gesprochen, aber die Elite hat.
Das ist noch ein bisschen was anderes gewesen, weil in England war das ja tatsächlich die Eroberer, die aus Frankreich kamen. Ne, also aus ja. der Normandie, die halt tatsächlich dann die Adelsschicht gebildet haben. Also das war tatsächlich, das war dann, was okay. du meinst, die Entwicklung in Deutschland war tatsächlich nur so eine Mode in den...
Ja, ich mein mehr halt so
wie, stimmt,
ich meine...
Und das heutige Englisch ist ja eine ziemliche Bastard aus dem altgermanischen Englisch, also aus dem...
Genau.
Und dem Französischen.
Ich meine sozusagen mehr so die, ich habe nämlich das Gefühl, dass wir uns, falls wir nicht schon lange da sind, auch sehr stark in eine Richtung entwickeln, wo in Europa zumindest, also auch in Deutschland sehr stark, die Elite, also ich stelle es an meinem persönlichen Leben einfach fest, dass man sich ich habe jetzt gerade einen Job angefangen, in dem ich mich tagsüber ausschließlich auf Englisch unterhalte und das ist jetzt eher die Regel als die Ausnahme mittlerweile, dass es solche Jobs gibt. Ich gucke meine Serien nur noch auf Englisch und ich glaube, das ist einfach, dass es für bestimmte, um eine bestimmte soziale Schicht zu erreichen, muss man einfach Englisch sprechen. Und muss auch, und ach so, ja genau, und was natürlich noch, das habe ich, das flog durch meine Timeline eine Theorie über, das Wall Street Journal, wie das Wall Street Journal seine Artikel auswählt. Und die haben nämlich vor ein paar Jahren haben die noch gesagt, okay, was könnte unsere amerikanische Leserschaft interessieren? So, wenn es die amerikanische Leserschaft interessiert, den amerikanischen Bürger interessiert, dann veröffentlichen wir diesen Artikel, ansonsten nicht. Und mittlerweile sagen sie, was könnte irgendwen da draußen interessieren auf der Welt, der zu unserer Leserschaft zählt? Also sie zählen einfach
ihr... englischsprachig ist. Also sie haben eine globale Zielgruppe.
Sie haben eine globale Zielgruppe, was natürlich hier... In unseren Medien ganz ordentlich Leser absaugt, weil eben wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir Spiegel Online oder sowas gar nicht mehr lesen. Wir lesen aber sicherlich alle relativ viele Artikel, aber ein Großteil davon ist halt englischsprachig. Das heißt,
interessanterweise machen Spon und FAZ ja auch mittlerweile eine ganze Menge auf Englisch. Ne?
Genau, sie
FAZ
wollen halt
auch?
FAZ mittlerweile auch.
Also bei Spon weiß ich es, bei FAZ wusste ich es auch nicht. Aber das ist halt einfach, du nimmst denselben Artikel und hast halt automatisch eine wesentlich höhere Reichweite. Mhm. Was liegt eigentlich näher, als ihn von vornherein auf Englisch zu veröffentlichen? Weil die Leute, die interessant sind in Deutschland, die werden ihn auch auf Englisch gut lesen können. Und plötzlich hast du genau diese Trennung zwischen einer Elite, die zumindest, also die zweisprachig sich bewegt oder einer Großteil der Elite ist vielleicht ein dämlicher Ausdruck, aber ein Großteil der Bevölkerung, der zweisprachig aufwächst und existiert, weil natürlich ist die nächste Stufe dann, dass wenn du Kinder kriegst, dass du natürlich Wert drauf legst, Moment mal, für mich ist es wichtig, dass ich Englisch kann, also möchte ich, dass meine Kinder so früh wie möglich Englisch lernen. Also ist der nächste Schritt dann zu sagen, die sollen zweisprachig aufwachsen.
Also das ist ja ganz interessant, gerade auch hin entwickeln. Also dieser Stellenwert davon, also ich habe das irgendwie, finde ich, an mir selber total krass gemerkt, dass ich halt irgendwie als Kind in der Schule habe ich halt Englisch so als, hat man natürlich als erste Fremdsprache gehabt irgendwie, das war ganz normal.
Nicht bei mir war es auch die zweite.
Bei mir war das die erste.
Ich bin Ossi.
Na gut, also bei mir war es die erste und in vielen, die meisten Leute, die ich kenne, bei denen war das die erste Fremdsprache.
Ja, ist auch die Regel, glaube ich.
Aber das bedeutete trotzdem nichts, weil wir hatten damals ja keinen Zugang zu irgendwelchen englischsprachigen Medien. Es war halt einfach irgendwie, es gab dieses Land England und dieses andere Land Amerika. Gut, von dem Amerika hat man jetzt irgendwie viel gehört, so in der Popkultur und so. Aber im Endeffekt kam alles, was hier ankam, aus Amerika ja schon übersetzt an. Ne? Mhm. Also die Serien liefen übersetzt im Fernsehen und irgendwie die Bücher sind übersetzt gemacht wurden. Okay, die Popsongs so, die hat man dann halt irgendwie mit Mühe und Not verstanden so, aber das war jetzt immer noch kein Grund, wirklich Englisch zu lernen, sondern es war halt trotzdem, es war halt immer noch eine Pflichtübung so. Ich kann mir vorstellen, dass das heutzutage etwas völlig anderes ist. Also wenn du, ich meine, genau, du bist ja schon in einer ganz anderen Zeit groß geworden. So.
Naja, also ich habe ja, ich weiß gar nicht, wann hast du Abi gemacht?
Ich habe 98 Abi gemacht.
Oh krass, okay, ja, ich bin tatsächlich eingeschult worden, nachdem du Abi gemacht hattest.
Ja, genau.
Also bei uns war es schon, für die meisten Leute war es halt einfach echt Pflichtübung. Für mich war es Hobby irgendwie, weil ich tatsächlich angefangen habe, Serien auf Englisch zu schauen, weil ich habe gemerkt, das ist total cool, auf Deutsch war die Serie auf einmal zu Ende, ja. die gedubbten Version, und dann, aber die gab es ja auf Englisch noch. Hattest du aber eine extra Staffel, die du gucken konntest.
Bei uns im Englischunterricht war es, also das einzige Mal, dass ich in meinem Leben mit englischen Filmen in Berührung gekommen war, wenn ein Lehrer extra in eine Bibliothek gegangen ist, wo es VHS-Videos auch auf Englisch gab, die dann geholt hat, und dann sind uns irgendwelche schlechten alten Filme auf Englisch gezeigt worden, hier guckt mal, und dann hat uns das nicht die Bohne interessiert.
Wir haben The Life of Brian im Lateinunterricht geschaut.
Unser Lehrer hat das Time Magazine hat er halt irgendwie gesammelt und hat uns dann so Hefte mit nach Hause gegeben. Hier, guckt mal, könnt ihr euch Time Magazine mal durchlesen. So, ja?
Ja, ich mein, danke.
Ist, ja, ohne Scheiß. Und ich habe das genommen, weil ich dachte so, boah, spannend. Das ist ja so praktisch so ein ganz anderer Blickwinkel auf die Welt und so. Und fand das dann auch echt spannend. Ich meine, wir hatten ja keinen Zugang zu nichts.
Aber
ja?
Die Sache ist halt, also ich glaube einfach, das könnte man auch viel mehr nutzen mittlerweile, wenn man diese ganzen Sachen hat. Aber in meiner Erfahrung ist es einfach so, dass es nicht genutzt wird. Du kriegst halt als Schüler immer noch diese ganzen Hefte vorgesetzt, die halt für Englischlerner gemacht sind. Und ich glaube,
Theoretische Möglichkeit dessen, dass du da rankommst,
halt einfach nicht irgendwie. Ich glaube halt einfach, wir sind nicht genutzt. Aus meiner Erfahrung als Schülerin und als Lehrerin merke ich halt einfach, wenn man den Schülern mehr zutraut und ihnen auch durch mal halt die interessanten Dinge gibt, genau was du sagst, es ist halt interessanter, mal das Time Magazine zu lesen oder dann halt Hannibal auf Englisch zu gucken oder House of Cards oder was auch immer. Aber das muss man den Leuten halt zutrauen. Und ich glaube, wenn ein Englischlehrer da mehr so ein bisschen
wenn du Hannibal in der Schule zeigst, dann...
ich hab's noch nicht gesehen, aber... Was du gerade...
Das hat viel mit Menschen
ich arbeite gerade noch auf eine Zwischenpointe hin, jetzt muss ich auch... Was du gesagt hast mit den Serien, das geht mir haargenauso, und ich habe mich... woher ist mein Englisch, warum schätze ich mein Englisch gut genug ein, um mir zuzutrauen, in einer rein englischsprachigen Firma zu arbeiten, beziehungsweise komplett nach Amerika zu gehen und da zu leben. Der einzige Grund dafür ist die ganzen Serien, die ich geguckt habe. Pirate Bay hat es möglich gemacht, dass ich nach Amerika gehe. Das ist keine Übertreibung.
Pirate Bay bildet. Liebe Bildungspolitiker, ja? BitTorrent bildet.
BitTorrent sorgt für mehr Abwanderung.
Torrents zu sperren, wird die Bevölkerung verdummen.
Nee, aber dafür bleiben sie da.
Ja, aber du hast schon recht mit diesem Elite-Ding, wobei man natürlich sagen muss, dass diese Elite ist natürlich eine viel, viel breitere Elite, als es damals war.
Natürlich.
Also um den Faktor 10 bis 100 so mal irgendwie so breit.
Ja,
aber nichtsdestotrotz ist das immer noch eine Elite von, sage ich mal, keine Ahnung, vielleicht 10-20% oder so.
Also was ich nicht meine mit Elite meine ich, was ich damit meine, ich glaube, wir entwickeln, also vielleicht ist der Elite-Begriff wirklich nicht ganz richtig, weil, also was ich eigentlich sagen wollte, ich glaube, wir entwickeln uns an eine Gesellschaft hin, die selbstverständlich, in der ein Teil selbstverständlich zweisprachig lebt und ein Teil sich selber oder je nachdem nach Perspektive sich selber ausgrenzt oder ausgegrenzt wird, weil er kein Englisch spricht. Mhm. Und dass Englisch schon jetzt für Fachbereiche, also so, ich meine Fachliteratur in wahrscheinlich sehr, sehr vielen Bereichen außer Germanistik und ich glaube selbst da mittlerweile, wird halt nur auf Englisch veröffentlicht und darum muss man dafür Englisch können. Also im Berufsumfeld kommt man schon jetzt eigentlich in vielen Bereichen nicht mehr drum herum, Englisch zu können. Aber in Zukunft wird das auch sehr, sehr viele andere gesellschaftliche Bereiche.
Und ich sag ganz ehrlich, ich nehme da keine Rücksicht drauf, dass die Leute irgendwie ihre gedubbten Versionen gucken und ich dann die nicht spoilern darf. Na, natürlich erzähle ich dann irgendwie, wie Breaking Bad ausging, wenn dann zwei Wochen
ich habe noch nicht mal angefangen,
siehst das zu gucken. Siehst du, es hat doch teilweise einfach damit zu tun, ob die Leute Zeit haben oder
Unterschicht!
Dafür kann ich dir ich kann dir so viele Serien sagen, die ich gesehen habe und du nicht. Ich kann dir 20 koreanische Filme nennen, die ich gesehen habe und du nicht.
Genau, wenn sie dann mit ihren ganzen Animes ankommen.
Oh Gott.
Das will ich und selber ich weiß gar nicht noch nicht ausrechnen. Mal, was Anime ist.
So, komm, wir machen jetzt, ich mach noch mal ganz kurz, mein Talk auf der Republika wird auch stattfinden und zwar am Dienstag, 18 Uhr, über dezentrale Social Networks. Ich sag jetzt nichts darüber, lasst euch überraschen. Ich weiß auch noch nicht, was ich mache, weil ich muss die Folien noch machen. So,
jetzt sag ich noch mal was. Ich werde wahrscheinlich nicht auf der Republika sein, weil ich mir gerade einen neuen Job gesucht habe und das vom Timing her von meiner Seite aus total dämlich war, dass ich nämlich in der Situation bin, eigentlich gerade überhaupt keinen Urlaub nehmen zu können. Darum werde ich wahrscheinlich einfach abends vorbeigucken. Gott sei Dank. Ich wäre ja fast vom Hofgate betroffen gewesen, ja, aber es ist, man darf sich ja doch weiterhin kostenlos auf den Hof stellen. Also abends ich werde abends auf dem Hof stehen.
Das eine Mal musst du 10 Euro zahlen, weil das so eine Party ist.
Mal gucken.
Was? An welchem Abend denn?
Ich weiß auch noch nicht, welche Abend ich da bin. Also der erste Tag klingt auch thematisch relativ spannend, was ich mir bisher so angeguckt habe. Der letzte Abend ist klassisch eigentlich immer der Beste, wenn man abends rumstehen will, so meiner Erfahrung nach. Also irgendwie werde ich auf jeden Fall ein bisschen rumstehen.
Da bin ich meistens immer schon zum Arsch.
Ich will ein paar Tipps geben für uns ansprechen.
Ja.
Weil das ist ja sowas, was man auf Konferenzen öfters mal erlebt, dass Leute nicht wissen, ob sie sich nicht trauen, einen anzusprechen und sagen, hey, ich habe mich nicht getraut. Es ist, also nach meiner Erfahrung, das sage ich eigentlich immer, aber es ist nie unangenehm, wenn jemand auf einen zukommt und sagt, dass er schätzt, was man macht. Also wenn ihr Hallo sagen wollt, sehr, sehr gerne. Wenn ihr Bier ausgeben wollt, selbstverständlich auch gerne. muss aber um Himmels Willen nicht sein. Ich kann mir mein eigenes Bier finanzieren. Das Einzige, was doof ist, manchmal entsteht kein Gespräch und dann stehen alle ein bisschen verdruckst da und man weiß nicht so richtig, was man machen soll, weil es entsteht halt einfach kein Gespräch und man möchte jetzt auch nicht sagen, geh weg. Also ich meine, also einfach im Zweifelsfall auf uns zukommen, Hallo sagen und nicht sauer sein, wenn sich kein Gespräch entwickelt. Und wenn sich ein Gespräch entwickelt, dann ist das für uns alle toll.
Darf ich auch was dazu sagen, ganz kurz?
Weil ja, klar.
Das Witzige ist ja, als ich in Shanghai war, 2011, 2012, bin ich jeden Tag gependelt. Mache ich mein Mikro nochmal hier so. So, bin ich jeden Tag gependelt und habe jeden Tag eine Stunde im Metro gehabt. Ich habe tatsächlich auch WMR gehört, teilweise. Und jetzt sitze ich
so
hier.
So schlimm war es.
Genau.
Also so langweilig.
Also schon echt übel.
Also ich war wirklich komplett durch mit meinem Podcast. Und da war nur noch die WMR-Folge da und dann habe ich mir gedacht, na gut.
Alternative wären ja noch Hausaufgaben gewesen, aber dann doch eh WMR letztendlich. Aber
Gott sei Dank.
Nee, genau. Jetzt sitze ich hier und der Michi hat auch nicht gebissen, als ich ihn das erste Mal getroffen habe.
Nee. Achso, du hast vorher WMR gehört, bevor wir uns getroffen haben?
Ja, ja.
Ach, das finde ich ja witzig. Ich dachte, du könntest so.
Aber ich hatte dann irgendwann aufgehört, bevor ich nach Berlin gekommen bin.
Ah, okay,
und dann habe ich dich auf einem Ironblogger kennengelernt. Und dachte so, ach, so ist der, wenn er betrunken ist.
Auf einem Ironblogger?
Da haben wir
uns kennengelernt.
Er hatte unheimlich oft geslackt und unheimlich viel Geld gezahlt. Er meinte, er müsste jetzt so viel Bier trinken, dass es das wert ist.
Aber da haben wir gleich total cool
geslackt. Heißt also, Ironblogger heißt, man muss jeden Tag so und so viel? Oder?
Nee, jede Woche musst du einmal bloggen.
Okay, jede Woche muss man.
Und ich habe schon wieder so viel geslackt, ey. Scheiße.
Und wenn du nicht bloggst, dann musst du 5 Euro zahlen pro Woche.
Okay.
Und dann wird irgendwie alle paar Monate davon mal Bier trinken gegangen. Und Michi musste halt sehr viel zahlen, das mal. Und meinte dann, dann müsste er auch
immer
so viel
20
Bier,
Euro oder so.
Genau, meinte, er müsste Bier für 20 Euro trinken.
Ich habe jetzt schon wieder, ich war total gut, ne, obwohl ich irgendwie trotz Crowdfunding-Kampagne und alles so, war ich total diszipliniert und habe ganz viele Blogposts geschrieben. Aber jetzt haben wir schon wieder so lange keinen Ironblogger gemacht und es war, die letzten Wochen war es wieder schon schwierig und das habe ich schon wieder irgendwie 3 Mal hintereinander gesleckt oder so.
Aber dafür kannst du das Geld dann wieder reintrinken.
Ach, das ist scheiße.
Beim nächsten Mal.
Aber Podcasten zählt doch auch, oder?
Nee. Nee. Du musst halt ein konkretes Blog angeben, deswegen.
Ein konkretes, also ja, nicht mal auf verschiedenen.
Nee, also sonst wäre es auch einfacher für mich, aber.
Du hast mir ja neulich gesagt, ich soll fürs Techniktagebuch schreiben, die Geschichte meines Eherings.
Ja.
Habe ich bisher noch nicht gemacht.
Aber du hast irgendwas geschrieben.
Ja, aber ich habe was fürs Techniktagebuch geschrieben. Wenn du an irgendwas gemerkt hast, nicht mal gelesen, sondern und zwar über die Furchtbarkeit, wie kompliziert das ist, mit einem iPhone Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr zu kaufen.
Ich musste so lachen. Ich hatte tatsächlich am Tag vorher einen Beitrag über Nahverkehr in Asien geschrieben, wie einfach es ist, da zu fahren. Aber den habe ich noch nicht veröffentlicht.
Ist es da so einfach? Geht das da? Kriegen die das da hin?
Naja, du hast halt einfach, also zumindest in Shanghai, wo ich ja gewohnt habe, in Beijing, in Taiwan, in Hongkong hast du einfach eine Karte, wo du Geld drauflädst und du hältst sie einfach an so einen Sensor ran.
Ach so, wie so eine Oysterkarte in England.
Ja, genau. Ah. Aber das ist halt, aber
ist in New York auch so, also ne, das ist überall ist
aber,
das so.
Aber in England und in Paris, ich weiß nicht, wie es in New York ist, musst du dich halt immer anmelden mit Namen und so. Überall, wo ich war, zahlst du deine 2,50 Kaution, kriegst du diese Karte. Es ist so unheimlich unkompliziert. Selbst als Tourist kriegst du das hin und es lohnt sich auch für 2 Tage. Und es ist einfach so unheimlich einfach.
Na, hier gibt's ja Touch and Travel und das finde ich ja ganz okay.
Aber das ist halt auch schon die Sache mit von wegen 2 Leute fahren und so.
2 Leute
aber
fahren,
Fahrrad fahren. Ganzen Einschränkungen irgendwie. Ich weiß immer nicht, wann ich. Also ich das Einzige, wo ich mich sicher fühle, das zu benutzen, ist halt wirklich innerstädtischer Betrieb hier in Berlin. Ansonsten denke ich immer so, ach scheiße, jetzt muss ich mir erstmal durchlesen, ob ich da überhaupt hinfahren kann.
Es hat ewig lange nicht bis nach Schönefeld funktioniert. Da war halt diese eine Station und da funktioniert es halt. Und ich glaube, das war so Tarifbereich C wahrscheinlich, weil irgendwelche, und da habe ich so das Gefühl, das ist so diese Kleinstaaterei, so wir haben hier irgendwelche, da ist der VBB und hier ist die BVG und die haben nichts miteinander und dann sollen die doch alle in den Fahrkartenautomaten gehen, das ist doch sowieso viel besser. Und dann ist der Fahrkartenautomat.
Und dann nimmt der Fahrkartenautomat die neuen 5-Euro-Scheine nicht.
Ja, also, und ernsthaft hat die. Ja, okay, ja, wahrscheinlich, ja. Und es ist oh, macht's doch einfach mal einmal vernünftig im Sinne eurer Nutzer.
Aber habt ihr denn über das Technik-Tagebuch schon geredet hier? Oder,
Nee, haben wir noch nicht. Also,
ich weiß nicht, muss man das erklären? Auf jeden Fall fand ich Max' Beitrag sehr witzig.
Also, es ist von Katrin Passig, glaube ich, eine Idee, die ganz gut war. Einfach mal Techniksituationen des Alltags, wie wir sie heutzutage erleben, einfach mal aufzuschreiben. Also, die uns irgendwie bemerkenswert vorkommen oder vielleicht auch gar nicht so bemerkenswert vorkommen. Einfach mal zu archivieren, was jetzt so State of the Art ist, um vielleicht einen späteren Blick darauf zu haben, irgendwie so das archäologisch auswerten zu können, wie sich beispielsweise bestimmte Prozesse einfach verändert haben. Zum Beispiel U-Bahn fahren oder telefonieren.
Also ich glaube, das Motto,
telefonieren oder
das
sowas,
Motto ja? vom Technik-Tagebuch ist, ja, heute ist das alles langweilig, aber in 20 Jahren.
Ja. Man muss auch dazu sagen, dass es ja nicht nur Beiträge jetzt von 2014 sind, sondern man kann auch Beiträge zurückdatieren.
Genau.
Also wir hatten jetzt zum Beispiel diese Woche, also ich schreibe auch fürs Technik-Tagebuch ab und zu, seit kurzem. Wir hatten jetzt diese Woche eine Telefonkettenwoche. Weil
stimmt, ich wurde auch aufgefordert, dass ich dafür das Technik-Tagebuch offensiv bewerben muss.
Ja.
Mache ich jetzt auch.
Okay, weil es wäre halt voll cool, wie noch Leute zu haben. Zum Beispiel, ich bin, glaube ich, tatsächlich mit 20 die Jüngste, Jahrgang 93. Es wäre schon voll cool, wie noch ein paar jüngere Leute zu haben oder halt gerade auch ältere. Ich meine, habt ihr Podcast-Hörer, die 80 sind oder so?
Bestimmt,
bestimmt.
Bitte in den Kommentaren mehr melden oder direkt beim
Technik-Tagebuch. Ich glaube, mehr Frauen werden.
Genau, also generell irgendwie mehr Frauen und mehr Jüngere oder halt viel ältere Leute wäre irgendwie ganz cool. Es gibt so eine demografische Beule bei Männern ab 30, glaube ich.
Diana will ja immer noch, hat mir noch die Geschichte erzählt. Jana hat mir noch so eine Geschichte erzählt, wie sie damals immer den Videorekorder programmieren musste bei sich zu Hause, weil der Rest der Familie das nicht konnte. Ich probiere sie immer noch dazu, das zu bewegen, aufzuschreiben. Sie meint, es ist aber nicht so lustig und sowas. Aber es geht ja einfach nur darum, zu beschreiben, wie es ist.
Ja.
Genau, Dokumentation.
Und ich finde es halt schon voll interessant, allein, ich habe halt neulich eine Geschichte dann zum Beispiel über Korea geschrieben, weil allein diese Unterschiede dann schon zu sehen, allein über Asien zu schreiben, wie es halt da jetzt normal ist, ist halt dann auch schon für uns interessant. Und ich habe auch jetzt auf dem Workshop gefragt, wo ich war, ob nicht von den russischen Teilnehmern Leute Lust hätten, mal zu schreiben, weil ich schon glaube, dass das interessant wäre.
Ich lese das ja auch schon heute und nicht erst in 20 Jahren, weil also teilweise ist es tatsächlich ein bisschen langatmig und teilweise auch langweilig, aber es ist halt einfach, es ist ja nur eine Frage der anderen Perspektive und ich meine, die lustigen Momente sind natürlich auch die, wo man sich dann selber sagt, das stimmt, eigentlich hat er da oder die, also eigentlich hat sie da.
Das sind halt immer die Momente, wo es failed halt. Ne? Das ist halt eigentlich.
Gar nicht mal
das
unbedingt.
Ist ja auch ganz oft so bei.
Nee, es kann auch sein, dass Dinge einfach funktionieren.
Ja, genau. Und manchmal ist es einfach so die Absurdität. Also Absurdität kann ja auch im Funktionieren liegen. Einfach Dinge, die man. Zum Beispiel, was ich ja zum Beispiel beschrieben hatte in Korea, haben halt alle Handys Fernsehantennen. Also ein Freund von mir ist gerade dort für ein Auslandsjahr zum zweiten Mal. Die haben alle Fernsehantennen und sie gucken dann halt alle in der U-Bahn Serien. Und zum Beispiel.
Aber halt normales Fernsehen, so
ja,
DVB-T
genau.
oder was.
Ja, genau. Okay. Und wenn du dann zum Beispiel im Stadion bist und ein Baseballspiel guckst, dann haben auch alle ihr Handy an und gucken halt gleichzeitig die Übertragung auf ihrem Handy, um halt die Wiederholungen zu sehen und Kommentare mitzukriegen und die Leute halt auch mal in Nahaufnahme mitzusehen.
Okay. Das ist ja geil.
Siehst du?
Ja, siehst du, Technik funktioniert und trotzdem. Und trotzdem
ist sie.
Ist
voll cool.
Ist voll cool. Also, es ist.
Ja, ja, ja.
macht schon Spaß, das zu lesen.
Genau.
Gut, und jetzt haben wir jetzt einfach mal genug gepodcastet.
Ja, okay. Michi ist, wir werden langsam älter.
Ich bin ja auch krank.
Und oh, stimmt, Michi ist auch noch krank.
Ja, stimmt, er ist nicht alt, er ist
nicht nur alt, sondern auch noch krank.
Ja, ja, gib mir mal eine Schnabeltasse Ruhe da.
So.
Zum Glück, ich bin diesmal nicht da, wenn er denn diese Pisse
mitbringt. Und die Ente muss auch mal wieder ausgeleert werden.
Viel Spaß dann.
Genau, viel Spaß beim Ente auslernen. Bis zum nächsten Mal.
Fertig, abputzen.
Herzlichen Dank fürs hier gewesen sein. Es war uns ein Vergnügen. Also mir war es ein Vergnügen. Ich weiß nicht, was
Danke
mich
für die Einladung.
Mir war es auch ein Vergnügen.
Genau. Wir beißen nicht auf der Republika. Und,
genau. Wir waren auch ganz nett zu Katharin.
Genau. Vielleicht sitzt ihr dann auch irgendwann mal hier.
Wenn das jetzt mit dem Visum nicht klappt, dann ist auf jeden Fall WMR für die nächsten Jahre noch für mindestens ein weiteres Jahr gerettet. Insofern alles gut.
Jo.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.